Ja, und dann gibt es eigentlich noch einen weiteren Programmpunkt. Normalerweise geht der ratzfatz, weil dann fragen wir einfach mal so in die Runde oder fragen wir unseren lieben Tax. Tax, wie schaut es denn aus mit der PS5? Hat sich was getan?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es hat sich einiges getan.
Hallo zur Geekzone! Heute mit dabei der Philipp.
Guten Abend, das war ich überrascht, dass ich als Erster dran war, hatte ich nicht mit gerechnet.
Ja, ist immer so rein Zufall. Der Christian.
Ja, hallo, guten Abend.
Ganz besonders heute und heute auch besonders wichtig, der Tax.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Herbstausgabe 2021.
Es ist noch Sommer, hau ab.
Ja, es fühlt noch sich August.
Es ist noch fast August. Die Winterausgabe fast schon.
Ja, und meine Wenigkeit, der Peter, und ich begrüße euch, und ich weiß gar nicht, ob ihr es gerade auf dem Zeiger habt, aber ich begrüße euch zur Geekzone 50.
Jubel!
Es ist ja, wenn wir es genau nehmen, unsere 51. Folge, weil wir hatten ja auch eine Folge 0. Und ja, heute haben wir Jubiläum, die Jubiläumsausgabe, und wir haben ja, seit Wochen sitzen wir zusammen, wir brainstormen, wir hatten jede Menge Workshops, was wir alles machen zur 50. und haben das jetzt alles verworfen und machen eine ganz normale Ausgabe. War die Idee, oder? Hat man uns drauf geeinigt.
Wir lassen das
aber auch Programm haben wir dann doch nochmal umgeworfen, oder?
Vielleicht also ist auch das ein oder andere Highlight, wer weiß.
Also ja. Wir machen eine ganz normale Ausgabe, das merkt ihr schon, wir reden einfach alle gleichzeitig.
Ja, ich hole noch mein Manuskript raus, weil das mit der Agenda durchkommt.
Ja, also wir hatten uns echt überlegt, nee, wir haben uns nichts überlegt, aber wir machen es ganz normal und aber wir haben auch besondere Sachen heute am Start, also zumindest eine ganz, ganz große Besonderheit, die kommt gleich am Anfang jetzt, wollen wir euch gar nicht lange auf die Folter spannen und ansonsten Content und jede Menge Konsum, den wir genossen haben, der eine mehr, der andere weniger. Aber vorneweg doch mal die Frage, und da frage ich direkt mal unseren Hauptprotagonisten, den Tax. Tax, was trinkst du denn? Was hast du denn bereitgestellt für dein Referat?
Ach so, ja, es geht tatsächlich los mit einer Alnatura Apfelsaftschorle, die gepimpt ist mit einem Maracuja-Sirup, weil wir da einfach verdammt viel Zeug noch in dem Keller haben und das musste einfach weg.
Kein Ingwer? Kein Ingwer?
Nein, heute kein Ingwer, nee.
Das nicht mit Ui, Ingwer. Hoffentlich ja, schlägt sich das nicht nieder dann in deinem, ja, in deinem Immunsystem.
Ja, genau. Ich bin besorgt jetzt, ja.
Das ist natürlich, das ist alles, oder? Du hast da einfach auch raue Mengen davon, denke ich dann.
Das ist erstmal alles, ja. Ich glaube, ich habe noch als Backup einen ganz ekligen, leckeren Eiskaffee-Bärenmarke. Den werde ich mir aber später reinziehen, falls ich noch müder werde als sonst.
Ja. Ah, sehr aber gut, aber das du hast also diesen Tipp hast du jetzt einfach mal beherzigt, ja, dass du ein bisschen mit Koffein nachhilfst. Ja, weil der genau. Tax hat oft mal das Problem, dass er gegen 21.45 Uhr müde wird.
Wenn es halt um langweilige Spiele geht, ja, also wenn es um Walking-Simulatoren gehen würde. Das
ist 21.54 Uhr nur zum
temporales für die Hörer. Der
Tax schläft schon.
Wir werden es ja dann gleich hören.
Ja. Nee, der Tax ist total aufgekratzt heute.
Eben, Bubblewasser.
Ich starte mal und er ist noch voll am Start. Dann mache ich direkt weiter, dass wir auch bald zum großen Programmpunkt kommen. Ich sage mal kurz, was ich trinke. Fürs Urlaubsfeeling, weil eigentlich ist ja Sommer fast schon vorbei. Fürs Urlaubsfeeling habe ich mir ein Corona-Kalt gelegt. Da muss ich jetzt nichts zu sagen, das kennt jeder. Da werde ich mir dann eine schöne Limette aufschneiden, die da reinlegen in dieses Corona und dann das genießen. Da werde ich allerdings schon ein bisschen einen im Tee haben, weil ich nämlich vorneweg ein Ale am Start habe. Ich poste mal in den Chat erstmal ein Bildchen.
Ein Alien?
Und zwar ein Baltic Ale.
Krass.
Mit 7,5%. Seltenes Bier. Und das ist ein belgischer Style anscheinend und das ist, wie ihr auf dem Bild auch seht, wenn ihr im Chat seid, dann seht ihr es, das ist so eingepackt in Papier.
Ah ja.
Also das ist so...
Damit man es auch auf der Straße trinken darf.
Ich bin gerade echt ein Fan von der Aufschrift Expedition.
Ja, das ist auch geil. Das ist geil.
Professor Chimek ruft an.
Das steht auf meinem gar nicht drauf, auf meinem steht nur Inselbrauerei 9x Gold. Okay, aber...
Expedition ins Bierreich ist schon wow.
Ja, und, ups, sorry, jetzt bin ich, aber schaut mal, jetzt muss ich das hier, Hört ihr das? Das muss man wirklich so, da muss man erst diesen...
Muss man es wegrascheln sozusagen, oder?
Wie der Christian schon gesagt hat, man kann es halt auch auf der Straße trinken, in Ländern, wo das nicht erlaubt ist.
Aber ist es dann Schraubverschluss? Weil manchmal ist ja ein
Bier schon zu viel. Nein, 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 das werdet ihr auch gleich hören. Ich habe jetzt hier Papier runtergefriemelt und dann ist es ein ganz normaler Verschluss.
Das sieht für mich aus wie eine 0,3er-Flasche, Tax. Und wenn eine 0,3er-Flasche zu viel ist, dann musst du echt bei der Apfelschale bleiben.
Ich referenziere ja auf diesen... Dieses
tolle Utensil,
aber ich finde,
diese Aussage ist.
Das ist ein so spezielles, dass ich das auch hier in so eine Tulpe eingieße.
Oh.
Nein. Dann darfst du jetzt erstmal hier ein bisschen kurz stehen. Und atmen, ne? 7,5%. Das heißt, das Corona werde ich dann locker mal noch weggurgeln, wenn ich das Ding dann in meinem Schädel habe. Ja, machen wir weiter.
Das haben schon andere
gesagt. Christian, wie schaut's aus?
Tja. Ich habe heute was ganz was Besonderes am Start. Ich habe nämlich extra beim Philipp privat was gekauft, damit er mir ein Päckchen schickt, mit meinem heiß ersehnten Wunsch, was ich mal gesagt habe, von seinem ortssässigen Bergfeldbräu, und zwar das Helle, weil ich trinke kein Weißbier. Deswegen hat der liebe Fips mir da wirklich eine Flasche Bergfeldbräu Hell eingepackt, die ich jetzt, Moment, habt ihr's gehört?
Vielleicht Ui, die hat so ganz kurz, cool. So richtig, hat die gemacht.
Genau. Bild schicke ich auch. Schön, ja. Also ich bin so dankbar, ich habe mich so gefreut, Philipp, ehrlich, und das werde ich jetzt dir zu Ehren verköstigen, genau.
Dann wünsche ich dir viel Vergnügen damit.
Aber weißt du, was sich komisch angehört hat, Christian, das muss ich jetzt schon mal sagen, du hast beim Philipp privat was bestellt.
Ja, ich war jetzt auch wieder.
Ja,
dann müssen wir den Philipp jetzt mal aus dieser Ecke rausholen, dass man beim Philipp privat Sachen bestellen kann.
Dildo King 24 liefert ja nicht versandneutral, so verpackungsneutral.
Das stellen aber alle lieber bei mir, ja. Das ist
einfach. Die werden auch vorher getestet. Das ist wie mit
Vorkosten. Ich grübel über das Foto, wo gerade der Christian ist. Da sieht man ja dieses halbe Environment Mapping, eine Küche, so schaut das
aus. Nein, 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 das ist auf Google nur gefunden. Es gibt von, die hat eine Homepage zwar, die Bergfeldbräu-Brauerei. Aber das sind nur die Inhaber drauf. Voll urig, sehr sympathisch mit ihren Öffnungszeiten, 3 Tage die Woche. Und dann habe ich halt einfach nur bei der Bildersuche was gefunden.
Ich dachte schon, die Leute da im Hintergrund, was machen die denn da jetzt?
Okay, und du genießt das ausschließlich oder ist da noch was anderes?
Nein, genau, und auf einem Bein kann man nicht stehen, deswegen habe ich noch ein Maxl Reiner Kellerbier. Das habe ich ja noch am Start, genau. Das hatte ich schon ein paar Mal.
Wen interessiert, bei uns im Chat gibt es gerade die Bildchen dazu. Wir werden natürlich zwischendrin immer kurz berichten, wie schmeckt. Du weißt noch nicht, wie das Bergfeldbräu schmeckt, oder?
Nein, aber ich kann es jetzt gern direkt antrinken. Ich habe es aufgemacht, frisch, und das mache ich jetzt.
Genau. Wir sind alle sehr gespannt. Christian trinkt.
Das schmeckt vielleicht sehr gut. Ja, nein. Sehr gutes Helles. Also muss ich schon sagen.
Und schönen sehr, Gruß an die Brauerei.
Kannst du einen ordentlichen Kopf damit machen, das ist hervorragend.
Ja, Philipp, was für einen Kopf machst du dir dann heute? Einen Weißbierkopf? Oder?
Ja, ich mache die Bergfeldbräu-Weißbier-Veranstaltung parallel, damit wir auch das ganze Produktsortiment der Brauerei am Start haben.
Sehr gut.
Die übrigens wirklich total super ist, weil du hier sagst, 3 Tage Öffnungszeiten. Ne? Es ist tatsächlich, die verkaufen wirklich aus einer alten Garage raus, auf dem Bauernhof. Das ist ihr Getränkemarkt. Und sie haben inzwischen auch Flötzinger Spezien mit ins Programm aufgenommen. Und sonst haben sie nur ihre eigenen Biere. Machen aber tatsächlich gerade, also die wachsen gerade ziemlich rasant. Habe ich mitbekommen. Die wachsen ziemlich rasant, haben irgendwie jetzt mit diversen Lokalen.
Philipp, ist es also bei dir so, oder? Ich glaube, deine Mikrofone.
Bierkeller.
Philipp, dein Mikrofon ist geswitcht. Du hast jetzt gerade einen Sound, als wärst du jetzt gerade direkt in die Flasche eingetaucht.
Ja, ich habe es gemerkt. Entschuldigung, irgendwas ist hier verreckt.
Ja, einfach umstellen, weil sonst ist es gerade eher akustisch.
Ich tue so lange so, als wäre ich still.
Ja, mach das ruhig mal. Mach das
bei den Weinfässern oder so.
Ja, der Philipp. Der Philipp und die Technik, ne? Wieder hier zu viel Bergfeldbräu am Start.
Oh, das ist ein köstliches Bier.
Ja, dann sind wir eigentlich vorbereitet. Ich kann nur kurz dazu sagen, dieses Baltic Ale, das ist fantastisch. Da schmeckt man auch gar nicht, dass es 7,5% hat. Es ist wirklich ein sehr angenehmes Ale, nicht sehr bitter. Angenehm, sehr gut.
Ich bin ja schon allein wegen dieser Flasche, also wegen dem Adler auf der Flasche wäre ich ja schon dabei.
Ja.
Toll.
Oh, das ist fein. Oh, das ist eine Delikatesse. Sehr gut. So, Ah, Philipp ist zurück. Yes. Mit normalem Sound. My
friend. Aber leise, oder?
Ja, ich glaube, er traut sich gerade nicht so.
No, I just had to change the language on the system. Now it works again.
Ja gut, dann gehen wir mal in Content. Also ich mache es kurz mit dem Obligatorischen. Meine Spiele sind immer noch nicht da aus USA, meine Grading Games. Aber ich kann euch schon mal sagen, ich habe schon den zweiten Run bei mir vorbereitet. So, ich bereite ihn langsam mit ein paar Spielen vor. Und wenn es beim ersten Mal gut funktioniert und ich schön gegradete Spiele zurückbekomme, Ende diesen Jahres wahrscheinlich, früher wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein, dann habe ich vielleicht ein neues Paketchen, das dann gleich rübergeht. Mal sehen. Außer die verarschen mich und ich kriege lauter so 70er-Ratings. Dann war es das natürlich auch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr ist da nicht zu sagen. Und normalerweise beim nächsten
Mal. Du willst doch noch nicht spoilen, was das nächste Paket beinhalten wird, oder?
Nein, noch nicht. Da sage ich noch nichts zu. Da sage ich noch nichts zu. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ich sammle gerade ein paar original verpackte Titel und werde
nochmal Last of Us.
Ja, genau. Nein, ich überlege mir dann, was dann wirklich rübergeht. Aber es wird wahrscheinlich, ziemlich sicher wird Death Stranding und zwar die First Edition dabei sein. Einfach aus dem Grund, weil ja jetzt dann der Director's Cut rauskommt. Und das heißt auch, dass es in circa so einem halben Jahr die First Edition so gar nicht mehr zu kaufen gibt. Das ist immer ganz, ganz cool, wenn da eine neue Version rauskommt.
Oh, dem könnte ich mich auch noch anschließen, Peter, weil den hätte ich auch vielleicht noch dann dazu zu geben. Mal gucken, wie die Reaktionen werden.
Du, ein gegradetes Game. Achso, du willst was zum Spiel sagen.
Ja.
Okay. Und dann gibt es eigentlich noch einen weiteren Programmpunkt. Normalerweise geht der ratzfatz, weil dann fragen wir einfach mal so in die Runde oder fragen wir unseren lieben Tax. Tax, wie schaut es denn aus mit der PS5? Hat sich was getan?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, es hat sich einiges getan. Dank dir, Peter. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Tipp, den ich dann 24 Stunden später dann auch aktiv nachgegangen bin. Jetzt kann ich die lange und die kurze Variante erzählen.
Also, Leute, du sagst, ich glaube, du solltest erstmal die Einleitung erzählen. Tax, oder ich frage dich nochmal, Tax, hast du denn jetzt eine PS5?
Ja, die PlayStation 5, alte Version sozusagen, ist installiert.
Die alte Version.
Ärgerst dich schon, oder?
Da müssen wir jetzt aber ganz kurz mal sagen, hey, der Tax hat eine PS5. Wir haben jetzt, glaube ich, schon ein halbes Jahr diese Sektion hier, wo wir dich jedes Mal wieder ziemlich, wir fragen dich, aber wir sind auch ein bisschen am Kichern dabei natürlich, weil wir immer davon ausgehen, dass du keine PS5 am Start hast. Nee, du hast es geschafft. Ja, zufälligerweise war das aber auch, also ich habe da nichts Besonderes gemacht. Ich hatte Glück und du hattest Glück und du hattest auch noch Glück, dass 24 Stunden später in diesem Shop immer noch PS5 zur Verfügung waren. Das war eher mehr Glück, als dass du den Tipp bekommen hast. Und dann hast du da bestellt, oder wie?
Bitte? Die waren aber auch ein bisschen Überpreis, oder?
Ja, für 100 Euro mehr, aber die 100 Euro habe ich gerne bezahlt, um nicht ein Gerät mit diesem hässlichen Laufwerk zu bekommen. Also es hätte mich eher geärgert, den gleichen Preis das Gerät mit Laufwerk zu bekommen, weil es dann so unbalanced ausschaut. Aber machen wir es ganz kurz. Also,
nein, wir machen es nicht kurz. Du darfst gerne die Langversion erzählen, weil das ist nämlich unser großer Gerät. Programmpunkt heute.
Ansonsten muss man eine halbe bis dreiviertel Stunde vorspulen, weil ich fange nämlich eher damit an, wie das Ende angefangen ist und umgekehrt.
Bitte was?
Okay, lass den Tag
alles machen. Hat ein Ende.
Ja, ich wusste ja, dass das Ende naht und dass die PlayStation demnächst geliefert wird, also habe ich mich in den Keller begeben, in die Katakomben und die Originalverpackung der PlayStation 4 Pro Jet Black Edition rausgesucht. Und das hat
bevor du die PS5 gekauft hast, ja, oder wie?
Natürlich, natürlich. Weil ich wusste, sie kommt irgendwann. Also Kiste platt gemacht und wieder die PlayStation 4 Pro original verpackt. Und selbst das Rückwärts-Retro-Einboxing, also nicht Unboxing, hat sogar gut bei Sony geklappt. Ja? Also Hut ab, konnte man super verschicken, super einpacken. Dann kam die PlayStation 5 an. Ich habe die aus der Packstation abgeholt und dachte, meine Güte, was denn das für ein schwerer Riesen-Oschi. Da lag es aber ein bisschen daran, dass der Umkarton der Trading Company, wo ich das Teil gekauft hatte, einfach nochmal irgendwie 20, 30 Zentimeter größer war als nötig. Und da ist mir auch schon aufgefallen, dass eigentlich die PlayStation 5 ähnlich interessant verpackt ist wie schon damals die PlayStation 4. Also es ist quasi so eine Evolution, aber Sony, finde ich, hat sich da trotzdem Mühe gegeben. Das macht Spaß, überall gibt es ein kleines Fächlein. Ich glaube, das hätte man auch viel schnöder einpacken können. Also Mir hat es
Ehrlich?
gefallen.
Ehrlich? Wir haben ja damals gesprochen, ich fand die, das ist einfach eine zweckmäßige
Ja,
Verpackung ohne
ja.
großes Schuschu. Immer noch mit diesen Plastiksäckchen, wo dann irgendwelche Sachen drin sind. Also ich muss ja sagen, zweckmäßig, aber das war es dann auch.
Ja, nee, nee,
Ja.
aber wenn du die Verpackung anschaust, dann ist dann schon auch erklärt, wie und wo man die Verpackung zu öffnen hat. Also man wird da so an die Hand genommen. Ich fand es echt okay. Ja. Also das Unboxing hatte Spaß gemacht und also hat mich nicht genervt. Ja. Also das ist mir noch nicht negativ aufgefallen.
Noch hast mich auch nicht getriggert. Na, schauen wir mal. Machen wir weiter.
Dann war ich relativ beeindruckt, ja, wie groß die PlayStation ist. Und ich musste dann tatsächlich erstmal einen temporären Platz im Wohnzimmer suchen, wo ich die PlayStation hinter dem Fernseher verstecken kann. Das wurde aber dann ein paar Stunden später von der Hausverwaltung gerügt, dass da hinter dem Fernseher etwas versteckt steht. Ja, also die musste ich dann wieder irgendwie anders positionieren. Und jetzt habe ich es geschafft, die PlayStation nach wie vor in ein IKEA Expedit Regal, heute heißt der Nachfolger, der hat ein bisschen anderes Design, Kallax Regal, dann doch einzusperren. Und ich hatte richtig Sorge, dass das ein thermisches Problem sein könnte, aber sie passt da
Was,
irgendwie
die passt da
rein.
rein?
Ja,
Hä, ich
sind doch
dachte,
diese
das war die, wo man sie so
quadratischen.
quer reintun musste.
Ja,
Da gab es doch
ja.
so Videos davon.
Schräg, oder wie? Hast du die da
Ja.
jetzt schräg drin liegen?
Ich habe es ja quasi wie ein Auto eingeparkt, ja, so würde ich es jetzt mal sagen.
Also wie man Mercedes halt einparkt über zwei Parkplätze schräg.
Genau, einfach so quer über den benannten Parkplatz.
Okay.
Wand zwischen zwei Kallax-Dingern rausgeflext und die PlayStation reingelegt, oder?
Also ich kann ja mal ein Foto posten.
Der muss
Ja.
dann ein Foto posten, weil im Normalen würde ich behaupten, also jeder kennt diese Quadrate, passt die doch nicht rein.
Ja, doch, doch, und die
Mit
passt.
dem
Also
Arsch
ich kann mich,
voraus,
glaube ich,
hast du
sogar
die.
erinnern, dass es da irgendwelche Postings so witzige gab, wo sie sie quer rein haben, also so diagonal halt.
Okay, da sind wir jetzt schon mal drauf gespannt, wie das
Jetzt
halt
wird
ist.
spannend.
Das ist einen wichtigen Faktor, weil wäre das Gerät wahrscheinlich da nicht reingepasst, wäre es die Steilvorlage gewesen, dass hier nochmal Wohnwand oder andere Utensilien hier erneuert werden müssen. Das hätte aber auch dann dazu geführt, dass eine, weiß ich nicht, 85 Zoll kompatible Wohnwand ausgesucht werden müsste. Ja. Also insofern bin ich ganz froh, sie ist schön aufgeräumt, passt da gut rein. Ja, und dann geht die Geschichte weiter. Also ich nähere mich erstmal so von außen von dem Thema. Ich verkabel
Wir
das
warten jetzt
Ganze.
aufs Foto übrigens, tags, ne?
Achso, dann müsste ich ins Wohnzimmer gehen.
Ich dachte, na.
Ja, wollt ihr das
Na
echt so
gut.
live haben? Aber das
Na,
macht man
das
vielleicht
liefern wir
viel auf.
nach. Nein, das liefern
Während des
wir mal nach.
Livestreams liefern wir das nach,
Nee, das
sozusagen.
liefern wir auch nicht hier nach. Das liefern wir einfach mal auf unseren Social Media Kanälen, auf Instagram und auf Twitter nach. Da könnt ihr ja dann mal schauen,
Ja.
wie das aussieht beim Tax.
Und naja, man kann sich ja nicht sofort sein Man Cave dann basteln, als ich dann meinte, es ist ja schön, dass die PlayStation weiß ist. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt, dass das kein Weiß ist, sondern es sind ja nur hellgraue Oberflächen. Für mich ist die einfach weiß.
Die ist doch schneeweiß.
Ja, auf jeden Fall gibt es da Clashes mit den Weißtönen hier daheim. Darum ist ganz gut, dass er jetzt im Schrank versteckt ist.
Ja, gut. Aber dann hast du sie irgendwann auch mal verkabelt und versucht, sie wahrscheinlich anzumachen, oder? Oder
Ja, Moment,
kommt das
leider.
erst noch?
Das
Okay.
kommt noch.
Okay.
Dass dann eher dann später Abend war, war dann natürlich die PlayStation mit HDMI entsprechend verbunden. Und oh Wunder, mein Smart Home Beleuchtung hatte nicht mehr funktioniert. Also, was ich jetzt gerade beobachte, wahrscheinlich liegt es an dem
Echt
günstigen
jetzt, oder wie?
mitgelieferten HDMI-Kabel. Das Problem hatte ich auch schon mal mit dem Apple TV. Da habe ich mir für sage und schreibe, ich glaube, für knapp 100 € oder für wirklich viel Geld, gefühlt 100 € von Belkin ein geschirmtes HDMI-Kabel geholt, weil es Probleme mit Bluetooth, sonst irgendwas gab. Und ihr erinnert euch auch, dass ich teilweise, Achtung, HomePods, Probleme mit den HomePods hatte, als der Samsung-Fernseher sein WLAN aktiv hatte. Also irgendwas scheint da in der Kombination mit altes Samsung-Fernsehgerät, was du ja auch noch hast, Peter,
Ja.
und HDMI-Kabel in irgendeinen Frequenzbereichen zu stören. Ich muss auch zugeben, dass ich noch einen Billo RGB Leuchtstreifen für 9,90 Euro hinter
dem Fernseher. Ich glaube, eher der ist das Problem.
Und der wirkt wahrscheinlich als Katalysator, wenn wir dann noch mit den Aluhüten hier durch die Wohnung gehen.
Aber Tags, nochmal ganz kurz, also man muss ja bei dir auch wissen, wie viele HDMI-Kabel stecken jetzt an deinem TV?
Zwei. Eins. De facto nur zwei, ja.
Ja, vom Apple TV und von der PlayStation. Und
die PlayStation.
Und du hast schon, wenn du ein zweites dazu machst, irgendwelche Störungen oder Ausfälle von irgendwelchen.
Tatsächlich, Systemen. Also dann schirmt sozusagen, oder gibt es, ich weiß nicht, irgendeine Interferenz, irgendein Störfeld, werden manche Lampen nicht angesprochen, aber da jetzt die PlayStation etwas weiter hinten im Schrank drin steht, ist das Problem soweit gelöst. Ja. Aber das war schon so die erste Erkenntnis, dachte ich, okay, Sony hat da ein nicht geschirmtes Kabel beigepackt. Ich bin vielleicht euch noch den Test schuldig, dass ich einfach mal die HDMI-Kabel tausche, also das hochwertige geschirmte Kabel vom Apple TV mit dem Sony-Kabel austauschen.
Hast du aber noch nicht gemacht, also bist du
schuldig. Nee, genau. Ja. Also es läuft aber trotzdem mal ein bisschen clumsy.
Ja, und dann?
Und dann war ich etwas verwundert, dass ich ja für das Headset oder genau hier für das Pulse 3D, das hatte ich mir ja auch noch organisiert, dass ich diesen, weiß nicht, wahrscheinlich ist das auch ein Bluetooth-Dongle oder irgendein ein Funkchip, dass man den in USB noch einstecken muss. Das ist wahrscheinlich halt ein Zugeständnis, dass Sony irgendwo Kosten sparen musste bei den Bauteilen, weil halt nicht jeder diesen Sender-Empfänger haben möchte. Ja, und dann konnte ich die PlayStation einschalten und das war echt eine, wie schon damals von Sony, unerwartet gute Onboarding-Experience. Sprich, PlayStation eingeschaltet, fiept kurz, fragt dich nach deinem Sony-Account, ob du halt jetzt noch das ein oder andere synchronisieren möchtest, wahrscheinlich noch irgendwelche GDPR-Datenschutzeinstellungen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Dann die Update-Strategie, ob die Konsole im Hintergrund Sachen herunterladen soll oder nicht. Und dann lag auch schon ein Betriebssystem-Update bereit. Und das ist dann auch relativ schnell durchgegangen. Ja? Also ich dachte, ich bin da jetzt ein paar Stunden beschäftigt, die nackte Konsole auf ein neues Niveau zu bekommen. Ja? Weil die ja schon gefühlt seit über einem Jahr in den Regalen irgendwo liegt. Aber das war einfach super smooth, einfach mit dem WLAN verbunden. Zack und Update war einfach da.
Aber hast du irgendeine Ahnung, weil du hattest ja das Gerät, was da für eine Version vorher drauf war, oder wusstest du nur, es gibt ein Update? Weil wäre interessant, wie alt deine
ja, Maschine genau, überhaupt war. Genau, das wollte ich noch nachgucken, aber es ging dann so schnell so, willst du jetzt starten, das Update ist da? Ich so, Moment, zack, und dann hatte ich schon die neueste Version. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er da stundenlang im Netz Sachen geladen hat. Woher weiß ich eigentlich, dass ich die alte PlayStation 5 habe?
Weiß ich nicht. Hast du die Seriennummer überhaupt überprüft?
Ja, ich hatte kurz auf diese Fabrikatnummer geschaut. Müsste ich nochmal recherchieren, weil eigentlich, also das wissen wahrscheinlich jetzt auch wieder die meisten Zuhörer bei uns, gibt es ja eine neuere Revision der PlayStation und da wird ja gemunkelt, dass die 300 Gramm leichter ist, weil ja der Kühlkörper auch kleiner ist. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wollte anfangs Sony einfach nicht das Risiko eingehen, dass denen die Playstations abrauchen oder legen das sozusagen robuster aus. Aber dann wäre auch die Storyline mit dem IKEA-Regal nicht so toll, weil ich glaube, da zirkuliert die Luft auch nicht so fein. Ja? Also insofern bin ich recht froh, dass, weiß ich
du nicht, wahrscheinlich
die erste Revision zu haben. Ja, genau. Ja.
Ja, und dann kommst du da so rein in das Menü und so weiter, ne?
Ja, genau. Und dann habe ich geschaut,
ob Controller
ich noch mit der Fernbedienung des Apple TV wieder aktivieren kann, dass ich wieder schnell
zur schönen Oberfläche
zurück kann. Nee, also tatsächlich, also mit der Connectivity habe ich noch ein bisschen rumgespielt. Dieses, wie heißt das? CEC bei Samsung. Wie heißt das Protokoll? AnyConnect. Hat jeder Hersteller seinen eigenen Namen, dass eben die HDMI-Kommunikation funktioniert. Ja, und dann habe ich mich über meine virtuelle Online-Spielebibliothek hergemacht und einfach alles heruntergeladen, was ich herunterladen konnte. Also zwei oder drei Spiele.
Alle drei Spiele, die du in deiner Bibliothek hattest. Da aber die erste Frage an dich. Hast du noch PS Plus oder musst du dir das jetzt dann wieder neu organisieren?
Genau, das werde ich mir jetzt die Tage schießen. Ich muss nochmal die Angebote auch vergleichen, weil selber die PlayStation 5 angeblich ein Angebot mit eingebaut hat. Ich kenne die Preise aber nicht mehr. Es klang irgendwie, kann es sein, 29 Euro für 12 Monate oder so?
Es gab ja gerade sehr günstig.
Nee, das gab's mal.
Das gab es gerade sogar, ich glaube, vor ein paar Tagen letzte
Woche. Ja, wegen der Gamescom, glaube ich, ne?
Kann aber sein, dass ich glaube, das galt aber nur, wenn du noch nie eins hattest.
Neu, oder? Für die Neu-Abonnenten.
Mhm. Ja. Genau. Ah, okay. Ja, mir wurde es angeboten. Ich werde mal schauen, die Tage, ob diese Personalisierung oder ob das Angebot noch da ist.
Du hattest ja auch noch nie PS Plus.
Also. Nein. Ja, ich gelte ja quasi wieder als Neukunde.
Nur deswegen, weil du ja dann automatisch auch diese PlayStation Collection da hast, die PS Plus Collection, hast genau, ja doch noch ein paar Titel zusätzlich, die du noch nicht hattest.
Richtig, ja, da sind auch ein paar, die ich wieder mal zocken möchte. Ja, was habe ich runtergeladen?
Kurze Frage, Tax, warum hast du denn überhaupt was runtergeladen? Weil es ist ja ein Spiel drauf.
Ich mag das einfach, wenn das Gerät im Hintergrund sich Content zieht und weil ich einfach so naiv war und dachte, oh, jetzt sind ja eh meine ganzen Spiele schon super optimiert, was ja auch zum Teil stimmt. Und so viel hatte ich gar nicht zum Runterladen. Ich habe Uncharted heruntergeladen.
Hat noch kein Update?
Lost Legacy, ja. Dann habe ich natürlich Last of Us einfach als Pflichtübung heruntergeladen, was ja dieses FPS-Update hat, denke ich. Also
Last of Us 1 oder 2?
Das 2er, genau.
Ja, das 2er hat 60 FPS-Update. Das kannst du auf jeden Fall, da kannst du einen zweiten Playthrough jetzt langsam starten. Da soll zwar nochmal ein Update kommen mit ein paar Optimierungen, aber ich glaube, da passiert nicht mehr viel, außer ein bisschen Controller-Integration
vielleicht. Ja, pass mal auf, das wird der Last of Us 2 Director's Cut.
Es kommt halt ein Remaster.
Langsam nochmal 10 Euro dazu, mindestens für Controller-Verbesserung.
Naja, aktuell liefern sie ja in Anführungszeichen nur diese Patches. Das sind ja, das ist ja immer noch PS4-Version. Das ist ja immer noch keine PS5-Version, sondern eine PS4-Version, die halt kein Frame-Lock mehr hat auf 30 Frames. Und so ein Controller-Support habe ich schon bei Twitter gelesen, das kommen soll, ein optimierter. Allerdings kriegst du den auch nicht hin, wenn du da keine komplette PS5-Version baust.
Und ja, aber ich glaube, die PS5-Version
wird eine eigene werden, wo du Geld für verlangen darfst.
Ja, also ich glaube, da weiß nicht. Also ich glaube, dass sie beim Naming jetzt, dass ich auf diesen Director's Cut Schmarrn eingeschossen haben, weil auch das Remastered auch ein bisschen verbrannt ist. Das hat der Fips wieder einen neuen Triggerwort von Sony Director's Cut. Aber ich finde es, der Tax hat jetzt seine Bühne, deswegen halte ich mir Maul. Aber ich kann ja nachher was zu dem Director's Cut auch sagen.
Ja, ich kann ja da auch noch genug rumschimpfen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich echt beobachtet habe. Dann habe ich mir Horizon Zero Dawn heruntergeladen und just ein Tag danach oder zwei Tage danach gab es dann eben auch den Patch, der sozusagen die, ich glaube auch die Frames per Second sozusagen auch in
Horizon. Ja, aber hattest du das?
Ja, das habe ich gekauft.
Ja, hatte ich.
Online runtergeladen.
Du hast das mal gekauft, aber nie gespielt, oder wie?
Ja, angefangen und jetzt habe ich es auch wieder angefangen. Wirkt nochmal gleich anders. Also irgendwie, wenn es flüssiger läuft, ist es auch irgendwie angenehmer und weiß ich nicht, also vielleicht fasziniert mich auch echt der gute Controller von der PlayStation 5, obwohl die Spiele ja gar keine Optimierung haben, ja, bis jetzt auf das mitgelieferte Astros Playroom. Ja, genau, und dann habe ich
ganz kurz, Tax, du hast in deiner Library also bisher kein Game, das ein PS4-Game war und das ein PS5-Patch bekommen hat.
Ja, Last of Us sozusagen und Horizon Zero Dawn.
Nee, die haben ja keinen PS5.
Das ist ja nur
das ist ja nur, dass sie die Frames hochgedreht haben. PS5-Patch würde heißen, dass du ja zwischen den beiden Versionen sogar beim Installieren entscheiden kannst, welche Version du installieren möchtest und wo du dann eben auch den Controller-Support hast. Also beispielsweise Borderlands 3 hat ja eine eigene PS5-Version direkt zum Launch bekommen.
Nee, auf die Experience warte ich noch. Und ganz ehrlich, was mich gerade so richtig reizt, neben Astros Playroom, ist tatsächlich wieder mal ein Shooter wie Battlefield, Call of Duty. Und ja, da will ich sozusagen noch aushalten, bis die mal auf dem Markt sind. Ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht, die alte PlayStation 4-Version runterzuladen, wenn die eh nur dann 30 Frames pro Sekunde
war. Aber was genau meinst du? Es kommen jetzt dann November oder Oktober die neuen Battlefield
und, oder wie das heißt.
Ja, das sind ja neue Games. Also da gibt es ja jetzt noch gar keine PS4-Version.
Ja, genau. Aber PS5 gibt es dann. Da freue ich mich drauf.
Da holst du dir dann die PS5-Version
logischerweise. Voll.
Ja, Astros Playroom hast du aber auch gespielt, um den Controller kennenzulernen.
Zuerst dachte ich, oh, das ist eine ganz, ganz billige Demo und da haben sie irgendwie ein paar Personentage investiert, weil ich konnte es zuerst nicht einordnen. Hab aber dann länger gespielt.
Weil du uns aber auch nie zuhörst anscheinend, weil es ist ja nicht so, dass wir da nicht schon ein oder andere Mal drüber gesprochen
haben. Ja, doch, ich schlafe halt nicht um 21:45 schon ein in meinem Podcast.
Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat es mich nicht so gehuckt. Dann habe ich dann doch noch länger rumgespielt und hatte fast so eine diebische Freude wie damals. Achtung, kennt wahrscheinlich kaum hier jemand, obwohl es ein sehr geiles Spiel ist. Space Taxi auf dem C64.
Das ist immer Tax, du sagst mal, das kennt wahrscheinlich kaum jemand, aber jeder, der über 30 ist, kennt Space Taxi.
Ja, ich kenne es nicht, weil ich kenne C64-Zeug nicht.
Okay, jeder, der über 35 ist.
Jeder, der über 40 ist.
Ja, also dieses Beach-Level und so, es hat mich irgendwie daran erinnert und
auch. Aber diese Assoziation Space Taxi mit Astrobot ist schon auch skurril, wenn ich das
kurz anmerken darf. Ich kann es erklären, gab es diese Szene, wo man in diesem Schwimmbad, Swimmingpool ist. Und da gibt es ja auch da bei Space Taxi dann so Cocktail- und Swimmingpool-Levels. Ist richtig nett gemacht. Und was für mich neu war, und das war echt ein Aha-Effekt, dass tatsächlich nicht nur die Haptik des Controllers genutzt wurde, sondern dass man auch den Gyro sozusagen von dem Controller alles in Verbindung miteinander nutzen kann. Also das ist schon sehr interessant.
Und ja, sie haben halt wirklich irgendwie alles eingebaut, was gerade so möglich ist. Ne? Haben sie eingebaut. Aber sie haben trotzdem ein schönes Spiel drum gestickt, jetzt man länger begeistern kann.
Ja, genau. Also ich spiele es mal so casual-mäßig durch, aber da...
Sehr schade, weil ich hatte eigentlich eine Challenge am Start. Ich wollte eigentlich dir eine Challenge mitgeben, weil die wäre da wirklich möglich. Und zwar wäre die Challenge gewesen, dass du dir möglicherweise bei dem Spiel deine erste Platin-Trophy holst.
Ja.
Die da wirklich machbar ist und du hättest halt dann wirklich alles in dem Game gesehen. Ne?
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe auch noch nicht so viel Spielzeit investiert. Ja, also ich denke, das kommt jetzt mal am Wochenende, dann wird das richtig genutzt. Was mir aber noch aufgefallen ist bei der PlayStation 5, die Oberfläche wird ja so gelobt, ist auch okay. Ich habe irgendwie.
Du klargekommen damit, out of the box, wo
ja,
du drücken
musst? Ja, schon, ja, irgendwie. Ich hatte dir in Erinnerung, ich muss die PlayStation-Taste lange drücken, aber die muss man jetzt nur einmal triggern.
Nee, es sind ja zwei verschiedene Optionen jetzt. Und das hat Christian, glaube ich, das hat uns ziemlich lange unsere Muscle Memory versaut.
Genau, das hat schon eine Weile gedauert bei mir, ja.
Dass du halt komplett ins Menü zurückkommst, wenn du lange drückst. Und wenn du kurz drückst, geht ja nur das Kontextmenü auf.
Dann habe ich nicht lange genug gedrückt, weil dann muss ich echt nochmal lange drücken.
Ja, da schau. Das ist nämlich nicht, das ist nicht selbsterklärend, so eine Funktionalität, weil da musst du halt wissen, dass man lange drücken kann.
Das wird aber, glaube ich, mal erklärt. Aber dieses lange Drücken ist dann länger als 2-3 Sekunden oder so, sondern eher 4.
Ich glaube, 2 sind es. Ich würde sagen 2.
Ja, sieht mal, wie ungeduldig ich bin, ja.
Ja, aber das, was, also ich hatte die Probleme, um sie halt einfach runterzufahren oder halt in Ruhemodus zu versetzen. Das musst du halt jetzt mit einem kurzen Trigger, also kurzen drücken und dann hast du deinen Kontext unten, wo du dann auf Power machst.
Genau.
Aber war jetzt die PS4 nach einigen Updates, das Menü, ich fand das Menü, also das hatte ja natürlich auch einige Updates ja drauf an und dieses mit dem lange Drücken und dass dieses Schnellkontextmenü kam, das war ja erst relativ spät im Lebenszyklus oder PS4 dann erst drinnen im UI.
Ja, das haben sie halt jetzt irgendwie geswitcht, aber bei mir ist es jetzt schon voll drin. Ich muss jetzt schon drüber nachdenken, wie es bei der PS4 war. Also das ist immer dasselbe Muscle Memory, das lernst du irgendwie.
Das werde ich nicht vermissen. Und was schön ist, also man kann es ja auch in gewissen Details dann konfigurieren, gell? Also
man kann, ich finde für eine
Optionen reinziehen und so. Ja. Also das wirkt schon.
Nee, das finde ich auch cool. Für eine 1.0-Version von so einem Betriebssystem, und da merkt man, dass es halt auf dem Alt natürlich aufsetzt, gibt es unglaublich viele Konfigurationsmöglichkeiten, weil wir ja wissen, bei der PS4 gab es ja am Anfang viele Features noch gar nicht in der ersten Version. Da wurden viele Features nachgereicht, die im Menü dann möglich waren. Manches Feature haben sie rausgeschmissen. Ich glaube, Ordner gibt es ja nicht mehr, oder, auf der PS5? Habe ich das richtig in Erinnerung, Christian?
Nee, gibt es gerade nicht, ne.
Genau, die haben sie, glaube ich, jetzt nicht reingemacht, aber anscheinend, also absichtlich wollen sie die nicht reinmachen aus Gründen.
Es gibt eine
Sache. Ach so, echt, ich dachte halt nur, dass man darf halt nicht erwarten, dass sie alle Features aus der PS4 sofort wieder neu reinnehmen. Aber
ja,
also, ich habe die Ordner sehr gemocht bei der PS4, ehrlich gesagt, aber auf der PS5 ist ja eh kaum Platz dafür,
drei Spiele,
die drauf passen, ausgehauen.
Genau, haben sich clever gemacht, wenn sie da, weil sonst hast du nur einen Ordner mit 5 Spielen. Ne? Ja.
Dann gab es eine Sache, wahrscheinlich gab es das auch gar nicht bei der PlayStation 4. Ich wollte wissen, zu wie viel Prozent der Controller geladen ist. Und ich sehe dann sozusagen immer nur die drei Batteriezustandsanzeigen.
Ja.
Am Ende ist es wurscht, aber das ist so intuitiv. Ja, ist es jetzt 66% oder
65%? Ja. Ich bin aber auch jemand, der auf seinem Smartphone immer sofort die Prozentanzeige einschaltet. Ja. Der Default ist ja, glaube ich, ohne Prozentanzeige. Also diese slicke Batterieanzeige, die nur anzeigt, wie viel, wo man halt nur visuell sieht, wie viel noch drin ist. Ja, da aber bin ich auch jemand, der gerne Prozente hätte. Im Nachhinein ist es eigentlich ein bisschen monkig, dass man sowas.
Genau, du weißt, wenn du nur einen Strich hast, dann solltest du das Teil aufladen, oder?
Ja, und sogar das hält noch recht lang.
Sekundärcontroller nehmen. Ja. Was ich noch nicht ganz durchstiegen habe, mir ist manchmal die Oberfläche ist gut, aber sie ist schon so designt, als würde sie mich die ganze Zeit zum Kaufen auch animieren. Also es brüllt mich nicht an, aber es ist schon so, hier kannst du die Option, hier kannst du das kaufen und jetzt kannst du das erstehen. Manchmal würde ich das gerne reduzieren, das muss ich nochmal in Ruhe anschauen.
Bei den Games, so die DLCs, die immer gleich angezeigt werden, oder? Hier kannst du das noch dazu kaufen.
Ja, und
das
oder auch die
Aber das war bei der Vierer ja auch so eigentlich.
Ja, ich hatte manchmal den Eindruck, dass die Vierer-Oberfläche noch ein Stück reduzierter wirkte. Das mag jetzt aber echt... Muss ich mir
hattest noch du weniger Spiele installiert auf der Vierer? Noch weniger.
Ja, das kann gut sein. Ansonsten, wo ich ein bisschen enttäuscht war, oder ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie kläglich langsam die PlayStation 4 Pro war, als ich dann das Uncharted gespielt habe, und da sieht man auch eine Ladeanimation.
Max, das ist nicht optimiert. Um das nochmal zu sagen.
Sagst, ich weiß schon nicht,
ob die Spiele nutzt, das sind PS4-Versionen. Diese PS4-Versionen.
Ja, aber die SSD wird ja trotzdem genutzt.
Ja, aber genau. Es gab ja anfangs tausende Vergleichsvideos. Es gibt manche Spiele, die sind halt nicht angetastet, die sind halt dann doch schneller und laden schneller. Es gibt aber wirklich auch PS4-Spiele, die auf einer PS4 schneller starten als auf einer PS5. Weil halt wahrscheinlich irgendeine Optimierung stattgefunden hat, wo die PS4 trotzdem noch schneller ist. Also das ist. Du musst das mit PS5-Titeln, glaube ich, wirklich validieren.
Ja, genau. Und ich glaube, da hast du auch ganz andere Ladestrategien, weil Direct Memory Access und was weiß ich alles, was sie da
machen. Du siehst es halt beim Astro Playroom, weil das ist, glaube ich, halt dein einziges Game gerade, das bei dir halt komplett auch zum System passt, sozusagen.
Habt ihr das vielleicht parat? Weil so schlecht war ja dann das Astros Playroom nicht. Ich hatte da auch ein paar andere Level angeschaut, als ich dann auch diese... Odyssey 2001 Raumschiff-Mission oder so, das schaut da richtig geil aus. Wer hat das produziert? Waren das die Freizeitentwickler von Sony? Also da wird ja immer so ein Name eingeblendet.
Asobo.
Ja, kennt man die? So,
ja, das sind doch Leute, mittlerweile sind die leider geschlossen worden. Sony hat die dicht gemacht.
Ja. Aber die haben ja auch dieses VR-Astro, das sehr gut ist, das Astrobot.
Astrobot Rescue Mission, ja. Ja.
Eigentlich das bestbewertetste VR-Spiel auf PlayStation. VR.
Ah, okay, verstehe.
Die haben, aber wie kannst du denn, die haben die dicht gemacht, die haben die also nicht gekauft oder sind die in Sony irgendwie aufgegangen?
Das ist, glaube ich, schon immer ein First-Party-Studio gewesen, ein japanisches. Und die haben halt einiges. Ich glaube, die haben ja, der PS4 war ja am Anfang auch schon so ein Astro Playroom dabei, so ein Demo. Das war aber wirklich nur so ein Demo-Zeug und das fand keiner richtig geil. Da konnte man halt dann mit dem Touchpad so ein bisschen rumexperimentieren. Und
meine mich zu erinnern, und mit der Kamera, oder?
Wenn dir genau, wie du die Kamera, wenn du die dabei hattest. Ja. Also ich kann mich ganz wenig erinnern, weil ich habe es, glaube ich, nur einmal angespielt und das war echt relativer Müll. Außer, also da richtig los ging es ja erst bei den Demos mit dem VR-Playroom zum VR-Headset. Die waren ja dann schon richtig geil, die Sachen, die da dabei waren. Und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das auch vom Team Asobo war, aber ich glaube schon. Und dann halt eben Rescue Mission, was ja wirklich ein unglaublich geiles Spiel ist für die VR. für Sony PSVR. Genau, und dann haben sie jetzt das Astrobot, Astros Playroom, das kriegst du selber nicht mehr raus, hier für die PS5 gemacht. Und im Zuge dessen danach haben sie das Studio, umstrukturiert haben sie halt was. Also sie haben das Studio offiziell geschlossen, es gibt's nicht mehr, und es ist halt in diesen Sony Studios aufgegangen. Und was sie mit den Mitarbeitern so gemacht haben, weiß ich nicht. Also ich hoffe mal, das war eine reine Umstrukturierung, weil es, wie man das sieht, waren das ja schon sehr talentierte Leute, was sie da fabriziert haben. Ja.
Dann noch ein Erfahrungsbericht. Vielleicht habe ich echt mir viel zu viel davon erwartet, ist dieses 3D-Audio. Ich bin dann auch in dieses 3D-Audio-Anpassungsmenü gegangen, in dem erklärt wird, dass bis zu 5 Höhenebenen dargestellt werden können. Ich höre bei all diesen Ebenen eine unterschiedliche Klangcharakteristik, aber es hat halt nicht diesen Effekt, wie ich mal vor, ich weiß nicht, 30, 35 Jahren einen 3D-Kopfhörer mal aufgesetzt hatte, wo ich wirklich, wahrscheinlich lag es daran, weil ich um die 10 oder 12 Jahre alt war, noch nie so authentisch 3D gehört habe. Ja, wahrscheinlich waren das auch verschiedene Lautsprecher.
Das wollte ich gerade fragen, war das nicht noch so ein Laut, wo da wirklich echte Lautsprecher eingebaut sind in den Kopfhörer?
Mit Sicherheit, das war irgendein Prototyp von sonst irgendetwas.
Geiler Vergleich dann auf jeden Fall. Ja.
Und damit habe ich mir gedacht, okay, 3D-Audio, okay, ich höre genau, dass da jemand hinter mir steht, aber ganz genau. Und den Effekt habe ich... Ich höre, da kommt der Wind von hinten hier, von Astros Playroom, wenn da irgendwie der Wind ein bisschen bläst. Aber es haut mich nicht um, dass ich denke, habe ich da jetzt hinter dem Schrank dann Kratzen gehört? Nee, also das hat es bei mir leider nicht ausgelöst.
Wichtig dabei, Tax, ist aber auch wieder, dass, glaube ich, das einzige Spiel, das du bisher gespielt hast, ist ja wirklich Astros Playroom, das genau. Überhaupt 3D-Audio hat.
Richtig.
Ja. Dann brauchst du wahrscheinlich mal wirklich auch einen Ego-Shooter, der das hat. Vielleicht wirkt es da dann anders. Ich weiß es nicht.
Richtig, ja.
Darf ich noch ganz kurz eine Korrektur einwerfen? Das Team heißt nämlich Asobi und nicht Asobo.
Ja, genau. Asobo sind nämlich die Kollegen, die Innocence gemacht haben hier, Plague Tale und so weiter. Das ist ja Asobo.
Ach, genau. Und die machen, glaube ich, auch so Flight Simulator.
Flight Simulator. Team Asobo ist ein französisches Studio, habe gerade auch nochmal nachgeschaut. Und Team Asobi.
Es tut mir sehr leid, genau.
Gar kein Thema. Team Asobi hast du aber alles richtig erklärt. Die haben bisher nur die Astro-Sachen gemacht. Von Anfang bis Ende sind 4 Games oder so. Genau, und wurden dann geschlossen. Beziehungsweise so ganz klar ist es nicht. Ich glaube eher, dass die Entwickler wirklich übernommen haben oder so.
Genau. Und ich kann mir noch rausreden, weil es kommt ja vom japanischen Wort Asobu und das heißt nämlich spielen, also to play im Englischen, auf Japanisch zu spielen. Aber das ist eine schwache Ausrede jetzt. Ich habe mich einfach vertan. Ja, aber es waren geile Leute. Also es war echt coole Teile, was die gemacht haben.
Ja, aber genau, Tags. Also beim Sound, glaube ich, da wird es auch nochmal interessant. Was da vielleicht richtig geil wäre, mal zu testen, ist halt das Miles Morales, also das Spider-Man-Game. Weil du dann natürlich sehr viel um dich rum an Sound hast in dieser Stadt und so. Allerdings weiß ich nicht, ob das Spiel was für dich ist. Ne? Ist auf jeden Fall auch schon die volle PS5-Unterstützung.
Genau, da wurde es auch getestet. Ich warte noch ein bisschen auf das nächste Betriebssystem-Update, sofern das rauskommt, weil ich ja bei diesem Pulse-Headset auch dachte, wow, das klingt ja echt alles relativ muddy, also als würde die Brillanz, die Höhen fehlen. Und die Berichte, was man im Internet so liest, deuten ja auch darauf hin, dass die Leute ihren Equalizer immer so leicht V-förmig einstellen, was eigentlich darauf hindeutet, dass das keine gescheiten Lautsprecher oder unbalanced ist, ja, so.
Das heißt aber, mit dem neuen Betriebssystem, um das nochmal um deinen Satz abzuschließen, das neue Betriebssystem-Upgrade liefert dann so einen Equalizer mit, wo du sowas eben genau tun kannst.
Genau, so ist die Hoffnung. Es gibt verschiedene Klangprofile. Ob das, was jetzt in der Beta da anscheinend zu sehen ist, dann auch in den freien Markt kommt, weiß man nicht. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich mich für die Beta freischalten kann. Habt ihr das gemacht? Nee, oder?
Habe ich mich nicht mal informiert.
Soweit ich weiß, kannst du da beitreten, aber du musst halt quasi einen Antrag stellen, das Beta-Programm zu joinen. Und wenn sie Leute suchen, dann wirst du das als PS-Plus-Mitglied erfahren. Und wenn sie keine Leute suchen, dann verpiss dich.
Okay, das ist dann nicht so.
Ist ja bei überall so, ist ja bei Microsoft auch so. Du wirst dann halt entweder bist halt dann dabei, kannst dich melden, sagen, ja, bitte, ja, ich würde mitmachen, und dann wählen sie sich aus.
Es ist jetzt nicht so wie da müssen wir den Vergleich jetzt mal ziehen, weil sonst machst du es ja selber gar nicht, wie bei Apple die Beta, wo du dich einfach anmeldest und dann geht's los, weil da kannst du ja jederzeit jetzt am Public Beta
Programm teilnehmen. Genau, wobei dann Apple halt ja auch immer, ist die Public Beta immer eine Iteration sozusagen später, also die Entwickler kriegen im Zweifel eine Beta früher und später sind sie dann synchron. Ja, aber um es abzurunden, feines Gerät, leider schaut es im Schrank etwas verlassen traurig aus. Also ich glaube, wenn die PlayStation frei im Raum steht und schwebt, ist es schön.
Hat dein Kallax so verkehrt, dass die da einsam und allein auf weiter Flur steht? Drumherum galoppieren die kleinen Seepferdchen.
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie die in diesem Schrank ausschaut. Aber ja, Tax, ich gebe dir recht. Ich finde, wenn sie hochkant einfach so dasteht, macht sie was her und macht auch schöne LED-Effekte und so. Das ist schon ein angenehmes Gerät. Ich weiß immer noch nicht, wie du die genau da jetzt reingeknuppert hast in diesen Kallax. Das wird noch interessant, wenn du das Foto postest und wir teilen es dann natürlich überall. Dann seht ihr mal, was möglich ist.
Da habe ich einfach die Seitendeckel verbogen. Dann
ausgeliehenen Dremel zurückgeben, ne?
Ja, genau.
Ja, okay, ja, aber, Tags, aber du wartest noch auch, wartest du nicht auch noch ein bisschen auf Titel, die dich wirklich reizen?
Ja, also das ich habe mir ja auch schon die Frage gesagt, gestellt, ne? Wie lange haben wir ungefähr die PlayStation 5 angenommen? Ja, so ungefähr, nur anders. Aber das ist ja die Variante mit Laufwerk.
Ach so, genau, der Tags ist gerade abgelenkt, weil der Christian hat jetzt doch schon ein Vorab-Foto gepostet.
Ja. Die ohne Laufwerk, ich glaube auch, die ändert alles.
Ne. Das glaube ich auch.
Ein echter Gamechanger.
Nein, ich habe sie halt der Länge nach reingestellt.
Ich wollte gerade sagen, ich habe so einen Verdacht, was du getan hast.
Ich habe auch so einen Verdacht.
Ja, es ist, schaut schrecklich aus. Schaut schrecklich aus, ja.
Tax? Nee.
Und dann ist die Frage, wie lange haben wir die PlayStation? Wann kommt denn die Pro davon raus? In 3 Jahren?
Tax, du brauchst erstmal keine Pro, weil der Punkt ist, wir brauchen jetzt alle zusammen. Also Christian, ich glaube, wir haben genug Titel. Ich brauche jetzt gerade keine Games. Ich bin ausgelastet, aber es braucht einfach für die breitere Masse und auch für deinen Geschmack fehlen halt einfach noch ein paar Titel, die wirklich die Konsole voll ausreizen, die alles nutzen, die PS5 optimiert sind.
Wird halt im Moment einfach alles sau ausgebremst.
Also ist halt ausgebremst, klar,
ja. Kommt was, aber es ist alles.
Und für jemanden wie Christian und mich ist genug da, weil Christian und ich, wir spielen doch relativ breit mal auch verschiedenste Dinge an. Ne? Also wir werden jetzt Deathloop dann anspielen, vielleicht ist das wieder was für dich, Tax, könnte auch sein, vielleicht auch
also nicht. Also vorab, Death Stranding ist, denke ich, geplant, Director's Cut.
Das ist dann übrigens wirklich eine PS5-Version dann.
Ja, dann denke ich Far Cry, hoffe ich, dass das auch ganz nett wird.
Ja, aber allerdings erwarte ich mir bei Far Cry ehrlich gesagt gar nicht so den massiven Sprung zum Fünfer, weil ich glaube, das ist einfach so eine typische Ubisoft Cross-Maschine. Ich hoffe einfach, das war halt bei mir beim Fünfer mein Hauptkritikpunkt, ich hoffe halt einfach auf 60 Frames, weil ich aktuell wirklich das sehr, sehr schätze, wenn ein Spiel 60 Frames hat. Das war übrigens auch der Punkt bei dem Uncharted, das du vorhin angesprochen hast, das Lost Legacy. Das habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch nochmal gespielt, weil ich irgendwie Bock drauf hatte, aber ich habe halt nur 30 Frames und es war immer wieder so ein bisschen sluggish dann alles.
Ja,
und
du so hast immer choppy, so das
Genau, aber mit 60 Frames, Games, die da rauskommen und die neuen Games, die rauskommen, werden das gerade alle noch locker packen, wird das ein Riesenspaß. Und es ist auch einfach angenehm zu spielen. Das wird beim Far Cry richtig cool. Ich glaube aber, dass es optisch so rein von der reinen Grafik und wie du sagst, Texturen und sonstiges, dass du sagst, oder wie schön ist der Rauch, glaube ich gar nicht, dass es so ein Riesensprung zum Fünfer sein wird.
Ja.
Glaube ich gar nicht. Was man bisher in den Trailern gesehen hat zumindest.
Du wirst wahrscheinlich schon deinen Spaß dran haben, aber ich erwarte jetzt persönlich tatsächlich auch von den ganzen Third-Party-Titeln relativ wenig, was das angeht, allgemein.
Ja.
Da gibt es ein paar. Mal ganz ehrlich, aber auch für einen Call of Duty oder Battlefield oder sowas, die brauchen die Masse.
Absolut. Und die
Masse erreichen sie im Moment weder mit einer PS5 noch mit einer Xbox Series X.
Ja. Ja. Habt ihr denn Informationen, wie groß ist der Spagat für die Studios, eine PS4-Version hinzustellen und gleichzeitig eine gescheite PS5-Version, die sozusagen wirklich das Potenzial der Hardware ausschöpft? Also hat man da was gehört? Ist alles unter NDA oder darf
wahrscheinlich, also das ist interessant, dass man sowas noch nicht wirklich gehört hat. Hey, so geht's, deine PS4-Version auf eine PS5-Version abzugraden oder sowas. Wahrscheinlich wirklich alles NDA-Thema. Ja, Tax, aber dann mach doch mal für heute ein Schleifchen dran. Das wird uns ja noch ein bisschen begleiten, deine Erfahrung mit der PS5. Du sagst ja, am Wochenende wird jetzt dann mal richtig gezockt. Heißt es dann Astro weiter oder einfach noch ein
Ja,
paar Titel,
nee,
die
nee,
jetzt auch mal
definitiv
60 Frames
Astro.
schon haben?
Definitiv Astro. Übrigens, was ich schon strange fand, habe ich den Lüfter gehört. Was ist denn da los? Das fand ich interessant.
Vielleicht so, ich habe gehört, man sollte die vielleicht nicht in so ein Kallax-Ding zwängen und schon gar nicht
Ja.
irgendwie genau auf die
Also,
Lüfter
Tax,
stellen.
ich habe so den Verdacht,
Lüftung halt. Also.
sobald du uns dieses Foto geschickt hast, werden wir dir alle sagen, Tax, so kannst du die da nicht reinplatzieren.
Aber ist doch normal, dass das Kallax sich innen gelb verfärbt oder so,
Nein, also
oder so,
die
so schwarze Stellen hat.
du musst ja wissen, die PS5, gerade wenn sie aufgestellt ist, da ist ja schon ein gewisser Kamineffekt vorhanden, wenn du die Lüftungsschlitze anschaust.
Ja, also die
Ich
hat
kann mir nicht
eigentlich nur zum
vorstellen.
Atmen, das Regal ist hinten offen, aber ich beobachte es mal.
Na gut, aber du bist erstmal happy, nur du brauchst ein bisschen
Alles gut.
Material, beziehungsweise aktuell bist du nur ausgelastet, mal alles ein bisschen zu testen und auszuprobieren.
Genau. Und wenn ihr gute Tipps habt, dann her damit.
Das kriegst du ja eh immer wieder. Aber ich muss auch sagen, so ein richtiges Taktspiel, wo ich sage, PS5, richtig Eye-Opener, wo ich sage, das ist für ein Taxen-Game, wüsste ich gerade nicht.
Ja,
Bist
das
du?
wäre auch selbst der Flight Simulator. Sorry, Flight Simulator bräuchte ich die Xbox. Und das kannst du nicht spielen, weil es
Das hast du
kein
sehr gut,
Konsolenspiel ist, ja.
das
Das hast
hast
du
du sehr gut
erkannt, ja.
festgestellt. Aber Christian, wenn du jetzt sagen würdest, wir kennen ja alle so ein bisschen Tax, sein Fable auch, einfach so
Ich
Walking-Simulatoren jetzt.
traue mich fast gar nicht mehr, weil ich werde manchmal aus dem Takt nicht mehr schlau. Aber weil ansonsten, er hat ja schon so ein paar Sachen gesagt. Der Stranding fandest du ja gut und ich glaube,
Es kommt halt erst noch, ne?
Director's Cut. Aber du hast das Stranding schon gespielt, Tax,
Hat es
gell?
durchgespielt?
Ich habe es durchgespielt.
Stimmt,
Das ist ja
war sein Spiel des
durchgespielt.
Jahres. Da muss ich mit Ihnen jetzt mal richtig hier
Oh,
verteidigen.
Entschuldigung, da bin ich derjenige, der da wahrscheinlich eingeschlafen ist. Aber es lag vielleicht auch an dem Titel. Dann weiß ich zwar nicht, was du dir da vom Director's Cut erhoffst, weil die Sachen, die da neu drin sind an Content, ich meine, du kannst jetzt Autorennen fahren und so Sachen,
Ja, ich hoffe
das ist
einfach
nicht
nur,
so
dass es
Texturen sind
glasgeiler
getrimmt.
ausschaut. Genau,
Du hast
nur
die 60
Texturen irgendwie
Frames.
optisch
Bam.
besser.
Ja.
Ja. Und ich habe mich heute beobachtet. Naja, also Hardware ist doch nicht alles. Bitte schlagt mich nicht. Vielleicht brauche ich doch mal sowas. Kennt ihr Stardew Valley oder Stardew Valley?
Ja.
Ja, fand ich dann auch irgendwie ganz lustig. Oder Animal Crossing irgendwann doch mal, ja. Und das gibt es halt dann nicht auf
Ja,
der
da brauchst du
PlayStation.
vielleicht eine Switch.
Aber
Ja,
Stardew Valley gibt
genau.
es gibt's schon auf der PlayStation, oder?
Ja,
Ist
hab ich
überraschend.
ja.
extra gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so cool ist.
Das
Genau.
ist mega cool, wenn man auf sowas Bock hat.
Ja.
Das verschwöre ich dir, weil das ist auch zeitlos mit dem Grafikstil.
Ich bin heute erst auf dieses Stardew Valley gekommen, weil das jetzt irgendwie offizielles E-Sports ist oder so ähnlich.
Hä?
Ja, ist
Okay,
irgendwie
kompetitive Modus eingebaut oder wie?
irgendwas haben sie gemacht, ja.
Speedrun.
Okay, Tags. Aber das war schön. Es war doch relativ länglich, aber ich glaube,
Ja,
man hat einen
feine
guten
Sache.
Einblick bekommen. Aber wir haben, das hast du jetzt auch verdient gehabt, nachdem du dich so lange hier
Ich hätte nicht
zurückgehalten
gedacht,
hast
dass
und
sie so
keine
schnell
PS
kommt. Ich hätte es nicht
extra,
gedacht,
du hast
ja.
extra so lange gewartet,
Das ist
dass du
krass.
keine bestellt hast und hast gesagt, jetzt schlägst du zu und hast dir eine geholt. Wir
Und
sind
das
jetzt alle
letzte
ausgestattet, nur der
Schleifchen
Philipp
dann?
nicht. Der Philipp noch nicht. Der Philipp wartet noch
Brauchst.
auf das Digital Schnäppchen, glaube ich, von der
Ja,
PS5.
ich hab's tatsächlich nicht eilig. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich spiele eh relativ wenig. Ich habe tatsächlich genug Spiele auch aus der letzten Generation, die ich noch spiele, egal ob mit oder ohne Update. Und bis jetzt gibt es tatsächlich, was mich echt reizen würde, ist halt Ratchet and Clank. Da hätte ich richtig, 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 richtig Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ist mir aber halt tatsächlich zu dünn, um irgendwie 400 € für eine Konsole auszugeben, sage ich ganz ehrlich. Die danach wieder rumsteht. Also ich warte mal, ich meine, es kam jetzt schon die erste Hardware-Revision mit dem kleineren Lüfter. Ist übrigens anscheinend wohl bestätigt jetzt, nachdem die ersten damit rausgegangen sind, dass
Kleinerer Kühler, oder?
der
Kühlkörper.
andere Kühler und irgendein YouTuber
Ja,
hat schon so einen kleinen
3 bis 4 Grad wärmer, aber dann auch.
ausgelöst, weil er festgestellt hat, dass die Abluft 4 bis 5 Grad wärmer ist als im alten. Und jetzt geht dann die Diskussion, ob der jetzt einfach besser die Temperatur abführt oder ob die Konsole heißer wird. Scheißegal.
Man klappt es aber nicht mehr mit dem Kallax, da muss man echt aufpassen.
Nee, aber ich habe mir einfach gesagt, gut, wenn ich jetzt durch Zufall irgendwo hinklicke und ich kann sie gerade bestellen, werde ich sie wahrscheinlich bestellen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie eine große Energie reinstecken muss, weil Ich habe tatsächlich noch andere Sachen zum Spielen. Da kann ich nachher noch zwei, drei
Können, da können, dann lasst uns doch, dann lasst uns doch direkt überleiten, nachdem wir auch, dass wir mal vom PS5-Thema wegkommen, weil du hast ja jetzt sogar auf deiner Next-Gen-Konsole doch den einen oder
Sätze.
anderen Titel, wo du sagst, da bist du jetzt mal rangegangen und hast dir mal angeschaut.
Ich habe total viel gespielt, also für meine Verhältnisse.
Ja, dann.
Zum einen, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt nochmal meine eigenen Shownotes anschauen, ob ich da das alles drin habe, was ich gespielt habe überhaupt. Ganz kurz erwähnen will ich es nur der Vollständigkeit halber, weil ich inzwischen bei Gears of War 5 angekommen bin, dass ich auf der alten Xbox nicht weitergespielt habe, weil ich mir dachte, ich warte auf die Next Gen. Und das hat ja auch ein richtiges Update bekommen. Ich muss sagen, es hat sich echt gelohnt. Das ist schon
Ja,
gerade ein
das
Spiel.
glaube ich ja.
Das
Das
ist
glaube ich ja.
echt der Wahnsinn. Das kracht und ballert. Und wenn du einen gescheiten Bass hast, bist du nach 5 Minuten sowas von taub. Und also wirklich, wirklich richtig geil. Also das hat sich da tatsächlich gelohnt zu warten. Das aber nur am Rande bemerkt.
Du hast das Vierer durchgespielt, oder? Und jetzt bist du beim
Das
Fünfer.
Vierer habe ich jetzt nochmal durchgespielt. Das Fünfer schließt ja direkt ans Vierer an. Also die Geschichte ist mit dem Vierer ja nicht fertig erzählt. Nein, die endet wirklich mehr oder weniger so, ja, jetzt ist das und das passiert, aber da muss es ja jetzt irgendwie weitergehen und genau das passiert halt im Fünfer jetzt.
Okay.
Und zwar relativ, also ich meine, es war ja immer schon so ein bisschen die Stärke von dem Game, dass es sich eigentlich ganz schön inszeniert hat. Und das ist echt, also da haben sie echt mit vier aufs Vierer nochmal so eine Schippe draufgelegt. Also ich bin echt begeistert. Also es macht tatsächlich Spaß, das zu spielen. Ja, und mit dem nächsten Spiel wollte ich jetzt eigentlich, das haben ja, glaube ich, nicht nur ich gespielt, 12 Minutes, oder?
Ja, aber fang doch erstmal mit, weil du gerade vorhin gesagt hast, Ratchet and Clank für die PS5. Du
Ja.
hast ja, es kam ja etwas Ähnliches oder sagen wir in diesem Genre kam jetzt auch ein Game für die Xbox raus.
Die Psychonauts
Ja.
kam aber auch für die PS5. Also das ist ja
Er
noch ein
kam
letzter.
überall raus. Du hast halt auch genau, du hast halt auf
Genau,
der.
ist der letzte Cross-Plattform-Titel jetzt von Double Fine,
Yep.
weil schon angekündigt vor der Übernahme durch Microsoft. Und das ist ein wirklich super, super schräges, aber super schönes Spiel geworden. Also sie haben, ich weiß nicht, wer, man spielt halt in diesen Knechtel hier, der für die Psychonauts jetzt endgültig arbeitet. Und es fängt halt schon super schräg an, indem sie hier diesen Bösen aus dem ersten Teil, der soll seine Auftraggeber verraten und dafür täuschen sie vor, dass er Mitarbeiter des Monats war. Also super schräger Humor einfach. Und dann jagt man ihn durch eine Zahnarzt-inspirierte Levels, weshalb er gleich von Anfang an auch der Hinweis kommt, wer an einer Zahnarztphobie leidet, soll das bitte nicht spielen. Also ernst gemeinter Hinweis.
Ich muss morgen um 8 in der Früh zum Zahnarzt.
Ich wollte gerade eben sagen, trigger mich jetzt bloß nicht, ja.
Aber richtig, also richtig witzig. Und sie haben, soweit ich das bisher beurteilen kann, ich habe es jetzt tatsächlich 1,5 Stunden oder 2 gespielt, ich noch nicht so tief rein, bin noch nicht so tief reingekommen, weil mich Gears of War noch beschäftigter hielt. Aber es ist wirklich ein schönes Jump'n'Run. Sie haben die Schwächen vom ersten Teil, soweit ich das bisher sagen kann, was so das Gameplay und so angeht, echt schön ausgemerzt. Kann sein, dass es ein bisschen überladen wird im Laufe des Spiels. Also ich kann jetzt nach meiner bisschen Spielzeit schon relativ viele Angriffe und Kombos und sonstigen Kram, wo ich sage, okay, übertreibt's mir mal nicht. Ja.
Das muss man aber sagen, bei Ratchet and Clank jetzt, bei Rift Apart für PS5, war es ja auch so, dass man relativ früh relativ viel konnte. Ich fand es aber trotzdem noch angenehm. Also man hatte auch so viele Waffen und so viel Zeug und trotzdem, man hat sich halt auf bestimmte Sachen dann irgendwann eingeschossen, super Wortspiel, und hat die dann halt dauerhaft verwendet. So, und
Ja,
dann kam
nee.
mal was Neues dazu.
Geisteskraft, deine ganz seltsamen Angriffe, ein bisschen Pyrokinese da, ein bisschen Telekinese hier. Also das ist schon witzig gemacht und auch die Dialoge natürlich wieder super gesprochen. Ich meine, Story und sowas war bei Double Fine noch selten das Problem.
Ja.
Ja, und ich hab den Eindruck, dass ihnen die Zusatzkohle von Microsoft ganz gut getan hat. Wahrscheinlich werden da auch ein paar Leute, die sowas wie Gameplay schon mal gemacht haben, noch was dazu gesagt haben. Also wer eine Möglichkeit dazu hat, finde ich schon, sollte es mal probieren. Gerade im Game Pass ist es sowieso umsonst. Also das ist nicht umsonst, aber es ist im Game Pass drin.
Game
Ich
Passer,
würde
ja.
sagen umsonst.
Ja,
Und
doch, bei mir darfst du das auf jeden Fall.
ja, kriege ich immer nie Game Pass, ich auch nicht umsonst, musst du auch bezahlen. Und das ist ja auch korrekt. Ne? Ist ja auch korrekt.
Ja, es ist auf meiner Liste. Es ist auch schon runtergeladen, aber es ist aufgrund beschränkter Spielzeit, die ich hatte.
Ja, eben. Also, gespielt, ich mache jetzt auch erst Gears 5 fertig wahrscheinlich und dann werde ich mich da voll auf Psychonauts 2 stürzen, weil ich glaube, es könnte neben Ratchet und Clank wirklich so ein Jump'n'Run sein, das wahnsinnig gut den Sprung in die Neuzeit geschafft hat. Ist natürlich schon durch die Comic-Grafik, ich sag mal jetzt nicht so arg prädestiniert, dass du sagst, boah, das sind geile Next-Gen-Effekte.
Ja, kommt drauf an, also Ratchet & Clank ist ja auch Comic-Grafik, aber da sieht man schon, dass die Grafik extrem gut ist.
Also, ja. Ich kann tatsächlich noch nicht sagen, also ich bin noch an den ersten Leveln, ich weiß nicht, wohin die sich bewegen. Ja, Ratchet & Clank bietet da natürlich mit dem Weltraum-Setting ein bisschen mehr.
Ja, als ja aber Psychonauts mit diesen Hirnwelten war das doch auch immer so, dass da total abgefahrene Levels dabei waren.
Es ist jetzt schon total abgefahren.
Und die voll geil.
Kommen wirklich schön und der Humor ist abgefahren. Deswegen werde ich es auch tatsächlich vielleicht probiere ich sogar den ersten Teil nochmal, wenn ich durch den zweiten durch bin.
Ah, ich glaube, das tut dann eher weh. Ich habe mir den ersten auch nochmal angeschaut. Der muss dann gameplaymäßig schon wirklich sehr gut sein. Gerade nach dem zweiten.
Also mal gucken. Aber auf jeden Fall, ich werde nochmal was dazu sagen, wenn ich es weitergespielt habe. Ich schätze mal, dass ich Gears of War die Woche durchkriege. Und dann auch dazu werde ich nochmal was sagen, weil der ist ja jetzt diesmal tatsächlich auch eine fast schon bewegende Story dabei. Und dann zu Psychonauts nochmal was. Also ich glaube, das ist, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Das cool. Ist ein Given.
Top.
Genau. Ja, und dann hast du ja noch was gezockt, da wollte man warten, bis der Christian zurück von der Pinkelpause ist. weil du dachtest, er hat es wahrscheinlich auch gespielt. Ja, sehen wir ja gleich.
Dann sag doch mal. 12 Minutes noch angespielt. Aber dieses Zeitschleifen-Adventure. In Raum-Adventure-Gedöns mit prominenten Sprecher, McAvoy und
Willem Dafoe
und wer war sie? Auch irgendjemand,
ich weiß nicht mehr.
Ridley Scott, nee, Daisy Ridley, keine Ahnung. Also ich habe es tatsächlich, ich habe das ja schon mal in unserem Chat angedeutet. Ich habe es auf Konsole angefangen, ich werde es auf Konsole definitiv nicht weiterspielen, weil ich die Steuerung so zum Kotzen finde.
Magst du mal ganz kurz erklären, was 12 Minutes überhaupt für eine Art Spiel ist?
Es ist ein Adventure, das spielt in einem Apartment von einem Mann, in dem ein Mann mit seiner Frau wohnt. Die Namen erfahren wir nicht. Du spielst den Mann und kommt eigentlich ganz normal nach Hause, alles so Draufsicht und du kannst ein bisschen in dem Apartment rumklicken. Sie erklärt ihm, sie ist schwanger und alle freuen sich, juhu, juhu, juhu. Und dann kommt ein Polizist rein und verhaftet sie, weil sie vor Jahren jemanden umgebracht haben soll. Wenn du dich blöd benimmst, wirst auch du gleich erschossen. Und so in diese Richtung geht das. Also und dann ist er so Zeitsprung und du fängst quasi wieder von vorne in dem Moment an, wo du nach Hause kommst. Und mit jeder Iteration, jedem Loop weißt du natürlich ein bisschen mehr, kriegst auch neue Hotspots in der Wohnung, die du anklicken kannst, an neue Dialogoptionen, kannst dich anders verhalten und musst halt dieses Mysterium aufklären, was da gerade passiert. So als ganz grobe Zusammenfassung. Ist am Ende ein Adventure. Wie gesagt, ich fand die Steuerung schlimmer als alles andere, weshalb ich zur Qualität der Story gar nichts sagen kann, weil ich es einfach nicht weitergespielt habe.
Aber kurz spannend, wenn das nur so ein Top-Down-Ding ist und du bist in einem Raum, was kann man da bei der Steuerung denn so?
Es sind drei Mikroräume. Ja, das Problem ist, du musst Hotspots suchen. Also das habe ich schon jetzt ein paar Mal gelesen. Was die Leute tatsächlich lange aufhält an dem Spiel, ist, dass sie Hotspots nicht finden. Ja.
Kann man doch sicher einblenden lassen, so viele Gummis.
Gar nichts. Und der Witz ist, also was du hast diese indirekte Steuerung, die am PC funktioniert. Du klickst mit der Maus wohin und er läuft wohin. Aber sie haben sie halt 1:1 auf Konsole portiert. Das heißt, du steuerst mit deinem Stick einen Punkt und da kannst du dann Taste drücken und dann läuft er dahin und dann kannst du irgendwie interagieren. Und das macht es wahnsinnig unbequem, die Hotspots zu treffen überhaupt, selbst wenn du weißt, wo sie sind. Und das Ganze fühlt sich auch wahnsinnig clunky an. Das kommt dann dazu, dass die Animationen echt nicht besonders schön sind. Es ist halt ein Indie-Game. Ja. Die Animationen wirken sehr, sehr hölzern, obwohl du ja nur eine Draufsicht hast. Also da hätte man wahrscheinlich schon ein bisschen schöner machen können. Mhm. Aber mir macht es überhaupt keinen Spaß, mit dem Controller einen Mauszeiger zu Point and Click zu steuern. Muss ich einfach sagen, es ist die beschissenste Art und Weise, wie man dieses Spiel auf die Konsole hat portieren können. Kann ich nicht, kann ich persönlich.
Ja, also wenn das Spiel gut wäre, dann würde ich sowas ja durchmachen. Also siehe Monkey Island 2 habe ich auch zum Beispiel auf der PS3 mit Controller.
Das war aber echt auch gut gemacht.
Das war schon ganz geil gemacht, ja.
Mit diesem Schnellauswahlpfeil, wo du dann die Aktionen direkt am Pfeil hattest, so, und das war eigentlich ganz cool.
War das da so echt eine Special Edition? Weiß jetzt gar nicht mehr.
Ja. Auf jeden Fall. Also, da gab es ja keine Werben oder so, sondern du hattest dann...
Doch, in der Monkey Island 2 gab es wohl Werben. Aber auch in der
Special
Edition. Ich habe aber in der Klassik gespielt.
Ach ja, gut, in der Klassik, aber da werde ich mich wiederum nerven wie Sau.
Da werde ich mich nerven wie Sau. Immer mit der modernen Grafik. Ich habe zwar dauernd hin und her geschaltet und so, aber... Mhm. Ja, aber egal, 12 Monkeys, 12 Minutes, 12 Monkeys. Ich habe so viel Schlechtes über dieses Spiel gehört. Fips, ich wollte es ja noch anspielen. Dann hast du schon diesen ersten Dämpfer so gebracht, von wegen, ja, mit Controllersteuerung ist scheiße. Ja, ist jetzt auch nicht mein oberstes Ziel. Und dann habe ich irgendwie zwei Podcasts gehört, die das Spiel ziemlich verrissen haben. Die gesagt haben, dass es echt so von den Rätseln auch her ziemlich blöd ist und so viel bisschen Trial and Error und halt eben auch Hotspot-Suche.
Der erste Hype, der durch die Presse und durch die Medien ging, hat nicht gehalten.
Der hat null gehalten. Also ich war ja auch gehypt bei den ganzen Gameplay-Demonstrationen. Fand ich das extrem interessant, so ein Rogue-like-Adventure. Das klang schon witzig. Und dann habe ich in einem Podcast eben, dann haben bei einem, der eine, der es da so verrissen hat, dann haben die dann am Ende einen Spoiler-Teil gemacht. Und da habe ich mit dem den Spoiler-Teil gesagt, okay, den höre ich mir jetzt an, weil ich glaube, ich werde dieses Spiel nicht spielen. Und nach dem Spoiler-Teil, also ich werde es jetzt hier nicht spoilern, kann sich jeder anhören. Hier bei Games Podcast haben sie das sehr gut aufgelöst, also sehr, sehr gut auch mit extra Spoilerteil gemacht, auf ein Bier. Hätte ich mich geärgert, hätte ich dieses Spiel gespielt.
Und ich hab tatsächlich Ähnliches gehört. Ich bin nicht ganz so tief in die Spoilerniederungen hinabgestiegen, weil ich mir noch nicht sicher war, ob ich es noch spiele, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt auch mit jeder User-Review, die ich dazu lese, also jeder User-Meinung. Weil ich glaube, teilweise war es so, dass es hier auch bei Steam oder was weiß ich, was hier die Critics-Review bei 80% lagen und die User bei
30%. Wow.
Also die Critics fanden es wohl richtig toll und die User fanden es alle beschissen. Da ist dann von Gameplay aus der Hölle die Rede, von nicht logisch nachvollziehbaren Rätseln, was ich am schlimmsten finde für ein Adventure. Kannst im Adventure alles sagen, aber wenn die Rätsel nicht logisch nachvollziehbar sind, macht es keinen Spaß.
Ja.
Und ja, von daher, also meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es tatsächlich auch am PC nochmal spielen werde, ist inzwischen auch arg gesunken. Es war wirklich so ein kleiner Hype, als das rauskam. Ne? Das fand ich so ein bisschen bemerkenswert.
Ja, es war mega der Hype, sondern es wurde auch gestreamt wie Sau. Also ich glaube, das Spiel bietet sich auch sehr gut an für einen Twitch-Stream, weil du halt mit deinem Chat interagieren kannst, so wie man die Rätsel zusammenlösen kann und so weiter.
Naja, du hast ja nicht viel Zeit. Also ich meine, da läuft ja deine Zeit wohl neben
dir. Ja, aber dann startet es halt wieder von vorn. Ne? Also so Das, glaube ich, funktioniert gut. Allerdings haben es die alle, wo ich es gesehen habe. Ich habe immer nur kurz reingeschaut, weil ich wollte mich auch nicht unbedingt spoilern lassen, weil ich wollte auch, vielleicht spiele ich es ja mal, keine Ahnung. Die haben es alle am PC gespielt. Alle.
Ich kann es auch jedem, vielleicht macht es, wenn jemand sowas mag und irgendwie so ein leidensfähig ist bei solchen Spielen, bitte spielt es trotzdem am PC, weil also ich habe selten ein Spiel alleine wegen der Steuerung nach relativ kurzer Zeit abgebrochen. Und bei dem Spiel war aber also mein Grund tatsächlich so weit, dass ich die Story scheiße finden konnte, war ich gar nicht. aber bei dem Spiel war tatsächlich die Steuerung der Hauptgrund zu sagen, fuck you, dich spiele ich nicht weiter.
Ja, krass.
Aber ja, der Schritt, dass ich dann sage, ich höre jetzt den Spoiler-Teil an, der ist schon immer auch bei mir über so ein harter, wo ich dann denke, vielleicht spielst du doch noch, nee, ich will mich doch nicht spoilern.
Aber Christian, weil wir dann auch so sind, ich glaube, wenn wir mal bei so einem Game irgendwie die Spoiler haben, dann wollen wir es auch nicht mehr zocken.
Nee, also bei dem garantiert nicht. Und jetzt, ich habe zwar schon wieder, ich bin ja so schnell jemand, der Spoiler und so auch so schnell wieder vergisst. Also es kann schon sein, dass ich das in einem Jahr spiele und dann doch so, ach, echt, so war das? Aha, weiß ich gar nicht, ja.
Ist aber natürlich auch ein Punkt.
Ich okay, bin ja bei Filmen spoilerresistent zum Beispiel. Also das, wenn man ein Freund von Tax ist, dann muss man das auch sein. Und
ja, der Tax, der streut doch gerne mal einen Spoiler ein, ohne dass er als Sachen identifiziert. Fang
einfach beim Ende immer an.
Und am Schluss. Ja gut, aber Philipp, das heißt, du, für dich ist es keine absolute Empfehlung, aber du sagst, wenn es jemand mal selber probieren will, dann soll er es am PC spielen. Und zur Konsole wirst du auf jeden Fall abraten.
Von. Wenn da jemand echt frustresistent ist, was die das Gameplay und die Rätsel angeht, weil die sollen ja wirklich puh sein, ne? Dann kann er das Spiel wegen mir natürlich gerne spielen, aber versucht
es nicht. Da wird es dann ärgerlich bei sowas. Wenn du Zeitdruck hast, ne, du hast Zeitdruck und dann sind die Rätsel noch nicht mal so.
Ja, Zeitdruck ist relativ, weil wenn das passiert ja nichts. Also ob du 30 Wiederholungen brauchst oder 50, ist völlig egal.
Ja, aber bauen da nicht Handlungen im Spiel aufeinander auf? Bauen da nicht Handlungen im Spiel aufeinander auf? Dann musst du manche immer wieder machen.
Es gibt wohl, soweit bin ich noch nicht, aber ich habe auch nur gelesen, es gibt so eine Fast-Forward-Mechanik, mit der du quasi auf der letzten Schleife die einzelnen Handlungen wiederholen kannst bis zu einem bestimmten Punkt.
Okay.
Und da dann wieder einsteigen.
Das ist aber für mich fast schon ein bisschen ein Armutszeugnis, wo ich sage, haben sie es nicht so rund hinbekommen, mein Gefühl.
Na, kommt auf einen Haufen. Hoffentlich kannst du auch nichts was überspielen, also fast forwarden, wo du vielleicht doch noch was, eine Weiche drin hättest.
Oh ja, stimmt.
Also was kenne ich auch nur aus, hier, es gibt ja diese Virtual Last Rewards Spiele, ja, hier mit ja. Nine Persons, Nine Doors zum Beispiel. Und das ist ja auch so aufgebaut, dass du das Spiel mehrmals durchspielen musst, damit du den gesamten Handlungsverlauf kennenlernst. Oder auch bei dem Nachfolgern genauso, da spielst, dann springst du ja dann sogar wieder auch auf Zeitverzweigungen in der Zeit, in den Zeitebenen und so zurück, um halt alles aufzudecken, die gesamte Story. Das macht natürlich in dem Kontext schon auch super Sinn und da spielst du natürlich auch gezwungenermaßen manche Sachen doppelt. Die Sachen, die du halt aber echt schon kennst, wo es keine neuen Story-Wendungen gibt, die konntest du auch immer fast forwarden. Das finde ich dann schon sehr gut. Also bei
das so ist einem aber was anderes Spiel. Dann.
Ich glaube, es ist was anderes, ja.
Du musst ja nicht
jedes Mal fast forwarden. Also es kann nicht sein, dass du irgendwas tatsächlich komplett verpasst. Du musst halt dann nochmal suchen, wenn du irgendwann nicht mehr weiterkommst. Ja, also wie gesagt, ich will das Spiel gar nicht so viel würdigen, wie wir jetzt schon drüber sprechen.
Das
klingt schon so.
Ich würde da ganz locker überleiten, weil ich nämlich gesehen habe, dass der Christian einen kleinen Rundumschlag im Game Pass gemacht hat. Und wenn wir gerade im Game Pass so ein bisschen unterwegs sind und Xbox-mäßig unterwegs sind, dann könntest Christian, du ja gleich ein bisschen was zu den Games sagen, die du mal
weil das wundert mich eigentlich, dass da also mindestens eins dabei ist, dass, von dem der Philipp noch gar nichts gesagt hat. Also ich habe mir mal wieder nach langer Zeit die Xbox angesprochen und gesagt, was gibt's denn eigentlich mal wieder im Game Pass, außer diesen ganzen Rotz von Bethesda und EA, die sie da hinzugefügt haben. Also das Rotz war jetzt ein bisschen sehr, sehr negativ. Ja,
wenn man es mag, dann mag man es und wenn man es nicht mag, dann mag man es
nicht. Richtig, genau. Also ich meine, das Bethesda-Zeug, also da ist ja schon natürlich sehr viel Gutes dabei, da kann man ja nichts sagen. Bei dem EA, meine die abgehalfterten, keine Ahnung, NHL und FIFAs und so, da kannst du mich halt nicht locken. Ja, nicht so genau, aber was, also es gab so ein paar Sachen, die geisterten bei mir schon so ein bisschen rum. Ist zum einen war das so ein Spiel, das heißt Omno. Darauf bin ich mal aufmerksam geworden, weil das ist, glaube ich, also das Spiel, das nicht existiert. Es ist nämlich von einem Ein-Mann-Entwickler aus Bielefeld. Und Bielefeld existiert ja nicht, wie man weiß. Deswegen das Spiel, das nicht existiert. Und
dann hast du Omno aber auch nicht gespielt.
Ihr habt das alle nicht gespielt. Ha! Gibt es jetzt oder gibt es nicht? Es ist aus Bielefeld.
Naja. Ich habe jemanden auf der PlayStation gesehen, der hat es auch auf PlayStation gezockt. Das heißt, es ist im Game Pass, aber es ist Cross-Plattform, oder?
Das weiß ich gar nicht. Ja. Ehrlich ich gesagt,
sorry. Ich habe zumindest einen gesehen in meiner
Fanliste. Das kann gut sein. Also ich allein, weil das halt so ein Ein-Mann-Projekt ist, sowas finde ich immer faszinierend, dass ein Mann ein qualitativ hochwertiges Spiel produzieren kann, das man auch echt spielen kann. Und ich meine, man konnte spielen, es hat mir null zugesagt. Es ist so ein Jump'n'Run mit in einer relativ ansprechenden Low-Poly-Optik-Landschaft und so mit einem langweiligen Gameplay. Ich fand es halt, mir hat es null getaugt. Also beim Game Pass drinnen und wie gesagt, allein diese Würdigung, ein Mann-Entwickler, da sollte man vielleicht mal reingucken.
Ja. Es kam übrigens raus, ich habe kurz nachgeschaut, also erstmal der Ein-Mann-Entwickler, der Jonas Manke, ist halt wirklich ein Typ, ne? Ein Typ mit seiner Firma Inkyfox hat dieses Game auf die Beine gestellt. Sieht ja vom Artstyle her und so schon aus, als hätte er sich da ziemlich reingehängt. Also ich glaube, dass man da ordentlich unterwegs ist als eine Person. Und kam auch wirklich auf Switch, Xbox, PlayStation, Windows raus. Wahrscheinlich irgendwie so ein Cross-Compile-Ding.
Ja, kann das sein, Unity oder so
wahrscheinlich. Einmal gebaut, ja, für alle Plattformen, aber, ja.
Es schaut halt nicht so aus, dass du so, ja, ich kaufe mir ein paar Assets aus dem Store und baue mir ein Spiel zusammen. So ganz und gar nicht. Also wirklich nicht. Ne? Also schon, steckt schon viel dahinter. Das fand ich schon cool.
Aber irgendwie nicht so, hat den nicht wirklich
hat abgeholt. Hat mich nicht gehuckt, nee. Genauso wenig auch wie das andere, was ich so gehofft hätte, dass es mich huckt. Jetzt muss ich auch schauen, ob ich den Namen noch richtig weiß. Das heißt, glaube ich, Raji. Ja, Raji. Genau,
Raji. Da dachte ich ja sofort, das ist ein Christian-Game.
Absolut, habe ich auch gedacht. Ich glaube, der Philipp und ich hatten uns da auch schon mal so zugezwinkert vor einiger Zeit, wo das mal bei irgendeiner Pressekonferenz oder sonst irgendwas mal so präsentiert wurde, wo wir gesagt haben, ja, das könnte echt was sein. So mit so ein bisschen wechselnder Kameraansicht, aber hauptsächlich so isometrisch von oben, Brawler, Jump'n'Run-mäßig, also mehr Fokus auf Kampf und Brawl. Und man spielt ein indisches Mädchen, dass ihren Bruder vor, sind jetzt Dämonen oder sind, ja doch, ich glaube, es sind so Dämonen, die da halt ein daherkommen und ihren Bruder, glaube ich, entführen und sie muss ihren Bruder retten. Also so total banale Story, was mir ja egal wäre. Halt aber eigentlich in so einem optisch total ansprechenden Setting mit viel indischer Mythologie irgendwo dahinter, wo ich ja null Ahnung von habe. Und deswegen, allein deswegen, das ist schon ganz interessant, fände. Und dann ist es auch noch ein Brawler mit einem, wenn das Kampfsystem gut wäre, wäre ich sofort sold gewesen. Aber ich habe, glaube ich, das Tutorial noch am Anfang ein bisschen gespielt und war total underwhelmed. Also ich weiß auch gar nicht, es kackt auch ziemlich ab, weil es kriegt nirgendwo groß Beachtung. Deswegen bin ich wohl nicht der Einzige, der das jetzt nicht so ganz super findet. Es hat sicherlich seine Fans. Also optisch fand ich es ganz nett. Und das Kampfsystem war auch okay, aber war halt echt nichts Weltbewegendes.
Ja. Aber leider. Auch spannend, ist, weil du sagst, indisches Game, das ist ja wirklich primär auch ein indisches Team, habe ich gerade nachgeschaut. Dieses Nodding Heads Games, das ist wohl der Entwickler. Das sind auch nur 9 Leute, die da jetzt an dem Game gearbeitet haben.
Ach, fein,
und
ja.
Das ist auch wirklich aus Indien, also irgendwie aus Pune hier lese ich gerade.
Aus Pune, Indien. Das ist ja witzig.
Da wird das umgesetzt, genau. Also wirklich auch typisch richtiges Indie-Game auf jeden Fall. Richtiges Indie-Game.
Ja, fein, aber, ja. Also wäre ich ja sofort dabei, bin ich ja riesen Fan von, aber es hat mich leider überhaupt nicht begeistert.
Ein Indie-Game aus Indien, das ist ja perfekt eigentlich. Ein Indie-Game. Aber es ist auch irgendwie, die haben einen Award bekommen, weil es ihr Debüt auch ist. Muss man auch dazu sagen, für ein Debüt-Game dann wahrscheinlich sogar echt ganz, ganz krass, da so eine, doch genau. so groß zu sein.
Ja, dann hoffe ich doch mal, dass so eben, ich glaube, weil also Microsoft, wenn es ja im Game Pass ist, hat ja Microsoft meistens ja auch immer seine Finger ein bisschen im Spiel produzieren und helfen, so die Indies unterstützen, auf die Plattform zu kommen und so.
ID@Xbox-Titel.
Ja. Obwohl man hier sagen muss, das schaue ich auch gerade an, ich bin ja so am Spicken, aber das kam ja August 2020 schon auf der Switch raus. Und wurde jetzt einfach nur auf die anderen Plattformen portiert dieses Jahr.
Was du alles weißt, ja.
Naja, ich schaue es gerade nach. Das heißt, es ist eigentlich wirklich sehr unabhängig.
Ja, es ist sehr Game. Gut. Also finde ich aber schade. Auf der Switch ist es total untergegangen.
Ja. Switch, Windows, Xbox, PS4. Mal wieder. Der Reigen ist auch hier erfüllt mit diesem Indie-Game. Aber jetzt auch nichts, wo du sagst, spielst du nochmal?
Ich glaube nicht, nein. Na, okay. Aber ich hoffe mal, genau, vielleicht der Nachfolger erfüllt ja der dann genau das, was ich mir eigentlich erwünscht hätte. Ja.
Okay.
Genau. Und das dritte, was ich noch gespielt habe, war The Ascent. Also Ascent wie der Englisch für der Aufstieg. Und
da habe ich viel dazu. Das war auch wirklich publik.
Genau.
Also, dass da was rauskam. Ne?
Das war richtig publik. Das ging auch ordentlich durch die Presse. Es gab auch etliche. Es war auch bei vielen Let's Playern und so ziemlich lange auch in ihren Kanälen, wo sie dann auch unterschiedliche Builds. Es ist ein Cyberpunk Action-Rollenspiel, wobei man nicht so ganz sicher ist, will es jetzt mehr Action oder mehr Rollenspiel sein. Ich war der Meinung, es will echt so ein Diablo-like sein. Ich habe andere Stimmen gehört, die fanden, ja, nee, die wollen mehr Rollenspiel sein, so, weil es ist sehr viel Story und sehr viel Gelaber, die ich dann auch echt weggeklickt habe, weil es leider belanglos und nicht gut gemacht war, wie es rübergebracht wurde. Aber ich meine, das hat man auch bei Diablo öfters mal gemacht, dass man da die Sachen weggeklickt hat, die da so erzählt wurden. Und die Action steht halt ganz klar schon mehr im Vordergrund. Manche haben auch gesagt, es geht mehr in die Richtung Twin-Stick-Shooter. Das finde ich jetzt auch nicht. Dazu ist es zu wenig Bullet-Hell und Shooter-mäßig, sondern schon mehr so ein bisschen strukturierter, so wie Diablo. Mhm. Und ich habe es halt auf der Xbox One X gespielt und das schaut schon ganz gut aus, aber ich habe nur eben gehört, dass es auf der Series X wohl gigantisch ausschauen soll mit dem entsprechenden Raytracing-Modi.
Raytracing macht da, glaube ich, was aus.
Genau, weil es quillt über vor Lichteffekten und Lichtquellen und Explosionen und Laserstrahlen und sonst irgendwas. Und wie gesagt, Cyberpunk-Welt, das spielt irgendwo, glaube ich, auf einem fremden Planeten, der so ein Mining-Planet ist und du bist ganz tief unten von so einer Mega-Corporation, so ein quasi Hausklave, der da eingestellt ist und ganz viele unterschiedliche Alien-Rassen und du hast dann auch dann Körper-Augmentations, die du dann aufleveln kannst und unterschiedliche Waffen, die du kaufen kannst und aufbessern kannst und so. Also es macht eigentlich alles relativ richtig. Mhm. Ich habe immer noch vor, das mal noch weiter zu spielen. Ich habe bis jetzt noch nicht so viel Zeit versenkt, weil halt wieder was anderes dazwischen gekommen ist. Aber gerade dem Philipp würde ich es mal ziemlich ans Herz legen, dass er sich das mal anschauen sollte.
Ist es nicht ein prädestiniertes Koop-Game eigentlich?
Es hat auch Koop, genau. Also ich glaube schon, weil es wäre schade.
Man sieht halt immer vier Characters auf dem Cover und so und es deutet darauf hin, dass es ein Vier-Spieler-Koop hat es. Ah, ich schaue gerade nach.
Es hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn nicht, weil dann wäre es schade. Also weil gerade auch Diablo lebt ja sehr stark davon, dass es Koop ist. Ja.
Aber auch wieder spannend, wieder so ein kleines Team, irgendwie elfköpfiges Team. Also das ist, hast du wissentlich da drei Indie-Titel angespielt oder hast du gedacht, ja, die sind dir gerade ein Begriff, die spielst du jetzt mal?
Also ich habe nicht ausgewählt mit ich suche nur Indies raus, sondern ich habe schon das rausgewählt, wo ich, ach, davon habe ich doch schon mal was gehört und das will ich spielen. Mhm. Und da ist es mir egal, ob Indie oder AAA. Es gab halt nur nichts AAA, was irgendwie da gerade dann raus war. Oder halt irgendwelche EA oder Bethesda-Sachen, die mich halt null interessiert haben.
Aber ist schon cool, dass sie da gerade in ihrem Katalog wirklich auch viele, sind ja sehr verschieden auch die Spiele, so Indies einfach da auch pushen und haben. Weil das fällt mir schon auf. Also mein Gefühl ist, dass bei Sony, ja, sind es noch Indies? Also die Sachen, die Indies sind, die sind eher meistens Cross-Plattform. Also ist es nicht so, also ich glaube, dass Microsoft Indies aktuell mehr pusht, als Sony Indies pusht. Ist mein Gefühl.
Haben sie ja mit ihrem Programm da angefangen hier. Also die sind da wohl schon dabei, quasi den Indies professionellen Support zu geben, den sie anderswo nicht mehr.
Und das machen sie schon ganz lange. Und das machen sie wohl ganz lange schon sehr viel besser, als Sony macht. Das ging ja schon damals los mit ihr Fes und wenn sich noch einer erinnern kann, hier Phil Fish und Team Meat mit Super Meat Boy, wo das Microsoft und ich glaube schon noch davor mit diesen echten ID at Xbox, wo wirklich so No-Name und Ein-Mann-Entwickler erst überhaupt dazu gekommen sind. Siehst ja, Phil Fish war ja auch nur, der hat noch ein paar Mann neben sich gehabt, aber Team Meat, die waren zu zweit.
Ja, und da muss man übrigens noch mal kurz was zu sagen, Tax, das kurzer Callback zu Stardew Valley, das wissen der Christian und ich ja auch, weil wir das
entsprechende
Buch dazu gelesen haben. Stardew Valley, wenn du es da mal spielst, sagst, du wirst sehen, es ist sehr ausgeklügelt und sehr riesig, dieses Spiel. Also da ist massiv viel drin in diesem Wirtschaftssystem. Das hat ein Typ gebaut. Ein sehr, sehr abgefahrener, freakiger Typ hat es gebaut, aber ja, es hat ein Typ gebaut. Und es gibt es dann doch immer wieder, ne? Das ist so faszinierend. Und wenn da Microsoft dir da jetzt auch noch glücklich ein bisschen unterstützt, ist eine coole Sache. Müssen halt auch wirklich mal Games rauskommen, wo man sagt, die reißen es dann auch. Also es gibt ja auch Indies, die wirklich über Jahre bekannt sind. Weiß ich jetzt nicht, ob Omno, Raji oder die Ascent dann auch wirklich in dieser Riege mitspielen. Die ersten beiden wahrscheinlich eher nicht.
Nee, am ehesten noch die Ascent, ja. Da schon. Mhm. Und ja, wie gesagt, Microsoft macht das halt echt, also haben es das schon immer gut gemacht, also mit A, Finanzspritzen und A, Development Kits. Also es war wohl immer schon sehr viel einfacher, dann auch so Xbox Development Kits zu bekommen. Und bei Sony war das lange, lange Zeit, Sony hat sich da einen Scheißdreck drum gekümmert und gesagt, ja wurscht, was soll ich denn so einer Drei-Mann-Bude ein Dev-Kit geben? Nee, das muss dann schon irgendwie Ubisoft sein oder keine Ahnung.
Mussten die ja auch zahlen, oder? Da war das so
ein Dev-Kit,
hast erst mal $5,000 hingelegt, dass du überhaupt ein Dev-Kit mal bekommst.
Hast du richtig gezahlt, auch dann für die ganze Boku und Support und sowas alles, hast du richtig, und Lizenzen dafür. Das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt, aber es ist immer noch stiefmütterlich. Es gab vor kurzem mal so einen Artikel von einem, der da gemeint hat, das ist so, auch so ein Indie-Entwickler, der gesagt hat, fuck you, er nennt keinen Namen, aber bei diesem großen Unternehmen ist es quasi unmöglich, im Store gefeatured zu werden, weil du hast keine Chance, im Sony Store dein Spiel anzuteasern. Du kannst, wenn du in so einem Sale, wenn du da irgendein Game im Sale machen willst, das bestimmt Sony, wann der Sale ist. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich mache jetzt auf allen Plattformen, zum Beispiel auf Steam, auf Xbox und auf Sony, mein Game im Sale. Nein, das geht nicht. Du musst in einem Indie-Sale dann bei PlayStation mit dabei sein.
Ja, ganz andere Denke dahinter, ne? Ganz andere Art und Weise. Ja, aber gut, dann passt es vielleicht zu deren Strategie. Ob sich die auszahlt auf Dauer, ist halt die Frage, ne?
Das ist echt
schwierig. Gut, aber letztendlich hast du ja richtig einen Rundumschlag gemacht und die Ascent spielst du auch nochmal, oder?
Ich würde schon gern, weil es hat schon Spaß gemacht.
Ja. Und ich glaube, es ist ein Koop-Titel. Ich glaube, das ist ein
prädestinierter Koop-Titel. Es ist da so viel Production-Value drin. Ja, eben. Vielleicht, Philipp, vielleicht wird das mal unser Koop-Game.
Ja, machen wir mal an. Ist übrigens aktuell auch
noch wenn da was alles explodiert und alles, da geht so rund. Richtig, richtig geil. Also,
ja. Ich habe mal gelesen, dass es relativ kaputt ist. Deswegen habe ich es noch liegen lassen. Habe mir gedacht, lass ich es noch ein bisschen reifen.
Ja, ich glaube, es gibt Patches schon. Ich habe auch das letzte Mal auch nur geschaut. Es gab irgendwie am Anfang, glaube ich, hat es ziemlich geruckelt und so weiter. Aber es gibt einen neuen Patch.
Ich habe einfach aus richtig Bock. Ja. Christian macht mich da richtig scharf drauf.
Es ist aber, glaube ich, nur ein Game für dich.
Ja, aber. Weiß ich gar nicht. Also, weil so Cyberpunk.
Ja, bei Rumballern.
Das war halt ein Tag von Ballantax.
Ist am Tag zu wild. Sonntags zu wild.
Ja, auf Cyberpunk warte ich ja dann auch noch, ja. Also,
ja gut, dann müssen wir noch 2 Jahre warten aufs Update wahrscheinlich.
Ja.
Ja, cool. Geil, Christian. Wir sind noch in der Gaming-Sektion und ein bisschen was haben wir noch, weil ich könnte nämlich auch mal kurz Special Interest. Ich hab 3 Games, über die ich was sagen will, die würde ich mal durchziehen und bei eins passt gerade gut dazu, wir waren ja gerade bei den Indies und ich hätte auch noch ein Indie für euch. Ich habe Axiom Verge 2 gespielt, das rauskam vor circa 2 Wochen. Hurra! Wer hat sonst das Einser von euch gespielt? Glaub du, Christian, ne?
Ja, aber nur ein paar Stunden. Gekommen.
Ja. Philipp, du hast Einser auch gespielt?
Ich habe Einser auch gespielt, ja.
Ja, du fandest das sogar ganz cool, ne?
Ich habe es noch auf meiner Switch, aber das ist die Switch-Titel sind so Dinge, wo ich total Bock hätte, die zu spielen, wenn ich mal wieder in Urlaub fahre. Nicht so viel passiert die letzte Zeit.
Ja, okay. Ja, das Zweier kam raus. Es wurde ja lange schon angekündigt. Es gab die ersten Screens. Ich habe das ja sehr genau verfolgt, weil ich das Einser ja wirklich sehr liebe. Ich habe es durchgespielt, das Einser, obwohl ich sagen muss, dass mich die Bosse teilweise an den Rand der Verzweiflung gebracht haben. Und nicht nur unbedingt, weil die Bosse so schwer sind, sondern weil sie teilweise etwas unfair waren. Und wenn es in einem Spiel was unfair ist, dann ist es manchmal sehr frustrierend, wo ich dann sage, da habe ich jetzt keinen Bock mehr, das ist nicht gut designt sozusagen. Das ist jetzt nicht einfach schwer, weil es schwer ist, sondern es ist schlecht designt. Da hatte ich bei den Bossen manchmal ein Thema und da komme ich auch gleich beim Zweier drauf zurück. Beim Zweier ist es so, ihr habt die Screens vielleicht im Kopf, ich weiß es nicht. Das ist ein ganz anderes Setting letztendlich. Es ist weiterhin Metroidvania, aber es ist ein helles Setting, nicht so dunkel und auch nicht mehr so arg pixelig und wenig farbig wie Axiom Verge 1. Sondern alles ein bisschen bunter, trotzdem noch gewohnte Pixelgrafik und auch gewohnter Start in so ein Metroidvania, dass man einfach wo landet, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt nicht an irgendeinem Planeten, sondern man landet wo mit einem Gefährt und dann muss man halt diese Welt erkunden. Und alles, was man sich halt typisch vorstellen kann, dass viele Wege sind noch blockiert und man muss halt einfach ein bisschen erforschen. Dann gibt es halt neue Skills und dann gibt's hier und da einfach irgendwelche neuen Items und dann levelt man langsam hoch und dann kann man nochmal zurück und dann kann man nochmal einen Weg gehen, den man vorher nicht gehen konnte. Das ist also wirklich ganz ein typisches Metroidvania. Wo ich erstmal sage, hat mich voll abgeholt. Ich habe es euch, glaube ich, auch geschrieben, ist halt wieder Axiom Verge, auch vom Sound, sehr schöne Soundkulisse, alles anders als im Einser. Es ist halt eigenständiger, es ist nicht mehr so ein Metroid-Klon, weil das kann man ja schon sagen, Axiom Verge ist halt schon sehr angelehnt an Metroid, sei es die Waffen, sei es der Style, sei es sogar die Optik der Gegner beispielsweise, das erinnert sehr stark an Metroid. Das ist jetzt beim Zweier losgelöst, also es ist viel eigenständiger. Das ist zum einen ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil wenn man gerade so ein Metroid erwartet, bekommt man halt was anderes. Man bekommt eine andere Welt und dann komme ich zu meinem Hauptkritikpunkt direkt. Man bekommt auch andere Waffen. Und bei den Waffen bin ich schwer enttäuscht. Und das ist vielleicht sogar was, Christian, was dich dann eher wahrscheinlich nicht so abholen würde, weil es eigentlich in dem ganzen Game, und ich habe es noch nicht durch, aber ich bin schon sehr weit, eigentlich nur zwei verschiedene Waffen gibt, die man nicht so besonders aufpimpen kann. Also es gibt eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe. Die Fernkampfwaffe ist, die hat man schon direkt am Anfang, also auch kein Spoiler oder so, ist so ein Bumerang, der mega langweilig ist, ehrlich gesagt, auch kaum Reichweite hat. Also man hat eigentlich keine Waffe, mit, wo man wirklich auf weite Strecke einen Gegner befeuern kann, sondern der Bumerang ist schon das Maximale und das ist meistens so ein halber Screen, glaube ich. Nicht mal ein halber Screen auf der Switch. Und das zweite ist so eine Nahkampfwaffe, die eigentlich nur Button-Mashing ist, weil du eigentlich nur so eine komische, so eine Art, weiß ich nicht, so ein an der Kette so ein, ja, so ein Stein oder was hast, und du machst halt Button-Mashing, wenn ein Gegner nah bei dir ist. Das ist auch oft bei mir wirklich so, dass mich der Gegner trotzdem leicht erwischt, also mir auch Leben abzieht, weil es einfach super schwierig zu steuern ist mit dieser Waffe, weil der auch sehr nah an dir dran stehen muss. Also vom Kampfsystem und von den Waffen ist es echt eine Enttäuschung im Gegensatz zum Einser. Ist möglicherweise auch ein Grund, warum ich es noch gar nicht durch habe. Also ich bin wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Hälfte oder ein bisschen drüber. Das Erforschen, das typische Metroidvania-Feeling ist auf jeden Fall da, aber dieses Waffensystem, das ist irgendwie mega langweilig und echt schlecht. In meinen Augen wirklich sogar nicht mal fertig fühlt sich's an. Da gibt es auch ein Hochleveling und so, aber du merkst es irgendwie gar nicht, wenn du dich hochlevelst. Da heißt irgendwie, du machst mehr Schaden, aber irgendwie machst du trotzdem nur Button-Mashing und irgendwann ist der Gegner halt hin. Ja, schwierig. Nicht so geil. Und dann kommen wir zum zweiten Thema. Ich habe vorhin schon gesagt, das Einser hatte ja diese äußerst schwierigen Bosse. Ja, haben mich teilweise wirklich zur Verzweiflung gebracht. Das, glaube ich, hat sich der Entwickler, das ist ja auch eine Person, ich glaube aber, dass er jetzt schon ein kleines Team um sich hat. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch komplett alleine gemacht hat, das Zweier. Hat er sich wohl zu Herzen genommen und hat einfach in dem Axiom Verge 2 und so, was ich gelesen habe, kommt da auch nichts mehr, keine richtigen fordernden Bosse eingebaut. Sondern es gibt im Spielverlauf, in bestimmten Gegenden und so, einfach große Bosse, oder große Gegner, die man aber auch relativ leicht besiegen kann. Also er hat eigentlich diese ganze Hürde mit diesen schweren Bossfights, die hat er komplett rausgestrichen. Ist auch ein großer Kritikpunkt so in der Presse, wenn man liest. Und es scheint auch sehr antiklimatisch am Ende zu sein, dass es nicht so den richtigen Endboss gibt, wo du das Gefühl hast, ich habe jetzt das Spiel geschafft, so, sondern es ist halt einfach irgendwann vorbei. Ja, das ist, kommt mir jetzt zwar entgegen, weil mich ja die Bosse im Einser ein bisschen genervt haben, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es sogar teilweise zu leicht ist an diesen Stellen. Wenn das Kampfsystem dann nicht so komisch wäre, dann würde ich auch weniger sterben, weil ich sterbe immer noch genug, aber was meistens daran liegt, dass ich mit dem Kampfsystem einfach nicht klarkomme. Kann an mir liegen, kann auch daran liegen, dass ich halt wirklich auch mit diesem Nahkampfsystem, das unpräzise ist und komisch funktioniert, nicht so klarkomme. Also es ist nicht das Zweier, Axiom Verge 2, das man sich erhofft hat. Deswegen würde ich trotzdem eben sagen, der das Einser noch nicht gespielt hat. Spielt lieber erstmal das Einser, erforscht da alles, zieht das komplett durch, genießt das Einser, weil es auch in allen Belangen doch nochmal ein klein bisschen cooler ist, außer man hat keinen Bock auf so einen kompletten Metroid-Klon. Dann kann man schon zum Zweier greifen, aber dann hat man halt diese Smells, die ich gerade genannt habe. Also Waffensystem,
keine Bosse. Aber das finde ich richtig gern, ja.
Das 1 habe ich richtig geliebt. Ich habe das 1er dann auf der Switch wirklich so lange einfach diese Bosse gezockt, bis ich es durch hatte, weil ich es echt richtig geil fand. Und zwar im Gesamtkontext. Also ich fand den Sound geil, die Story dahinter geil. Dieser eine Typ sozusagen, der das umgesetzt hat und irgendwie auch, war das nicht so, Christian? Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber dass irgendwie sein Sohn an einer seltenen Krankheit oder so leidet und er über das Spiel versucht hat, dann da so Fundraising-mäßig einfach auch Geld einzunehmen.
Genau, es war ja, glaube ich, bei dem Game eine Doku dabei.
Ja, also die habe ich noch gar nicht angeschaut.
Echt? Aber wo? Hast du dir gar nicht geschaut?
Ich glaube, ich habe das nur gelesen. Ja.
Genau. Nee, genau, und ich habe aber auch vieles wieder vergessen. Also es war ein Mann, ja, so ja. Dieser Thomas irgendwie.
Thomas Hepp, genau, Thomas Hepp.
Sehr sympathischer Typ, genau, und sein Sohn ist sehr krank und der hat eben auch, genau, aber ich weiß, er hat jetzt nicht das Spiel entwickelt, um halt Geld zu sammeln für seinen Sohn oder das irgendwie zu verarbeiten oder sowas.
Nee,
Es kam aber alles ganz gut zusammen. Er hat dann mit den Erlösen, glaube ich, schon dem eine Behandlung zahlen können.
Genau, und sogar so eine, ich glaube, sind so eine Stiftung auch reingegangen. Es hat auch diese Krankheit, ich weiß nicht welche.
Ja, genau,
so,
genau, genau.
Hat er dann auch dann wirklich so eine Stiftung gegründet. Und ich tippe mal, dass beim Zweier das sicher auch da reinspielt. Habe ich mir die Background nicht durchgelesen bisher. Aber man hat beim Einzel zusätzlich auch diese Story gehabt, mit dem irgendwie macht man da auch was oder unterstützt man auch was Gutes, wenn man das Spiel auf allen Plattformen kauft, weil ich hatte es, glaube ich, dann wirklich auf allen Plattformen und wirklich gespielt habe ich es dann auf der Switch, weil es da einfach am besten drauf passt. Und habe mir noch diese Multiverse Edition geholt, das ist dann so ein kleines Booklet auch und so kleine.
Genau, die habe ich nämlich auch mir geholt, aber auch für die Switch eben und da ist die DVD dabei,
ja. Ja, genau. Und die habe ich noch gar nicht angeschaut. Aber das mit der Background-Story und allem zusammen, somit war das Einser irgendwie eine runde Geschichte. Und beim Zweier ist jetzt halt so, ja, ist halt ein Zweier, aber irgendwie ist es gar kein echter Nachfolger, sondern es spielt halt auch mit dem Namen. Und ja, ist, sage ich jetzt mal, nicht die Empfehlung, die ich gehofft hätte, die ich aussprechen kann. Aber ist trotzdem ein Metroidvania. Und wenn man mal wieder Metroidvania will und was die anderen alle schon durch hat, dann kann man auf jeden Fall auch zum Axiom Verge 2 greifen.
Ja, mit anderen Worten, es wäre vielleicht netter gewesen, wenn er sich was Neues überlegt hätte.
Ja, er hat sich, das Problem ist, er hat sich eigentlich was Neues überlegt, weil es ist dann doch so anders als das Einser, aber es hat sich nicht weit genug antizipiert. Vielleicht hätte er einfach was komplett anderes machen sollen. Vielleicht wäre es wirklich, wie du sagst, besser gewesen, einfach was komplett anderes zu machen. Ja gut, ja. Aber so ist halt manchmal, ne? Gibt es auf jeden Fall auf den Plattformen und Switch halt wieder perfekt und 19 Euro oder was, auch ein angenehmer Preis für so einen kompletten Titel, wo man doch 10 Stunden oder was unterwegs ist. Genau, und jetzt habe ich ja noch zwei Special Interest Themen, die werde ich auch nur kurz anschneiden, besonders die eine Sache. Ist euch denn aufgefallen, dass es seit Olympia auf der Google Startseite wieder mal ein neues Spielchen gibt im Google Logo? Ist euch das aufgefallen? Da ist ein Play-Button und da sind so ein bisschen
dieses JRPG. Oder?
Genau, diese asiatisch anscheinenden, ausschauenden Icons und ein Playbutton und so eine kleine Katze, die auch einen Pixel-Look letztendlich über diesem Playbutton thront.
Gesehen, aber nie draufgeklickt.
Ja, genau. Ich habe dann gesagt, jetzt klickst du mal drauf. Jetzt ist das ja echt schon, seit Olympia. Olympia war Anfang oder Ende Juli, Anfang August, ist jetzt doch schon eine Zeit online. Ich habe gedacht, wenn die das so lange online haben, dann muss irgendwie mehr dahinter sein. Habe ich draufgeklickt und dann hat mich das auch direkt abgeholt, weil es ist halt wirklich so ein Top-Down JRPG, wie der Christian schon sagt, wo du so eine kleine Katze spielst, in so einem Art olympischen Dorf, nenne ich es jetzt mal, mit gezeichneten Mini-Cutscenes, also alles im Browser, alles im Browser-Window, wenn man auf die Google-Suche geht, Mini-Cutscenes und du dann da rumläufst und dann irgendwelche großen Meister letztendlich rausforderst in verschiedenen Sportarten. Also ich habe bisher nur Tischtennis gespielt. Geil. Das ist so eine Art Tischtennis. Und da gibt es halt noch fünf, sechs, sieben andere Sportarten. Manche sind auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen oder halt einfach nicht wirklich, wirklich olympisch. Ne? Aber man hat da, und ich habe da insgesamt schon mal eine halbe Stunde gespielt und habe mir gedacht, okay, ich habe vom Spiel noch nicht viel gesehen. Habe dann gegoogelt, habe gesehen, okay, ich hatte jetzt gerade mal zwei oder drei Sportarten überhaupt gesehen. Es gibt irgendwie 7 Stück. Anscheinend wirklich so ein kleines, vollwertiges Game, was auch cool ist, es speichert deinen Progress direkt im Browser. Das heißt, du gehst einfach, du schließt einfach das Browserfenster, gehst wieder rein und spielst direkt da weiter, wo du warst. Total witzig und auch echt viel Aufwand reingesteckt in das Ganze. Und Christian, für dich, glaube ich, einfach mal witzig, einmal reinzugehen für ein paar Minuten, wenn man gerade ein bisschen auf den Japanokram auch steht.
Ja, habe ich doch.
Gerade mit diesen Mini-Cutscenes, es ist schon sehr, sehr cool.
Ich fand es auch sehr witzig. Ich habe aber
du hast es schon gemacht,
okay. Ja, ich habe es aber nicht so lange gespielt wie du jetzt.
Also. Ja. Aber krass, oder? Einfach so. Und es war reiner Zufall, dass ich mir dachte, jetzt schaust dann doch mal rein, jetzt wenn ich so oft sehe. Weil ich habe die letzten Google-Doodles eigentlich immer so. Das war damals der große Hype, als es diesen Pac-Man gab. Ich glaube, das war das erste Mal, wo sie wirklich das größer gemacht haben oder ein größeres Game eingebaut hatten.
Stimmt,
ja. Und dann haben sie ja immer wieder sowas gemacht und ich habe es jetzt, es hat sich halt dann irgendwie nicht mehr so angeboten. Und da war es jetzt so, das war dann so lang, ich dachte, da muss irgendwas Größeres dahinter sein. Also, wenn ihr da mal Bock habt, seid im Browser unterwegs, vielleicht macht man sowas ja auch mal in einer kurzen Arbeitspause für die Zerstreuung, dass man sagt, ich brauche mal irgendwas, dann geht in euer auf google.com und drückt den Play-Button und dann habt ihr so ein kleines Mini-RPG mit ganz lustigen Games, die sich auch schön
sehr steuern. Geil, auch der Sound läuft gerade schon hier im Hintergrund, finde ich sehr süß gemacht. Ja.
Ja, mit Sound und am Ende auch echt gut gemacht, auch mit diesem Save-System, dass es halt wirklich jederzeit speichert und so. Also cool, wirklich cool. Mhm. Special Interest, just for you. Viel Spaß damit. Genau, und dann habe ich nochmal Special Interest. Ich habe früher, ganz, 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 ganz viel Freude an den Siedlerspielen gehabt. Ihr auch? Oder war euch das immer schon etwas zu wenig kampfbasiert, Action?
Bis Siedler 2, bis Siedler 2 habe ich da Stunden und Wochen
Siedler
und
2.
Jahre rein versenkt, danach nicht mehr.
Aber genau Siedler 2, also Siedler 1 war nett. Das Siedler 2 hat mich damals komplett gehuckt. Das war einfach mega cool mit den verschiedenen Dynastien, die man da spielen kann. Das ganze System, einfach da dieser Wuselfaktor, man war doch damals auch der Begriff, oder
Ja, den hat, glaube ich, halt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Spielezeitschrift geprägt. Dieses Ding, und seitdem ist es ja,
PC Games oder so, oder PC Player,
irgendwas.
die haben
Ich habe es nie,
Wuselspiele.
es war nie mein Ding. Also ich hatte ja keinen Amiga und somit war das schon mal schwierig, das überhaupt zu spielen. Ich glaube, danach, Teile gab es ja dann auch für den PC.
Also ich habe es zwar nur auf dem PC gespielt, ja.
Aber, ne, genau, und ich habe das aber, das hat mich auch nie gereizt, weil das hieß dann immer so, naja, Siedlungen bauen und Sachen verticken und so, wo ist der Kampf? Ja,
Ja,
aber hat
das haben
mich
wir gedacht, ja.
gereizt, ja.
Ja, ich habe das geliebt und Philipp, wenn du es auch, du hast es auch so richtig krass gespielt, oder? Also hast du wirklich dann allein schon dieses System, dass du eben diese Wachposten baust, um dann deine Grenzen zu erweitern. Das ganze Wirtschaftssystem mit Holzfällern und Sägewerken, dass deine Wirtschaft funktioniert. Das ist halt so ein richtiges Aufbaustrategiespiel, aber es war, hat immer so ein Augenzwinkern auch gehabt. Das war jetzt nicht so streng wie manche andere Spiele in dem Bereich. Ich weiß nicht, da ist sogar ein SimCity oft viel ernster gewesen als so ein Siedler-Game mit diesen kleinen Minifigürchen, die da rumlaufen oder diesen, wenn du dann, wenn du zum Beispiel in die Berge kommst und es geht dann darum, Rohstoffe zu finden, dann kommen da so kleine weißbärtige Männer in die Berge und klopfen da rum und finden dann irgendwie die Rohstoffe, wo du dann deine
Ja,
Minen
das war
drauf bauen
super.
kannst.
Das hat einfach Spaß gemacht. Also
Und
ich
du,
habe
wenn ich das so
das.
erzähle, Philipp, du hast sofort vor Augen, wie die da so hüpfen und wie das halt einfach
Ich grinse
so
mir
war.
gerade schon eins, weil das war halt einfach fein gemacht alles, von vorn bis hinten.
Genial.
Also
Auch bei Siedler 2 gab es dann auch überall so kleine Tierchen, die rumhoppeln. Dann hast du Hütte gebaut, damit du dann Fleisch hattest und Fischer hattest du. Und du hattest halt so wirklich Wirtschaftssystem. Irgendwann ging es dann auch so weit, dass du an die Grenzen des Gegners gekommen bist, also mit deinen Landesgrenzen. Und dann ging es halt drum, das langsam einzunehmen, das Land des Gegners. Und dann kommt auch so ein Kampfsystem ins Spiel, wo es dann auch darum geht, eben die Rohstoffe vorhin schon gesagt, mit Eisen und so konnte man dann eben auch Waffen schmieden und so weiter.
genau,
Und dann.
du konntest in die Türme, konntest du dann Schinken liefern, dann waren die motivierter.
Ja, voll
Und
gut.
Siedler 2 hatte nebenher, das möchte ich nur am Rande bemerken, ich habe das natürlich nie erfahren, weil ich sowas nie tun würde, aber Siedler 2 hatte einen wahnsinnig kreativen Kopierschutz. Da
Ja.
hat bei der raubkopierten Version, habe ich raubkopiert gesagt, bei der illegal duplizierten Version hat die Schmiede nur Schweine produziert und du hattest kein Eisen. Das heißt,
Ja,
du konntest
genial.
sehr lange spielen, aber du hast halt nie, sobald es ans Kämpfen ging, hast halt immer verloren.
Super cool. Also da hat man, es war ja damals Blue Byte, also es ist ein deutsches Entwicklerstudio ja auch, die das umgesetzt haben. Ich glaube auch, das war so ein deutsches Ding. Ich glaube, dass es gab da The Settlers und so überall, aber ich glaube, dass die Siedler so richtig gut abgingen im deutschsprachigen Raum. War mein Eindruck, dass die gar nicht so weltweit so
Die Amerikaner
massiv
sind halt auch
unterwegs waren.
so primitiv gestrickt wie ich. Die wollen lieber kämpfen. So kämpfen.
Ballern, ballern. Genau, ich wollte noch sagen, und mit diesen Kämpfen war es halt dann wirklich so, du hast halt dann so eine Baracke der Gegner angeklickt, konntest dann sagen, so und so viele Soldaten sollen da jetzt hingehen und dann sind die da hin und haben so One gegen One ge gekämpft. Und wenn du halt einfach gut genug, deine Soldaten, wenn die einfach gut genug waren, wenn du dein Wirtschaftssystem am besten im Griff hattest, waren die einfach stark genug und haben dann die Baracke eingenommen und dann wurde das Land des Gegners immer kleiner, bis du dann irgendwann die ganze Map eingenommen hast. Das war so das grundsätzliche Spielprinzip.
Ja, der Witz beim Zweier war, dass du keine Wege mehr bauen musstest, sondern die haben sich selber die Wege gebaut. Und je öfter sie da gelaufen sind, desto besser wurden die Wege. Also das waren halt erst so kleine Feldwege.
Moment,
Irgendwann
beim
waren sie dann
Zweier?
betoniert. Ja, beim Zweier ging das
Beim
schon.
das Zweier hatte aber doch auch noch das Wegebausystem. 100 Pro.
Das Zweier hatte kein.
Das Dreier hatte kein Wegebausystem mehr.
Zweier habe ich aber nicht mehr
Nicht, dass du das
gespielt.
Dreier gezockt hast.
Nee, 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 das habe ich nicht mehr gespielt.
Okay, weil gerade das war mir auch wichtig. Ich fand das Wegebausystem immer sau cool, weil man
Oder
konnte
du
nämlich mit dem.
konntest die Wege bauen und sie haben sich nur verändert im Laufe der Nutzung.
Das
Das kann
Coole
auch
ist halt, du
sein.
konntest über das Wege bauen, konntest du vieles optimieren. Also wirklich viele Wege zu bauen, vieles zu verbinden, damit auch überall immer der kürzeste Weg gegangen werden kann. Das war ganz cool. Ja, warum hole ich so
Ja,
weit aus? Ich
aber
wollte sowas mal.
bevor du zur Conclusion kommst,
Ja.
sollte da nicht auch ein neues kommen? bevor du jetzt zu einem anderen Spiel gehst.
Oh, nee, nee, jetzt pass mal auf. Neues ist gut. Wir können ja mal nachschauen. Gab es nicht schon Siedler 7? Also ich glaube, dass wir schon irgendwo bei 7 oder so angekommen
sind. Ja, na, aber es gab jetzt schon länger keins mehr. Aber es wurde ein Reboot angekündigt von Ubisoft vor einiger Zeit, wo sie dann gemeint haben, ihr habt mit Anno eigentlich eh schon das selber, weil es war eigentlich, seitdem Blue Byte zu Ubisoft gehört, war es quasi tot, dachte ich.
Du hast recht, ja.
Und die haben aber gesagt dann irgendwann so, nee, sie beleben es jetzt wieder. Und ich bin jetzt gerade auch auf dieser The Settlers Homepage von Ubisoft und die Siedler kehren zurück mit hochmoderner Grafik, online, Multiplayer. Krass.
Und es wird dann aber so eher so ein Anno wahrscheinlich.
Ja, na, also sie haben schon immer betont, dass es sich schon von Anno abgrenzen wird. Also dass beides ihre Daseinsberechtigung haben. Also, jetzt kann ich sowohl mit Anno nichts anfangen, habe ich auch nie gespielt.
Oh, habe ich auch geliebt damals, Anno.
Als auch mit den Siedlern. Deswegen kann ich nicht sagen, ob die sich im Grunde sowieso so sehr ähneln.
Anno war immer das Ernstere. Anno war immer das ernstere Spiel, wo alles realistischer war. Bei den Siedlern war alles ein bisschen comicartiger. Aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also Siedler 7 war wirklich das letzte 2010. Und ja, ich erinnere mich, du hast vollkommen recht, Ubisoft hat da irgendwas angekündigt, dass da was Neues kommt, ja. Was sicher nicht den Charme gerade von einem Siedler 2 haben wird, weil ich ja auch sagen muss, Siedler 2 war das Siedler, das ich wirklich intensiv gespielt habe und danach hat es mich auch ein bisschen verloren. Ich weiß gar nicht genau warum, das 2er war einfach rund, das hat mir einfach getaugt, das war mega, mega entspannend auch einfach so dieses Aufbaustrategiespiel zu spielen. Und sowas wollte ich mal wieder spielen. Ich habe gedacht, das muss doch geben. Dann habe ich herausgefunden, oh cool, man kann ja einfach Siedler 2 auch immer noch ganz normal spielen, recht kompatibel auch mit dem Windows 10 und so weiter, schön und gut. Und dann bin ich zufälligerweise darauf gestoßen, dass es ein Open-Source-Game gibt, das nennt sich Wildlands. Und dieses Spiel ist einfach wirklich Open-Source, gibt es bei GitHub, ist auch da gehostet. Du kannst auch contributen, kannst da beitragen, kannst da Issues filen. Also es ist ein richtiges Open-Source-Projekt. Und was haben sich die auf die Fahne geschrieben? Die haben eigentlich einen Siedler 2-Klon entwickelt. Also wirklich einen Siedler 2-Klon, weil eigentlich alles übernommen wurde, was es in Siedler 2 gab. Plus ein paar Optimierungen, die mir so nicht mehr geläufig waren, dass es das in Siedler 2 gab. Und das spielt sich dadurch um einiges angenehmer an manchen Stellen. Also sie haben halt vieles verbessert, was halt Spiele von damals vielleicht einfach noch ein bisschen umständlich gehandhabt haben. Und das macht so viel Spaß, weil es einfach, also es funktioniert auch Cross-Plattform. Ich habe es auf dem Mac gespielt und ich glaube, es gibt es für Windows, Linux und macOS. Und es ist einfach wieder back to the roots, ein Siedler 2-Klon im Prinzip mit Community-generierten Missionen. Es gibt verschiedenste Völker und diese Missionen sind echt mit Liebe gestaltet und da geht es oft nicht mehr nur darum, dass man jetzt seine Grenze erweitert, irgendwann den Gegner einnimmt, sondern da ist eine Story drum gestrickt. Da wird man auch geführt. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal Holz, so und so viel Holz überhaupt erwirtschaften, dass wir weitermachen können, weil wir müssen ein Schiff bauen. Es gibt Seefahrt. Ich glaube, im Siedler 2 gab es keine Seefahrt, oder, Phipps?
Nee, ich glaube nicht. Das kam später.
Das ist ziemlich cool, weil du dann so ein Handelssystem hast über Inseln hinweg, wo dann die Schiffe automatisch die Waren rumbefördern. Macht es nochmal komplexer, macht aber auch richtig viel Spaß. Und du hast halt diesen Wuselfaktor, weil die auch wirklich den Stil sehr genau übernommen haben. Und echt Empfehlung, wenn man sowas wieder sucht, aber jetzt nicht unbedingt sagen will, ich will jetzt den Klassiker spielen, sondern einfach mal was Aktuelles auch in Sachen Steuerung.
Wie heißt das nochmal?
Wildlands. Genau.
Weites Land.
Und es ist wirklich freies Spiel, einfach runterladen und es ist vielleicht so eine gute Mischung aus Siedler 1, Siedler 2 mit ein paar Optimierungen obendrauf. Und da habe ich echt Spaß und es ist so ein schönes Ding für zwischendrin und es ist mega entschleunigend. Und trotzdem, Christian, man hat halt die gleichen Kämpfe wie bei den Siedlern auch. Ne?
Ich habe schon überlegt, ob ich mir bei eben das alte Siedler 2 einfach nochmal irgendwie unter Windows 10 ans Laufen baller.
Ja. Genau, das war auch erst meine Überlegung und dann haben wir gedacht, aber was ist denn das? Das musst du mal anschauen. Und ich finde es jetzt ganz cool. Besonders habe ich das Gefühl, dass manches, also es nervt mich nichts dran. Es funktioniert alles und es gibt einige optimierte Shortcuts, einige, wo ich mich nicht dran erinnern kann, dass es die auch bei beim Zweier gab. Und lustige Plattformen. Also unterstützt Windows, macOS, Linux, aber auch Amiga OS 4. Amiga OS 4. Ist das Original Amiga, wisst ihr das?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Also Original gab es auf dem Amiga, aber
Okay. Genau, und es ist echt ein cooles Ding und macht sehr viel Laune.
Ja, witzig.
Deswegen, wenn ihr sowas zocken wollt, und vielleicht habt ihr auch einfach Bock gekommen, mal wieder Siedler zu spielen, nachdem wir hier in Vergangenheit geschwelgt haben, wie cool das damals war mit dem Wuselfaktor. Und Wuselfaktor hört sich irgendwie so unentspannt an, weil ich gerade dieser Wuselfaktor macht es ja gerade so entspannend, das zu spielen, finde ich. Und total, ja, es macht halt total ein gutes Gefühl, wenn du so merkst, dass deine Wirtschaft da funktioniert und dass einfach alles hinhaut. Ja, taugt, macht wirklich Laune. Und Wildlands ist eine Empfehlung im Open Source Bereich hier.
Ja,
Wir sind ja
witzig.
brutal unterwegs. Indie, Open Source, Wahnsinn. Haben wir gar kein AAA-Thema heute so richtig auf dem Radar, ne? Weil ich bin jetzt mit meinen wichtigsten Games nämlich schon durch.
Soll ich mal so einen AAA-Haufen setzen oder wie?
Ja, außer der Philipp. Der Philipp hat, glaube ich, also ich glaube,
Er
der
wollte
Philipp
hart
nochmal.
Hardcore setzen,
Und
ja.
dann macht Christian, dann setzt du nochmal den Schlusspunkthaufen oben drauf, bis wir dann zu Filmen und Serien
Nee,
kommen.
ich wollte bloß gerade deine Siedlerei loben.
Ah, okay.
Weil ich habe tatsächlich neulich erst drüber nachgedacht, weil ich über ein Mobile Game Lemmings gestolpert bin.
Oh wow, das ist auch
Das ist
schön.
nicht das Original Lemmings, das hat das auf Mobile der aktuellen Generation ein bisschen portiert. Die Steuerung ist ein bisschen indirekter. Und es ist halt so ein Pay-to-Play-Scheiß, wo du Energie verbrauchst, wenn du Fähigkeiten vergibst und so. Aber ich sag mal, du kannst normalerweise so eine 20 Minuten am Stück spielen und das für so ein Handy-Game finde ich das okay,
Ja.
bevor du wieder warten musst, bis du Energie hast. Und mir macht es tatsächlich Spaß. Und da in diesem, als ich endlich das gespielt habe, ich gesagt, Mensch, was ist eigentlich aus Siedler geworden? Da muss ich dann mal gucken.
Witzig.
Und jetzt kamst du halt damit an.
Genau, man muss auch sagen, ganz wichtig bei diesem Wildlands, da wurde eben jetzt dieses Jahr im Mai erst die Version 1.0 released. Also das gibt es schon echt einige Jahre, aber die 1.0er wurde jetzt released und dann kam ich drauf. Ich glaube, ich habe dann auch irgendwo eine News gesehen. Zufälligerweise auch noch. Ich hatte eh schon Bock, Siedler zu spielen und dann habe ich gesehen, hey, die 1.0 von Wildlands, was ist das denn, kam raus. Und jetzt hat es halt echt eine gute Version, einen guten Stand. Und jetzt kann man das auf jeden Fall mal angehen. Ja, witzig, wenn du eh gerade da schon dran gedacht hast, dann kannst du ja mal einen Klick wagen. Aber pass
Ja,
auf,
vielleicht
Zeit,
versuche ich es mal.
absoluter Zeitfresser. Läuft aber auch wunderbar schön nebenher. Das ist halt auch nochmal ein Nebenherspiel, wo du nicht Geld einwerfen musst, damit es schneller geht, sondern es läuft halt einfach nebenher. Du kannst die Zeit zwar hochschalten, aber das ist dann auch irgendwie uncool. Kannst einfach laufen lassen. Und auf einmal
Okay.
hast du ganz, ganz, ganz viel
Vielleicht
Holz
probiere
oder
ich es
ganz, ganz
mal.
viele Schweine. Ja.
Ja. Ja,
Sehr
ansonsten
schön.
die Siedler 2 Gold Edition oder die Siedler 2 10th Anniversary gibt es beide gerade für 2,49 bei GOG.
Oh, auch sehr schön, natürlich. Perfekt. Windows wahrscheinlich, oder? Ist ja, glaube
Ja,
ich, nicht portiert.
genau.
Ja.
Das ist nur Windows, ja. Auch die
Auch
10th
nett.
Anniversary ist ja so eine aufgepeppte Version.
Ja. Kann man natürlich auch angehen, weil ich hatte das Gefühl jetzt bei den ganzen Missionen und so, oder die Kampagnen sind noch relativ dünn bei Wildlands, aber man spielt ja trotzdem lang genug hin an die Kampagnen. Aber die sind natürlich bei den Siedlern krass. Das sind ja wie viele Völker und Missionen, da hat man mehr zu spielen, als man spielen wird, glaube ich.
Ja, da bist du ein Weilchen beschäftigt.
Ja,
Und bei
cool.
GOG ist der Soundtrack dabei. Wie so oft.
Der Soundtrack ist halt auch sehr ähnlich zum Zweier und den habe ich auch noch im Ohr. Ah, es ist, ja, alte Männer erzählen vom Krieg.
Ja, so ist
Und
das
dabei
halt.
bist du
Ne?
nicht mal alt.
Ja, aber in dem Fall bin ich echt alt, weil ich habe es ja damals, da war ich ja echt noch jung, habe ich sowas schon gespielt. Krass, oder? Ja, cool, aber Christian, da kannst ja du noch ein bisschen, wenn du AAA am Start hast, AAA noch drauflegen auf
Ja,
den
darf ich auch für
Haufen.
mein Spielen,
Dann
genau.
machen wir noch ein bisschen audiovisuellen Kram, aber noch ein bisschen Gaming. Was hast du noch
Also
zu bieten?
ich muss auch neben den AAA muss ich noch was anderes dann erwähnen. Aber jetzt erwähne ich mal kurz das AAA, weil das geht auch recht schnell. Es ist ja vorletzte Woche der Director's Cut, wo ich vorhin schon angeteasert habe, zu einem Sony-Spiel erschienen, und zwar zu dem meinem Fast Game of the Year vom letzten Jahr, zu Ghost of Tsushima. Es hat ein Update erhalten in Form von dem DLC mit einer Zusatzinsel, Iki Island, die man auch von einer Mongolen-Invasion befreien soll, von einem anderen Clan. Also das ist der Eagle-Clan, der da sein Unwesen treibt und alles so ein bisschen anders als das Hauptspiel macht. Ja, und du kannst halt da hingehen. Die Veröffentlichungsstrategie von Sony ist so ein bisschen dubios, wie auch wahrscheinlich für Hater ordentlich Angriffsfläche bietet. Mit nicht nur diesem Director, also der Director's Cut an sich ist erstmal eben das Hauptspiel plus dieser DLC für die PS4-Version da ist. Man kann den DLC auch extra kaufen natürlich, wenn man das Hauptspiel schon besitzt. So habe ich es gemacht. Ich glaube für 20 Euro, genau. 20 Euro ist das Ding. Also fairer Preis eigentlich für so ein DLC. Es ist kein Standalone-DLC, wie jetzt sowas wie Lost Legacy wäre, sondern man braucht schon das Hauptspiel dazu. Mhm. Und erweitert eben das Game dann ungemein. Ja, jetzt gab es ja auch schon mal so einen Patch für Ghost of Tsushima, dass es auf der PS5 ein bisschen runterläuft, also dass es dort halt Frame unlocked mit 60 FPS läuft. Und damit habe ich es ja dann sogar auch schon platiniert auf der PS5. Ja. Und es sehr genossen, es hat ansonsten halt aber keinerlei Verbesserung.
Muss man aber ganz kurz sagen, da haben sie es ziemlich stark sogar gepflegt, auch mit diesem Legends Mode, wo wir festgestellt haben, das ist ja eigentlich ein für sich eigenständiges Game, den du da geschenkt kriegst, der ist ja mega cool. Also den haben wir ja auch im Koop viele Stunden gespielt.
Genau, wir haben da viele Stunden reingesteckt und haben viele Sachen von dem Legends Mode noch nicht mal probiert, weil es gibt ja dort auch noch so Story Missions, die man halt aber nur bis maximal 3 Spieler spielen kann, deswegen haben wir die gar nicht angetestet. Ja. Also wirklich viel, viel Content noch hinzugepackt und auch immer wieder nachgepackt. Also das wirklich großes Lob auch an das Studio. Was halt jetzt dazu kam, ist noch die PS5-Version. Ich finde es durchaus fair. Also man kann auch gleich den Director's Cut als PS5-Version kaufen. Der kostet dann wie typisch, die PS5-Spiele kosten 80 Euro, also happiger Preis, aber halt der normale PS5-Preis. Ja. Kann man jetzt darüber streiten, nachdem das Spiel jetzt schon über ein Jahr alt ist, oder ja doch, ich glaube letztes Jahr im August oder so auch erschienen, oder im Juni, keine Ahnung, auf jeden Fall letztes Jahr. Ja, mag man darüber streiten wollen, ob das jetzt wirklich dann nochmal komplett Vollpreis sein muss oder nicht. Egal, wenn man das PS4-Version hat, gibt es aber auch eine Update Preis, dass man für 10 Euro dann die PS5-Version auf zur PS5-Version upgraden kann. Was ich schon okay finde. Und das habe ich auch gemacht.
Ganz kurz, du hast also erst die 20 Euro gezahlt für den DLC.
Ja, genau.
Dann aber noch 10 Euro, damit du alles sozusagen auf PS5-Level hebst. Du hättest aber auch einfach nur für 10 Euro nur die PS5-Update kaufen können.
Das
ohne,
weiß ich
ohne nicht. Ohne die 20 Euro.
Nein, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nur mit dem Director's Cut. Also wenn du den Director's Cut hast, dann kannst du kannst nicht die Ghost of Tsushima auf die
Standardversion. Okay.
Ich glaube, das
ist für mich aus politischen Gründen oder einfach Marketinggründen nicht nachvollziehbar, warum sie das nicht einfach in den Director's Cut mit reinmogeln und dann halt für den einfach 30 Euro verlangen.
Ja, weil es ihn halt auch für PS4 gibt. Und deswegen, deswegen für 20 Euro kriegst du halt auch den PS4-Content, wenn du halt keine PS5 hast.
Ja.
Es ist ein bisschen auch nicht so ganz einfach zu durchschauen gewesen, aber mal gegen schon. Ja. So, die Verbesserungen für die PS5 sind jetzt auch nicht so gravierend. Also, weil das Spiel war ja schon grafisch unglaublich schön.
Also grafisch wird schon mal schwierig, da noch mehr rauszuholen. Erstmal.
Es hat ja alles,
macht ja auch viel über den Artstyle, oder?
Ja.
Ja, durch die haben ja diesen speziellen Style, dass sie von allem zu viel rendern. Also sie haben ja überall Partikel und Licht und Effekte, also speziell so Partikel in Form von keine Kirschblüten oder andere Blüten oder Staub oder sonst irgendwas, das da durchs Bild wird, aber halt in solchen Massen, wie es halt in der Natur nicht vorkommt, aber damit protzen sie halt so richtig, dass sie halt hin. Da gab es auch einen guten Artikel auf dem PlayStation-Blog von dem Entwickler, wie sie das halt entwickelt haben, dieses Partikelsystem. Und ja, das ist schon, da kannst du halt schon echt mal angeben mit. Und so machen sie auch. Aber es wirkt halt aus. Es schaut super geil aus. Es wirkt super geil. Also, aber es schaut halt meiner Meinung nach jetzt nicht besser aus, als es auf der PS4-Version schon tat. Aber nicht schlecht.
Okay.
Läuft halt weiterhin stabil mit den 60 Frames. Und Ich müsste jetzt mal auch gucken, ob es irgendwelche anderen grafischen Verbesserungen so mit Auflösung oder sonst was war. Also PS5-mäßig ist es halt jetzt eine echte PS5-Version, was halt dann auch den Controller-Support beinhaltet. Ich glaube, der Controller-Support ist das herausstechendste, was wirklich an Neuerung drin ist. Wobei der halt PS5-typisch gut, aber jetzt nicht irgendwo sagst, wo du denkst, die haut einen Schalter raus. Also Astro Playroom macht das alles so noch ein bisschen gewitzter.
Aber bei dem Bogen stelle ich mir den ziemlich cool vor, da könnte er gut funktionieren zum Beispiel.
Ja, aber mittlerweile bist du schon so gewohnt, dass du sagst, ja, genauso muss ich einen Bogen anfühlen. Aber
wahrscheinlich sind wir schon gewohnt. Ja.
Genau, aber es gibt so ein paar andere Sachen. Es gibt nämlich auch ein paar neue Gameplay-Mechaniken. Also das ist aber rein Director's Cut. Du hast jetzt zum Beispiel mit deinem Greifhaken, kannst du jetzt auch, also es gibt manchmal so verschlossene Höhlen, da sind Bretter davor und die kannst du dann mit dem Greifhaken wegziehen. Und da gibt es halt eine neue Mechanik, dass du mit R2 den Haken reinhaust und mit L2 ziehst du dann und da merkst du halt den Controller-Support, weil du musst den Finger richtig hart drücken und das ist, also es macht richtig Spaß. Du denkst wirklich, du ziehst das Brett da weg. Das ist echt, echt toll gemacht. Also schon echt lustig.
Also sie haben es dann eher für so neue Mechaniken dann da wirklich eingesetzt bei den
Genau. Doch. Also gerade zum Beispiel, wenn du reitest oder wenn das Pferd kommt und so, dann allein dieses leichte Hufgetrappel als leichte Vibration im Controller, das ist schon echt, das machen sie schon echt stark. Also gigantisch. Und contentmäßig diese neue Insel, also es gibt auch neue Gegner natürlich, es gibt ein paar neue Skills, die du machen kannst. Also ich hatte es ja schon platiniert, ich hatte alles durch. Und sie schaffen es trotzdem, mir noch so ein bisschen Progress vor die Füße zu werfen. Also du kriegst auch hier wieder neue Skillpunkte. Ich habe leider jetzt schon wieder alle Skills, bin aber bei weitem noch nicht durch, weder mit der Haupt- noch mit den Nebenstories, weil ich schon wieder alles mache.
Aber das hätte ich dich als erstes gefragt. Wenn du platinierst, mir fällt es ja so schwer, dass ich so ein Spiel, auch wenn es dann nochmal richtig gepimpt wird, dann wirklich doch nochmal mich motivieren kann, es zu spielen.
Mich nochmal auch. Weil du
wirklich schon lange gespielt hast.
Also mich auch. Und ich hatte ja auch schon mal überlegt, New Game Plus zu spielen, aber dazu hat es mich nicht motiviert. Aber hier jetzt schon, weil es ist echt, es ist eine neue Story. Es hat neue Zwischensequenzen auch. Hat eben eine neue Insel, neue Gegnertypen, vieles neu. Es langt genauso, um mich zu motivieren. Ansonsten, ich bin ja auch nicht so ein DLC-Spieler eigentlich.
Also es ist so ein Ghost of Tsushima 1.5 vielleicht sogar, weil es wirklich mit der neuen Story und so ist es wie ein kleiner Mini-Nachfolger.
Genau. Genau. Und man sollte, also ich bin mir jetzt nicht sicher, habe nur irgendwie gehört, dass die Insel freigeschaltet wird, nachdem du den ersten Akt durchgespielt hast, wenn du jetzt halt mit dem Hauptspiel alleine anfangen würdest. Nicht so wie ich mit einem fertigen Charakter. Ja. Das stelle ich mir schwierig vor, weil es bezieht sich auf ziemlich viel in den Handlungen, die in dem Hauptgame passieren. Und meiner Meinung nach, die wir deutlich später in den späteren Akten waren, und da stelle ich mir schon so vor, dass es Sinn macht, erst die Hauptstory zu spielen und danach den DLC.
Okay. Ja, ist wahrscheinlich ein Kompromiss, dass du, sie sagen wahrscheinlich schon, wahrscheinlich macht es mehr Sinn, dass du es eben einmal wirklich durchgespielt hast. Aber wenn du dann von vorne anfängst, willst halt möglichst schnell da Zugang haben. Aber dann hätten sie es auch direkt machen können, eigentlich ohne
R1. Komisch. Ja, aber das macht gar nicht Sinn. Also das würde gar keinen Sinn machen.
Okay.
Weil das dazu ist es mit der Story zu sehr verbunden, dass es nicht ginge. Also meiner Meinung nach nicht ginge. Also von mir auch wieder eine Empfehlung. Selbst
ja, für ich, die auch ein Kandidat für mich. Ich habe noch Respekt. Vielleicht ist es zu komplex zum Spielen, aber
es gibt einen so sehr einfachen, so einen Easy-Mode-Taxt, der eigentlich wirklich sehr einfach
ist. Ja, weil das wäre mal so Ding einfach.
Wo ich halt denke, Tax, warum es für dich ein Thema sein kann, dass dir nicht so taugt ist, du bist ja jetzt nicht so der Pfeil und Bogen und Schwerter-Fan. Also du bist ja eher der
Sci-Fi-Typ. Last Ninja habe ich ja auch gespielt.
Okay.
Fast dasselbe. Also es wird für dich wäre schon was, weil allein an wie vielen Ecken ich schon wieder stehen geblieben bin und mir den Sonnenuntergang angeschaut habe und die Brandung von diesem Pazifikmeer und so. Also es ist wirklich optisch so toll.
Aber natürlich sind die 80 Euro jetzt eine Ansage für so einen PS5-Titel. Du hast das vorhin schon richtig gesagt, der ist natürlich jetzt schon eine Zeit alt, ist schon ein mutiger Preis, den aufzurufen. Aber sie können es halt auch, gerade im Mangel an Alternativen, wenn du so ein Game als PS5-Version nun mal rausbringst, du nennst es auch noch Director's Cut, es wird wahrscheinlich gezahlt. Also die Nachfrage ist da, dann verlangen sie es natürlich auch. Sony hat da nichts zu verschenken, glaube ich.
Genau, und sie fahren ja auch nochmal ordentlich Marketingbudget auf. Also bei mir in der Gegend hier, da stehen ein Haufen Ghost of Tsushima Werbeplakate. Ja, zwar auch viel hier, jetzt erhältlich bei Mediamarkt, also da hat Mediamarkt wohl auch noch seine Single-Finger mit im Spiel.
Ja.
Aber
ich habe Fernsehwerbung gesehen, auf Sky kam Fernsehwerbung, auf jeden Fall. Ja. Für ein Spiel, das ja eigentlich älter ist, aber der Director's Cut wird halt wirklich wie neu angepriesen. Ja. Und ja, bietet ja anscheinend viel.
Cool. Ja, genau. Also ich bin jetzt, sechs, sieben Stunden locker schon. Und ich habe mal so eine Schätzung gehört, dass es so Content für 10, 15 Stunden sind wohl. Kommt glaube ich, gut hin. Also Main Story wahrscheinlich so 5, 6 und halt die ganzen Sammelaufgaben. Und so halt dann der ganze Rest dann dementsprechend mehr. Mhm. Schon gigantisch, ja.
Cool.
Ja. Das war mein AAA-Abschnitt.
Mhm. Abschnitt. Sonst noch was in der Liste, was Erwähnung finden sollte heute?
Ich würde gerne mal Sky erwähnen, welches
auf der
Switch gibt. Also ich habe zwar noch mehr auf der Liste, was ich auch gespielt habe, aber das kann ich auch...
Ich habe mich von Sky bisher ferngehalten, weil ich nicht viel Gutes gehört habe von der iOS-Version. Erzähl mal.
Genau, Sky ist von den Machern, die Journey gemacht haben. Wie heißt das Studio? Ich habe es schon wieder vergessen. Die haben ja davor Flower und Flow und The Game Company, oder?
That Game Company.
That Game Company. Danke. That Game Company.
Ein Wort.
Yes. Die waren ja sehr stark mit Sony verbandelt, weil das ganze andere war ja alles, glaube ich, Sony Exclusives, also Flow, Flower und Journey. Und Journey war ja so dieser Azi-Fazi-Liebling, der halt alle so weggeblasen hat und oh, so ein geiles Game. Und ja, ich mochte das auch sehr gerne. Aber das war auch so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, so, hey, das kannst du vielleicht noch mal ein zweites Mal spielen, aber das hat beim zweiten Mal bei mir überhaupt nicht mehr funktioniert. Da fand ich es dann so kacklangweilig, weil das Gameplay ist halt wirklich lahm, dass du da so ein bisschen rumhüpfst und dann kannst du mal so ein Dude, der halt online mit dir so zusammengewürfelt wird, den kannst du halt dann so anhonken und dann honkt er zurück und dann wird dein Schal länger dadurch und so Sachen. Das war beim ersten Mal irgendwie witzig, aber beim zweiten Mal fand ich das echt lahm. Muss ich schon fast sagen, sorry. Jetzt komme ich wieder auf diesen kunstfeindlichen Trip. Ist das Kunstscheiße oder?
Und zu wenig Ballen.
Genau, zu wenig Schwerter. und aber Sky. Ein Schal, genau. Und der Nachfolger hat zwar keinen Schal, aber im ersten Moment schaut es auch eigentlich aus wie so ein Journey-Klon fast. Weil du spielst irgendwie so einen Typen, der durch eine Welt hüpft und springt und fliegt und dabei auch immer wieder so andere Leute trifft. Und mit denen kannst du auch so eingeschränkt kommunizieren, dass du mit denen halt irgendwie so ein High Five machen kannst, also so anbieten. Und wenn die dann einen High Five machen, dann kriegst du irgendwie so einen Bonuspunkt und diesen Bonuspunkt kannst du dann wieder investieren, damit der andere dann wieder was bekommt. Das ist dann so ein Give-and-Take-System, dass dann investiert der andere was und so alles so große Community-Eiertanz. Und ich wollte mir das unbedingt mal anschauen, weil ich habe nämlich auch nichts Gutes gehört davon. Und es ist Free-to-Play, so auf allen Plattformen. Es gibt es auch auf Switch. Und ich habe es auf der Switch gespielt. Der Peter hat es auf iOS gespielt, oder?
Ich habe bisher nur davon gehört und habe es eben nicht gespielt. Und ich wusste gar nicht, dass es Free-to-Play ist. Ich glaube nämlich, dass es Teil von dem Apple Arcade-Programm am Anfang war. Aber dann müsste ich...
Das glaube ich nicht, weil die nehmen da ja kein Free-to-Play rein. Weil ja,
deswegen, oder es war da zeitexklusiv, dass es da als erstes rauskam, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe da nicht viel Gutes gehört.
Also es hat eine starke Ingame-Monetarisierung. Also das hat ja Arcade nicht.
Stimmt, ja, stimmt. Dann erzähle ich wahrscheinlich einfach kurz.
Also Appell an euch, es gibt es ja auf allen Plattformen, die euch irgendwie zugänglich sind, haut euch das mal rein und sagt mir, ob ich einfach nur blöd bin, ob ich ein nicht Kunstversteher bin oder ob es doch einfach Blödsinn ist.
Das heißt tatsächlich Sky. Haben die noch keine Klage bekommen? Ne? Sky Kinder des Lichts heißt bei iOS, okay. Und es ist tatsächlich hier auch Free-to-Play, du hast recht, mit In-App-Purchase, ja. Ja. Und hat im App Store eine 4,8 von 5. Gut, das heißt, glaube ich, ganz wenig. Von denen, wo ich es bisher gehört habe, die waren eher enttäuscht, auch wenn sie große Journey-Fans waren. Mhm. Oder sind. Deswegen, eigentlich müsste man ausprobieren. Kostet ja nichts, Tax. Du bist auch iOS-mäßig unterwegs. Muss man mal schauen, wie weit man auch kommt, ohne dass man Geld einwirft.
Ja, genau. Bitte mal schauen.
Weil es ist ja wirklich auch arzi-fazi schön. Ich weiß nicht, ob du Journey gespielt hast, Tax. Gabst du dann auch, glaube ich, auf iOS irgendwann?
Nee.
Ja.
Also, wie gesagt, das klang jetzt negativer, als es wirklich war. Diese eine Spielerfahrung, die ich mit Journey hatte, war fantastisch. Also, ich habe das echt
geliebt. Ja, ich fand es auch fantastisch. Ich habe es auch zweimal durchgespielt, übrigens, Christian, und ich hatte einen ähnlichen Effekt wie du. Beim ersten Mal war es richtig krass. Man wollte auch wissen, wie das Ganze dann, wo das Ganze hinführt. Ich habe es dann beim zweiten Mal, glaube ich, gar nicht durchgespielt. Da hat es mich dann ein bisschen gelangweilt. Da fand ich es dann als Spiel nicht gut genug. Ich fand es einfach als Erfahrung einmal gut, um auch zu wissen, was da eigentlich los ist oder was da eigentlich passiert. Ja, genau. Das ist eine Erfahrung, mehr eine Erfahrung als ein Spiel in meinen Augen.
Genau.
Jo. Ja, mehr eine Erfahrung als ein Spiel. Dann gehen wir doch mal von den Spieleerfahrungen rüber zu den visuellen Erfahrungen, oder? Ein bisschen Filme und Serien noch. Die haben so lange Listen.
Das ist aber fast ein bisschen beschränkt.
Wir müssen uns. Wir werden uns aufs Wichtigste einfach beschränken. Das können wir ja eh gut. Es war nur heute einfach wichtig, dass der Tax ein bisschen auch Raum bekommt für seine PlayStation 5-Erfahrungen.
Aber ich muss Werbung für einen Film machen.
Ich denke auch, dass du direkt anfangen kannst. Sagst du, hattest du jetzt auch vom Anfang an, seit der PS5 ja auch ziemlich Redepause. Deswegen erzähl doch mal. Was gibt's denn?
Also ein Highlight, was ich rauspicken möchte. Und ich weiß gar nicht, warum ihr den Film so verschmäht habt. Ich hatte einen Riesenspaß bei Willy Wonka Schokoladen Wonderland Fabrik.
Wie heißt der Film genau,
bitte? Willy Wonderland. Und da spielt halt quasi ein sehr schmallippiger Nicolas Cage, nur mit seinem Standardgesichtsausdruck. Und ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich weiß, der Fips hat es auch angeschaut.
Mach mal einen kurzen Abriss, um was es da geht.
Ja, das ist ja schwer zu beschreiben. Das ist quasi.
Aber wer hat denn verschmäht? Wir haben den doch alle
jetzt. Ich habe den nicht geschaut.
Ja,
du hast gesagt, nee, so einen Scheiß schaust du nicht, hatte ich den
Eindruck. So ähnlich habe ich mich ausgedrückt, ja. Aber ich schaue halt auch echt wenig, deswegen. Ja, erzähl mal, also was geht's denn ganz grob, ohne gleich die mega Spoiler-Keule auszupacken?
Wie kann man das denn spoilern?
Nicht, das kann man ohne spoilern.
Oder du lässt es den Christian
machen. Ich frage mich, wie man den Film spoilern kann, eher. Man kann den nicht spoilern.
Naja, von den Dialogen, ja, wer weiß. Nee, erzähl du mal, Christian.
Okay, ich versuch's mal. Also Nick Cage ist ein sehr, sehr spracharmer Typ, weiß gar nicht, welche seine Rolle überhaupt ist, der mit seinem Auto eine Autopanne hat, in einem kleinen Kaff irgendwo in Amerika. Und sein Auto wird ihm repariert, aber nur im Gegenzug, wenn er eine Nacht Hausmeister und Putze in einem stillgelegten ehemaligen Kinderspielparadies, nämlich Willy's Wonderland, verbringt und dort eben für Ordnung sorgt und aufräumt. Den Deal geht er dann auch ein und verbringt dort die Nacht. Und dort erwachen dann aber diese Animatronics, also diese Plüschfiguren mit mechatronischen Inhalt zum Leben und wollen ihn ans Leder.
Die Ausdrücke kennst du, Animatronics.
Das steht, glaube ich, so in der Beschreibung vom Film.
Ach so, ja, aber das auch. Kann ich auch ablesen.
Das heißt, im Deutsch steht animatronische Puppen, ja, genau. Er hört sich aber für mich sogar erstmal ganz, ganz cool an. Ich habe, glaube ich, gar nichts dazu gelesen, als ihr da drüber gesprochen habt, ehrlich gesagt. Ich habe einfach so rumgeflamed. Ja, und dann hört sich mega cool an. Cooles
Set. Ja, und was halt sehr auffällig ist, dass der Nicolas Cage immer einfach sehr gerne sein Bier oder Energy Drink trinkt.
Ich glaube, es ist Root Beer.
Na, steht auch so, was steht denn drauf auf dem Bier?
Root Beer.
Pow Wow oder so ähnlich. Weißt du,
ja, schon so Energy
Ausdruck. Punch drauf, glaube ich,
ist sogar. Punch, ja, genau.
Punch oder so, ja. Na, und auf jeden Fall, glaube ich, haben die Poppen da sich mit dem falschen Hausmeister angelegt.
Ja, was sind die cool gemacht? Oder ist es denn, ist es dann Action? Ist es
ja, Horror? Es ist so, was ist so, es so richtig abgefuckt und es wird halt nicht alles so richtig aufgelöst, würde ich mal sagen. Ja? Also ich würde gerne in der Retro seine Rolle verstehen, was ihn dahin geführt hat. Ja? Ob er nicht da auch schon quasi die Reiseroute dorthin geplant hatte. Er kommentiert es ja auch nicht.
Okay, aber am Ende gehen die Dinge auf ihn los und er macht die Dinge kalt, so kann man es mal grob sagen.
Genau. Ja, er reinigt den Laden, genau. Ja, so würde ich es mal auch mal sagen, ja.
Hat er ja auch sauber mitproduziert, der Herr Cage, sauber.
Unter sehr strikter Einhaltung seiner Pausen, weil da machen sie noch darauf aufmerksam, immer die Pausen einhalten. Und das ist so ein Running Gag dann in den Filmen, dass er auch wirklich immer minutiös seine Pausen einhält und dabei sein Punch-Bier trinkt, also sein Punch-Energy-Drink oder whatever trinkt, genau. Ja. Und also was dem Ganzen noch so ein bisschen in die Quere kommt, ist eine Gruppe Jugendlicher, die den Laden stürmen wollen. Also ein junges Mädchen, das aus irgendwelchen Gründen, was später dann enthüllt wird, den Laden in die Luft sprengen will, die halt da reinkommen. Und dann sieht er sich auch noch damit konfrontiert, dass er diese Jugendlichen so ein bisschen beschützen muss oder auch nicht.
Man kann das Ganze einfach so als abgedrehten Kram subsumieren, ne? Also,
total.
Es ist halt abgedreht, schräg, frag mal nicht nach Sonnenschein, ne?
Ja, also du brauchst nichts hinterfragen, da ist nichts zum Hinterfragen. Also den kann man nicht ernst nehmen.
Ja, und ich finde die Figuren auch so richtig schön hässlich. Also
mega.
Sie sich richtig Mühe gegeben, dass sie so richtig geil abgerannt
sind. Das ist so richtig so, jedes Kind wäre mit Albträumen heimgefahren nach so einem Kindergeburtstag in diesem Land, diesem Willy Wonderland. Ja.
Es gibt doch so ein Game oder so eine Serie, dieses
Five Nights at Freddy's, ja. Das ist genau, also es steht überall, wenn du von dem Willy Wonderland siehst, ist so quasi Five Nights at Freddy's the Movie, ja.
Das war doch so ein Game, wo man so irgendwie so Minigame-mäßig irgendwie auch gegen so Animatronic
Characters
kämpft.
Richtig.
Ja. Die gibt es nämlich auch in VR für die Oculus.
Richtig. Ich mochte es nie, weil das einfach nur so ein Jumpscare-Festival ist. Aber es funktioniert halt. Du erschreckst dich halt, aber nicht aus Angst oder aus Atmosphäre, sondern einfach nur aus Jumpscare.
Jumpscares. Ja. Mag ich auch nicht.
Das Game. Und ansonsten du musst halt immer irgendwelche Türen verschließen, durch die Kameras gucken, wo die Viecher sind. Und du kannst aber irgendwann nicht irgendwie alle Türen gleichzeitig verschließen oder irgendwie sowas. Ich weiß schon, da gibt es ja mittlerweile 7 Teile oder ich weiß nicht, wie viele.
Ja, richtig viele. Teile.
Okay. Ein richtiger Hype war das, ja.
Aber der, also gibt es bei Prime, ne, den Film? Also wer jetzt sich da angesprochen fühlt, dass er auf sowas Bock hat, dann glaube ich, kann man also schon auch verpassen oder übersehen.
Ich finde, er hat richtig Spaß gemacht. Also
war natürlich totaler Mumpitz, aber er war witzig.
Ja, genau. Ich fand das auch sehr lustig. Ja.
Nice. Tax, hast du noch mehr Empfehlungen?
Ja, vielleicht hat
sich schon mal
eine Rezension verschlafen, aber unseren Jean-Claude Van Damme, The Last Mercenary, war eigentlich auch ganz nett. Ich war eigentlich ein bisschen erschrocken, wie der Jean-Claude Van Damme ausschaut. Mein Gott, ist halt gut gealtert, aber auch so würde ich sagen, ja, alter Agenten-Klamauk, ja, und Vater beschützt den Sohn und ich fand den richtig nett gemacht, weil er einfach sich überhaupt nicht ernst genommen hat, der Film. Ich fand den super schön.
Könnt ihr doch auch zusammen drüber reden, oder? Christian, du hast ihn auch gesehen.
Du hast mal noch drüber berichtet schon, gell? Irgendwie hat
das war auch ein Chat. Hier in der
Ach so, okay, ja.
Da ging es auch noch nicht mehr. Der war auch erst danach, kam der auf Netflix aus, eine Netflix-Produktion. Weiß gar nicht, ob es eine französische ist, es spielt zumindest in Paris, gell?
Ja, genau. Und zuerst dachte ich, dass einer der Schauspieler von den Stieß mitspielt, aber es scheint er nicht zu sein. Irgendwie hat er mich daran erinnert.
Von den Stieß.
Es wird mich irgendwie gerade
wundern. Willkommen bei den Stieß.
Ja, ganz eher genau. Ein Arthouse-Film, französischer Arthouse-Film, der auch bei uns sich ein bisschen durchgesetzt hat. Die Typen, die Franzosen da, die so einen krassen Dialekt haben und so.
Richtig, und, genau. Ja, ja. Aber war es dann doch nicht, ja.
Ja, glaube ich auch nicht, dass er im Jean-Claude Van Damme-Film mitspielt. Ja, aber Christian, du als Kenner dieser Art Filme, war der dann jetzt gut oder war das halt ein Jean-Claude Van Damme, weil es halt ein Jean-Claude Van Damme ist und deswegen war er okay?
Also sagen wir mal so, ich schaue ja gerade auch immer mal wieder nebenher so alte Jean-Claude Van Damme-Filme. So aus den 90ern. Und die hatten schon deutlich mehr Spaß, weil die waren einfach dumm. Der ist auch dumm, aber das ist halt nicht mehr so die Zeit für dumme Van Damme-Filme irgendwie. Also weil Van Damme ist halt auch raus. Er ist halt nicht mehr der Van Damme. Er ist noch der Van Damme von früher, aber er ist nicht mehr die Figur, die man jetzt heute an ihm sehen wollen würde, so ein bisschen. Also ich habe mich schon gut unterhalten gefühlt. Ich fand es okay, weil halt viele Szenen lustig waren und auch allein am Anfang so, wie er dieser Super-Agenten-Befreier ist und nur noch der Nebel genannt wird, weil er unfassbar ist wie der Nebel, also ungreifbar. Und das ist alles schon so ein bisschen over the top. Und so geht's doch den ganzen Film Und das hält er auch fast, aber es ist so ein bisschen mehr gewollt als gekonnt, wie ich finde, was dann wieder so typisch Netflix ist. Alles in allem fein, wenn du Netflix über Flatrate hast, bei Van Damme keinen Brechreiz kriegst, machst du meiner Meinung nach nichts falsch, dort auch das anzugucken. Wenn du halt aber wieder mit Van Damme was anfangen kannst, doch mit so einer ziemlich, also Actionfilme gibt es deutlich bessere, dann brauchst du es nicht gucken. Aber ja, ich als Van Damme-Fan fand das schon okay.
Einfach nette, seichte Unterhaltung, würde ich sagen. Ja. Also kann man
durchaus. Genau. Und ich denke aber mal, jeder, der Van Damme-Fan ist, der hat den Film wahrscheinlich schon gesehen oder hat den auf seiner Liste. Ne?
Ich vermute mal, ja. Ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, mich wieder erinnert gefühlt an, also JCVD hat er zum Beispiel deutlich besser gemacht, aber das war ja auch mehr so selbstkritisch, der Film. Und danach hat er nochmal für Amazon diesen
Jean-Claude Van Johnson.
Ja. Genau. Und da habe ich aber damals nur den Piloten gesehen und fand den super geil. Also er spielte einen Action-Film-Schauspieler, der aber in Wirklichkeit ein Geheimagent ist und diese Filmrolle ist nur Tarnung und dann geht er von dort aus immer auf Mission. Und ich fand den Piloten so toll und den hat er dann aber erstmal Amazon, glaube ich, gedroppt. Und was ich jetzt gemerkt habe, die haben den danach doch produziert und es gibt eine Staffel von Jean-Claude Van Johnson.
Habe ich nicht
mehr. Ja, doch. Und die muss ich mir jetzt endlich mal angucken. Also Fips, dann hat sich schon gelohnt, dass wir darüber gesprochen haben. Es gibt eine Staffel bei Prime, Jean-Claude Van Johnson.
Der Jean-Claude Van Johnson.
Okay. Ja. Er spielt den Schauspieler Jean-Claude Van Johnson, der in Wirklichkeit ein Geheimagent ist.
Ich meinte sogar, ihr hattet euch damals über unterhalten, sogar über den...
War Film tatsächlich ganz witzig, relativ selbstironisch und so.
Aha, ja. Aha. Cool, gibt's ja Prime. Das heißt, da jeder, der Last Mercenary schaut und schauen will, der sollte sich auch mal dann die Serie reintun.
Genau. Nee, ich werde es versuchen mal zu machen, dann könnt ihr am nächsten Mal auch sagen, ob man das wirklich tun soll oder nicht.
Ja, nice. Taxat ist die Frage, ob du sonst noch Empfehlungen hast oder ob der Rest einfach auf der Liste steht, weil du es halt auch geschaut hast.
Sonst kein richtiges Highlight.
Okay. Weil dann machen wir doch mit Highlights weiter, oder sind wir heute richtig, richtig highlightmäßig unterwegs in der 50. Folge. Hallo?
Highlights am laufenden Band.
Dann würde ich doch auch mal direkt nochmal vielleicht zum Christian gehen und danach fragen, weil Christian, du hast relativ lange Liste und du hast wild durcheinander geschaut. Du hast Sachen drauf, die ich noch nie gehört habe, aber du hast auch so richtige Classics drauf, die, glaube ich, so Classic Blockbuster, die jeder kennt. Schon cool.
Mach mal. Willst du das verarschen oder was?
Na ehrlich, hast du?
Ja, du meinst es mit The Mumie, oder?
Zum Beispiel. Die Mumie kennt einfach jeder, der es gerade hört, der hat schon mal vom Film Die Mumie gehört. Und genau. Auch jeder zweite Mainstream kennt Die Mumie.
Zu Zeiten, wo man noch quasi Brendan Fraser als eigene Genre bezeichnen konnte.
Ja. Ja, und dann hast du Sachen drauf, die ich halt auch noch nie, oder wo ich nicht wüsste, was das ist, ne?
Soll ich dir das von dem Skurrilsten davon erzählen?
Ja, mach mal. Skurril, aber auch Empfehlung muss es sein.
Ah, schwierig.
Ja, also dann mach trotzdem Skurril. Skurril ist immer gut.
Ja, dann machen wir mal einen Kompromiss. Ich mache erst Skurrile, das ist bedingt der Empfehlung für die Hörerschar, dass man das mal anzugucken. Und das andere ist eine echte Empfehlung, speziell für dich, Peter. Das habe ich ja schon angekündigt.
Oh ja, da habe ich freue mich drauf.
Genau. Zuerst geht es um den Titel Gong Shu Dao. Mein Chinesisch ist nicht so gut. Guardians of Martial Arts heißt der Film. Das ist ein Kurzfilm, 22 Minuten. Den kann man auch auf YouTube finden. Wir werden den natürlich dann auch brav verlinken. Weil ist auch ganz offiziell bei YouTube zu finden. Das ist jetzt nicht illegal. Und der ist schon 2-3 Jahre alt. Ich bin durch Zufall drüber gestolpert in einem Podcast, wo sie erzählt haben von, ja, der Film da, wo in so einer Fabrikhalle Jet Li und Donnie Yen und Tony Ja und Jackie Wu, das sind, also für die, denen das alles nicht sagt, das sind alles sehr große Darsteller des modernen Martial Arts Kinos.
Ein paar haben wir was gesagt. Ein paar haben wir was gesagt.
Also Jet Li kennt man, glaube ich.
Ja.
Also Sammo Hung ist auch dabei.
Den habe ich das letzte Mal kennengelernt und jetzt fällt mir der Name total oft auf. Besonders bei deinen Letterboxd-Einträgen.
Genau. Donnie Yen solltest du eigentlich auch kennen, ja, weil der hat ja auch sogar schon mal bei Hollywood-Produktionen auch mit dem oftmals dem Bösewicht gespielt. Und Ip Man, das war der IP-Man.
IP-Man, ja, wunderbar.
Dein IP-Man, genau, zum Beispiel. Und die beiden anderen, Tony Ja, das ist ein Thailänder, der in Ong Bak zum Beispiel durch Ong Bak bekannt geworden ist. Also auch ein ganz
Martial Arts. Also eigentlich hört sich an wie die Expendables, aber aus dem Martial Arts Bereich.
Es klingt wie der feuchte Traum eines jeden Martial Arts Fans. Allein, dass halt Donnie Yen und Jet Li in einem Film gemeinsam, das ist auch selten. Gab es zwar auch schon, aber selten. Na, und jetzt kommt das Skurrile dabei, dass der Hauptdarsteller ist Jack Ma, der Gründer von Alibaba. Der hat sich den Film zusammengekauft, weil er großer Martial Arts Fan ist. In dem Film geht er nämlich in diese Halle rein, also ist nur seine Fantasie halt, aber er geht in diese Halle rein und vermöbelt all diese Top-Martial-Arts-Darsteller, jedenfalls in ihrem eigenen Stil. Donnie Yen als Ip Man, der macht dann sein Wing Chun, und Jet Li macht hier als Wong Fei Hung, also auch so eine ganz, ganz bekannte chinesische Martial-Arts-Figur, da rum, und er macht sie alle platt.
Der hat sich da selbst gekauft, hat sich selbst inszeniert, dass er alle.
Ja. Ach,
nicht wirklich wahr, oder? Das ist andere, so, wie wenn der. Wenn
andere Flickenzahl, ja, weißt du, ne, und er gibt halt, ich weiß, die Kohle raus, sagt, hey, ich kaufe die alle ein.
Es wäre so irgendwie, wenn der Jeff Bezos.
Jetzt weiß ich, was ich mache, wenn ich Milliardär wäre.
Ja, ja. Jeff Bezos fliegt irgendwie auf ins Weltall, aber der könnte auch einfach sagen, ich hole mir die bekanntesten US-Sportler und mache sie in ihrer Disziplin fertig.
Genau.
Sowas könnte, ja, das könnte man sich sofort vorstellen, dass
Täusche
das
auch ist zumindest vor.
Ja, Täusche ist natürlich im Film nur voll vor, aber geil. Das wird bei dem Herrn Ma voll auch gewesen sein.
Geil. Ja. Ja, am Ende im Abspann kommt dann noch so hier Jason Statham vor, dann sagt er, ey Jack, du hast mich noch nicht getroffen, das nächste Mal mache ich dich fertig. Und voll geil, also wirklich, es ist so abgefahren. Leider, also das Ganze ist dann auch noch choreografiert von Ye Duo Ping, also das ist ja auch einer der größten Martial Arts Choreografen aus Hongkong, der ja dann auch nach Hollywood gegangen ist, zum Beispiel auch für Matrix die Kampfchoreografie gemacht hat und so weiter. Und auch dafür hat er sich natürlich dann nicht lumpen lassen, den zu nehmen und so. Leider ist die Durchführung sehr schlecht. Also alles, also Handlung ist ja klar nicht vorhanden. Die Kämpfe sind nicht sonderlich gut inszeniert und durchgeführt und alles. Aber allein diese Grundprämisse ist abgefahren.
Wirklich abgefahren, besonders wenn man das weiß. Checkt man das auch, wenn man das einfach auf YouTube schaut? Kommt da groß ein Alibaba-Logo noch oder so? Oder checkt man das gar nicht? Weiß man?
Nein.
Denkt man
sich
nur, wie krass.
Nein.
Also es läuft wirklich unter, er hat sich das selber, den Traum erfüllt. So hört sich das ein bisschen an.
Das hat er sich selbst machen, wenn man so viel Geld hat, ne? Dann,
ja. Wahnsinn, wie geil ist das denn bitte?
Es war wirklich ein Erlebnis.
Aber leider dann nicht so gut bei den ganzen Kampfszenen und so, wie es hätte sein können. Es wäre natürlich dann noch der Abschluss, wenn das alles auch noch richtig krass gut gewesen wäre.
Also, was schon beeindruckend ist, weil er ist natürlich kein Martial Arts Künstler, ne?
Ja.
Also,
ja,
er ist kein Martial Artist. Und die Kämpfe sind trotzdem so inszeniert, dass man glaubt, er kann es und er macht sich wirklich fertig. Und das ist schon eine geile Sache. Also das finde ich schon.
Stunt-Double oder so? Oder meinst du, da ist CGI irgendwo im Einsatz?
Das ist na, ich glaube schon, dass da, also CGI ist mit Sicherheit im Einsatz, weil das die Chinesen eigentlich fast immer machen. Aber es ist schon sehr viel einfach klassisch und durch Schnitttechnik und sowas viel gemacht. Und einfach so durch den Schnitt und Choreografie, ja.
Ja, das ist mal eine Empfehlung. Das ist sogar eine Empfehlung, wenn ich jetzt die Background-Story kenne für jemanden wie mich, dass man sich das einfach mal reinzieht. Ist ja auch nicht lang. Einfach nur, um da zu sitzen und den Kopf zu schütteln, so was hat sich der da für einen Traum erfüllt?
Genau. Und das finde ich so beeindruckend, weil ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen. Echt geil. Also, besser als gute Erfahrung, muss ich schon sagen. Ja, also.
Ja, krass. Echt cool. Irgendwie ist fast cooler, als das gleiche Geld zu nehmen und kurz mal für 5 Minuten ins Weltall zu fliegen, muss ich sagen.
Ja,
eigentlich schon. Aus nerdiger Sicht fast noch mal cooler. Besonders wenn der nächste Kollege, der auch so viel Geld hat, das genau das gleiche wie du eine Woche später macht, dann machst du lieber sowas, machst du dich unsterblich, weil, ja, mega witzig.
Also wenn jetzt halt Stallone und Schwarzenegger nicht ungefähr fast Leben zusammenbrechen würde, wenn man mit denen noch einen Film dreht, dann wäre das ja auch noch mein Ziel, dass da halt neben den ganzen Hongkong-Martial-Arts-Typen, die ich dann vermöbel, hätte ich noch einen Shootout mit Schwarzenegger oder so. Das wäre noch geil.
Ja, und dann vielleicht auch noch wirklich ein Terminator zusätzlich noch. Also Schwarzenegger so und dann auch noch ein Terminator.
Oh ja, genau. Und dann kommt er hier als Endoskelett raus, ja.
Wäre das geil, oder?
Ja, okay. Mit dem Bogen von Rambo.
Ja, müssen wir schauen, dass du möglichst schnell ganz viel Geld bekommst. Dann kriegen wir es vielleicht noch hin.
Ich glaube es auch, ja.
Ja, geil.
Genau. Cool. Dann habe ich ja schon die Empfehlung für dich. Aber da die echte Empfehlung ist, ich bin über einen Film gestolpert, der heißt Man from Earth. Der ist aktuell gerade bei Prime. Und den kann man sich, also ich muss sagen, ich hab davon gehört, hab gesagt, ja, das ist so eine Art Kammerspiel auch. Es geht um einen Universitätsprofessor, der dabei ist, die Universität zu verlassen und halt umzuziehen und macht noch eine kleine Abschiedsparty für seine Kollegen. Und seine Freundin ist irgendwie da und dann sind halt so ein paar Kollegen und Kolleginnen da von unterschiedlichsten Fachrichtungen, also ein Paläontologe, ein Psychologe, ist der Mathematiker oder Physiker, ich weiß es nicht mehr ganz, oder Biologe, glaube ich, genau. Und das ist eigentlich schon relevant, dass die alle so halt unterschiedliche Fachrichtungen haben, weil er packt dann auf einmal eine Geschichte aus, dass er, John Oldman, 14.000 Jahre alt ist und seit 14.000 Jahren auf dieser Erde lebt und nicht sterben kann und halt alle 10 Jahre umzieht und ein neues Leben beginnt, damit halt seine Mitmenschen nicht merken, dass er nicht alt hat. Und das ist die Grundprämisse und dann diskutieren die eigentlich nur und philosophiert eigentlich nur. Es gibt dann noch so ein paar Wendungen, das möchte ich nicht vorwegnehmen, weil das ziemlich relevant dann auch noch ist, weil sie natürlich über alles abfragen, über Altertum und über dann halt über vorchristliche Zeit und christliche Zeit und Mittelalter und alles Mögliche und weil ist eigentlich überall standfest und die zweifeln natürlich immer mehr und mehr an seinem Verstand und was sie ihnen erzählen, aber es macht halt alles Sinn und aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen kommen halt die unterschiedlichsten Fragen und sie reden dann darüber. Und das ist eigentlich echt nur 1,5 Stunden Gelaber. Und wenn ich sage, dass der Film mich trotzdem unterhalten hat, dann muss da schon was dran sein, weil es ist eigentlich nicht so meine Art von Film, dass ich sage.
Hört sich gar nicht so an, nee.
Nee. Aber da war ich schon sehr schwer begeistert. Ich finde ihn trotzdem zu lang. Also das hätte im Endeffekt, hätte das auch so eine 40, 50-minütige Twilight Zone-Folge sein können, ja. Von dem Inhalt her. Deswegen ist er meint man in manchen Stellen zu viel des Guten, aber trotzdem durchwegs unterhaltsam, empfehlenswert. Ja.
Krass, ist doch eigentlich auch was für ein Tax. Ist doch Sci-Fi auch ein bisschen drin und so. Hört sich cool an.
Ja, kommt auf die Liste sozusagen, ja.
Und gibt's bei Prime gerade, sagst du?
Ja, gibt's bei Prime gerade, ja.
Cool. Ist auch aber nicht so top aktuell, oder? Weil ist mir jetzt noch gar nicht
untergekommen. Na, der ist sogar schon relativ alt. Ich glaube, Anfang der 2000er oder so.
Okay. Es gab ist aber mal bei so einem Film ja wirklich dann egal, wenn es so ein Kammerspiel ist, ja.
Eigentlich wurscht, also man merkt auch, dass der sehr low budget ist. Also das sind wie gesagt diese Schauspieler, ich glaube, man kennt auch keinen der Schauspieler. Die machen aber ihre Arbeit gut. Und die Kulissen und alles ist alles nicht so sonderlich hochwertig oder sonst
was. Hört sich sehr spannend an.
Ja.
Und ist ganz was anderes als die Jean-Claude Van Damme Filme natürlich. Jetzt auch. Wir sind ja so breit aufgestellt, das ist ja der Wahnsinn. Ja,
ein bisschen
unglaublich. Sondern wenn du jetzt das gerade gemacht hast, ich finde es ja sehr, sehr lieb von dir, dass du mir da auch wieder was auf meine Watchlist automatisch gesetzt hast, dann können wir das ja vielleicht jetzt mal so drehen. Philipp, schau doch mal in deine Liste. Hast du vielleicht was du dem Christian auf seine Watchlist
setzt? Oh, das macht er mir ja auch immer so gern.
Das weiß ich, da habe ich jetzt schon lange drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, hast du denn jetzt den Lucifer schon fertig geguckt?
Nein, habe ich noch nicht.
Da hatten wir ja beide so ein bisschen Angst davor, ne? Und ich setze den jetzt auf die Watchlist, weil ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Serienfinale geworden, die letzten paar Folgen.
Okay, dann mache ich das. Da wird sich meine Frau, glaube ich, auch drüber freuen.
Den setze ich dir jetzt auf die Watchlist. Ich habe tatsächlich ein paar Mal richtig gut gelacht. Also ich meine, du darfst natürlich nichts tot Ernstes erwarten. Ne?
Ja, klar.
Aber ich finde, sie haben so einige Sachen echt richtig, richtig geil und mit einer fast unerwarteten Menge an Humor gut aufgelöst.
Ah, das ist gut, weil das fand ich ja eben, mir wurde es zu ernst, so ein bisschen.
Nee, überhaupt nicht mehr, das haben
sie komplett aufgelöst. Was für eine Staffel ist es, glaube ich, ja, gell?
Ja, also die Basisprämisse ist so, das kann man sagen, ohne zu spoilern, weil das kommt ziemlich am Anfang. Papa kommt zu Besuch, also Gott kommt
Ah.
halt zu Besuch
Sehr
auf
schön.
die Erde, ne? Und herrlich, also wirklich richtig gut. Schau's ja.
Jetzt war dann die sechste Staffel oder wie viele
Dann
Staffeln?
genau
Ja.
die jetzt hier Amazon Prime. Dann reden wir das nächste Mal in Ruhe darüber.
Okay, dann mache ich das, dann schaue ich mir das an.
Aber wir können es ja schon mal draufnehmen, dass wenn man Lucifer geschaut hat und es vielleicht gar nicht mitbekommen hat, dass es dann eine sechste Staffel,
Ja,
finale
ich glaube,
Staffel gibt bei
man hat es
Netflix.
wahrscheinlich schon mitbekommen, aber die Halbstaffel vorher war so ein bisschen, wie Christian sagt, fast ein bisschen zu ernst und irgendwie komisch. Hat überhaupt nicht zu dem vorher gepasst. Und jetzt habe
Genau.
ich, also ich würde sagen, sie haben jetzt tatsächlich eher nochmal mehr Humor draufgelegt, als sogar vorher drin war.
Schön.
Aber ohne, dass es, finde ich, peinlich wurde.
Gut.
Hast noch was für den Christian? Oder hast du was für den Tax? Oder für mich?
Ich hätte was, wo ich Christians Meinung gerne noch hören
Oh
würde.
ja, oh ja.
Weil läuft ja hier gerade die MCU Animated Serie auf Disney Plus, Marvel's What If. Da liefen ja jetzt drei Folgen, die sich jeweils einen Aspekt des Cinematic Universe rausnehmen und einfach die Frage stellen, was wäre denn passiert, wenn was ganz anders gelaufen wäre in der Geschichte? Und quasi eine alternative Realität spinnen. Das soll Teil des MCUs sein, führt für meine Begriffe eher das Multiverse noch ein bisschen mehr ein, als es sowieso schon eingeführt wird. Und ich habe es jetzt zumindest gesehen.
Das haben
Ja.
wir dann nicht letztes Mal kurz angeteasert, dass es
Ja, wir
sich
haben
mega
es
spannend anhört.
angeteasert und jetzt gab es drei Folgen, Christian. Ich glaube, du hast auch zumindest ein oder zwei
Ich
gesehen,
habe alle
ne?
drei gesehen mittlerweile, ja.
Na, du auch, okay. Sag mal, wie fandst du die denn? Also die kann man ja tatsächlich einzeln bewerten, ne?
Ich finde, man muss sie auch einzeln bewerten. Also was sie gemein haben, wie ich finde, ist der unglaublich gute, also qualitativ gute Zeichenstil und Animationsstil, also sehr viel auch mit Computer animiert nachgeholfen. Und es schaut hochpolished und super gut aus, wie ich finde. Das ist der erste Punkt. Also das ist aber noch nicht so richtig wertend, weil gut ausschauen heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Was ich auch finde, was sie gemeinsam haben, und das ist schon die größte Kritik, ist, dass sie haben eine recht kurze Laufzeit, was ich eigentlich gut finde. Und sie sind in sich abgeschlossen, was ich auch gut finde. Aber sie wollen, wie ich finde, für die kurze Laufzeit zu viel erzählen. Und dadurch ist die Erzählung sehr holprig und auch sehr gehudelt. Also das, was man quasi in den anderen Marvel-Serien so genossen hat, dass ein Loki sich über ein paar Folgen so richtig ausgebreitet hat und das richtig zelebrieren konnte, wird hier dann mit ne Peggy Carter, die dann statt Captain America zu Captain Britain wird, dass der Effekt, also ich finde Captain Britain super geil, ich finde Peggy Carter super, super, also finde ich echt toll, würde ich sagen, echt mehr davon, auch in dem Multiverse, die als Avenger-Frau gerne, aber in dieser Folge finde ich so ein bisschen zu, ja, so abgefrühstückt alles. Ganz viele Sachen, die sie drinnen haben wollen, und es wird halt abgefrühstückt. Und dazu wird es meiner Meinung nach ein bisschen zu holprig.
Es setzt tatsächlich voraus, dass du die Originale kennst. Das
Ja.
ist das eine. Also ich glaube, du wirst mit den What-Ifs nicht glücklich, wenn du dir den dazugehörigen MCU-Film nicht mehr vor Augen hast.
Das stimmt auch, genau. Aber es ist ja auch noch nicht schlecht, weil das ist halt
Ja.
schöner Fanservice, ja.
Man muss auch sagen, von der Prämisse ist es fast schon, also für mich wäre es Voraussetzung, also ich würde sagen, ich muss das ja wissen, weil sonst bringt mir ja What If nichts, wenn ich nicht das Original kenne. Ja, das ist ja.
Es würde theoretisch auch wahrscheinlich mit den Comics funktionieren. Du weißt halt, Steve Rogers wird Captain America und dann erfährst du halt, was denn wäre, wenn nicht Steve Rogers Captain America würde.
Ja.
Aber um diesen Effekt, den der Christian gerade genannt hat, ein bisschen aufzufangen, musst du die Originalfilme kennen, weil da musst du einfach viel im Kopf aus den Filmen ergänzen,
Okay.
damit das Ganze überhaupt Sinn macht. Und auch die Filme haben sich ja teilweise ein bisschen Freiheiten genommen,
Stimmt, ja.
die du dann als Comicleser nicht kennen würdest. Also
Stimmt, also bei manchen Sachen ist es auch mehr so, oh ja, cool, ja, das wäre ja geil gewesen, wenn das so gewesen wäre. Also das finde ich fast beim ersten noch am meisten. Also beim zweiten verliert es das dann komplett. Das zweite ist dann, dass die Guardians of the Galaxy, also diese Raiders, ich weiß gar nicht, die Revengers heißen die, glaube ich, gell?
Ravages.
Ravagers, sorry. dass die T'Challa statt dem Star-Lord, also statt der Quinn, Peter Quinn, entführt hätten, was ich total schwachsinnig fand. Und ich fand die Folge auch total blöd, weil die war ja schon Slapstick teilweise. Wo Thanos ja sich überzeugen hat lassen, dass das mit dem Fingerschnippen das halbe Universum auszulöschen, das ist ja doch Genozid wäre und das ist nicht die richtige Lösung. Sondern ja, okay, ich habe mich überzeugen lassen, es nicht zu machen.
T'Challa hat halt aus allen Wesen des Universums bessere Wesen gemacht, ne? Quasi. Ja. Also die ganzen Bösen sind eigentlich gar keine Bösen mehr.
Ja? Richtig. Ja.
Sondern sind jetzt einfach alle total nett und cool drauf und lässig und dancen mit dem neuen Star-Lord ein bisschen ab. Ja, gut. Also ich meine, das war eigentlich eine relativ harmlose Folge, wie du sagst, die glitt schon teilweise ein bisschen ins Slapstick ab. Und es war jetzt auch, naja, also gut, wir hatten ja noch eine dritte, ne?
Genau. Und die war mein Highlight, muss ich sagen. Die fand ich am besten von allen dreien. Also eine Folge, wo es darum geht, dass ein unbekannter Killer die Avengers einer nach dem anderen ausschaltet. Und zwar bevor die Avengers geformt werden. Also bevor Nick Fury sich die Einzelnen schnappen kann und so den Avengers formt, ja.
Aber vom Production Value habe ich schon rausgehört, richtig geil. Aber sonst ist es so, die Folgen sind unabhängig voneinander, oder?
Ja.
Das heißt, du hast wieder diesen Effekt. Manche können halt dann auch als Folge richtig geil sein, andere vielleicht nicht so. Man muss eigentlich dann einfach durchschauen und die einem taugen, sind halt cool und die anderen, die hat man dann halt auch gesehen oder kann die sogar irgendwann skippen.
Ja, genau. Also ich werde mir die alle weiter anschauen, denke ich. Ich weiß nicht, Fips, habe ich dir irgendwas, du hast ja deine Meinung da gar nicht so gesagt zu den Folgen, oder? Ja,
was du sagst, also mir ging es tatsächlich ähnlich wie dir. Ich fand die Qualität auch sehr schwankend. Also auch innerhalb der einzelnen Folgen, also ich fand jetzt gerade die Folgen 1 und 3, also hier Peggy Carter und Dings hatten echt super gute Momente, aber insgesamt auch relativ viel, wo ich sag, also ich weiß nicht, ne? Also da hätte man wahrscheinlich mehr Zeit gebraucht, mehr in die Tiefe gehen, wie du gesagt hast. Aber so richtig vom Hocker haut's mich jetzt nicht, die Serie. Also rein von den Storylines, die sind jetzt nicht so spektakulär, sag ich mal.
Was ist denn dann eigentlich das nächste größere Ding, das jetzt so serienmäßig auf Disney Plus kommt, aus dem Marvel-Universum?
Ja, gute Frage.
Was kommt denn da als nächstes? Weil da hattet ihr am Anfang, da war ja eigentlich gute alles Frage, richtig, ja. Und da war Schlag auf Schlag und ihr fandet ja auch alles, glaube ich, ganz geil. Bis jetzt?
Also jetzt kommen erstmal die ganzen Kinofilme, werden jetzt alle runtergehen.
Eher damit weiter, okay.
Shang-Chi,
Legend. Shang-Chi kommt jetzt bald, genau.
Yes. Ach, das ist ein Film. Okay, das habe ich schon wieder gar nicht gecheckt. Ich habe nur den Trailer so halb gesehen auf Instagram. Okay.
Nee, Shang-Chi, ja genau. Die Eternals.
Ja, Eternals kommen jetzt noch. Und dann lass mal gucken, ich habe irgendwo die Timeline, ich habe die Timeline gebookmarkt.
Das heißt aber, jetzt kommen jetzt eher Filme gerade.
Nächstes kommt, glaube ich, Miss Marvel Ende 2021. Miss Marvel und Hawkeye sollten dieses Jahr noch kommen. Moon Knight dann nächstes Jahr.
Hawkeye hatte ich auch gelesen, ja.
Stimmt, Miss Marvel kommt als nächstes. Danach Hawkeye, auch Ende 2021. She-Hulk, noch nicht bekannt.
Ja.
Moon Knight, Secret Invasion, Ironheart.
Habt ihr auf Miss Marvel Bock? Weil da war, glaube ich, doch der Film jetzt nicht so geil, oder?
Miss Marvel war geil.
Schon? Okay.
Miss Marvel ist auch nicht Captain Marvel, Peter.
Ach so, das ist bei mir.
Ach, nimmt dann sich den Namen nur, weil sie ein großer Captain Marvel-Fan ist, die gute Kamala.
Das stimmt, so. Kamala. Ja. Die war, also das war auch echt das Highlight in dem Spiel.
Ja.
Der Charakter eigentlich, ja.
Da hätte ich schon Bock drauf. Ich glaube, der Charakter ist ganz cool.
Ja, schön. Tax, bist du überhaupt noch da?
Ich glaube schon. Aber sowas von.
Ja,
sorry. Aber ich denke mir auch Miss Marvel, nicht, dass das ein
Miss Marvel hast du jetzt wird. Eigentlich? Hast du jetzt eigentlich Disney Plus? Du hattest doch Disney Plus wegen Mandalorian.
Ja, für einen Monat. Und dann wird es halt wieder geschossen, wenn was Spannendes kommt.
Ach so, und die Marvel-Sachen reizen dich jetzt auch nicht so sehr, glaube ich.
Gerade nicht.
Obwohl ja wirklich, was ich beim Philipp und Christian gehört habe, ist ja schon gerade WandaVision und jetzt auch hier der Soldier und okay. Der Winter Soldier und so weiter. Winter Soldier war ja schon cool, glaube ich.
Loki nicht.
Loki, ja, genau. Aber so für einen Tax, so ein bisschen coole Sci-Fi-Action oder coole Action einfach. Die Action-Szenen im Winter Soldier, das ist mir hängen geblieben, dass ihr gesagt habt, die sind so.
Die Action-Szenen, die sind auch hängen geblieben. So viel mehr halt nicht.
Ja gut, aber Philipp, dann habe ich was, was ich mit dir kurz diskutieren möchte. Das machen wir auch ganz kurz, weil da ist auch noch nicht so viel da. Und zwar geht es mir um die finale Staffel von The Walking Dead, die ja spannenderweise jetzt auf Disney Plus exklusiv bei uns gezeigt wird, immer gleich einen Tag nach Ausstrahlung in den USA. Nicht mehr bei Sky, nicht mehr bei Fox, weil Fox wird ja auch als Sender eingestellt in Deutschland oder bei uns. Ja, Disney Plus. Und ich habe bisher nur die erste Folge gesehen. Seit heute gibt es ja dann auch auf Disney Plus die zweite.
Yep.
Und ich war sehr, sehr positiv überrascht von der ersten Folge und ich habe die Hoffnung, das weißt du immer nicht, weil eine Pilotfolge und das ist jetzt eine Doppelfolge gleich, also die zweite wird wahrscheinlich auch noch recht gut sein. Am Anfang geht es ja im Walking Dead, haben wir ja gelernt, oft dann doch recht gut los und dann lässt es ganz stark nach, dass am Ende dann nochmal vielleicht aufdrehen zum Ende der Staffel. Und wir wissen auch, dass diese letzte Staffel enorm lang ist. Die ist ja dreigeteilt und es sind, glaube ich, über 20 Folgen insgesamt. Und die erste Folge war cool, oder?
Die erste Folge war überraschend cool. Ja, ja muss ja. ich auch sagen, hat mir gut getaugt. Die hatte wieder Stimmung, die hatte Charaktere. War alles da, was ich mal an Walking Dead gerne mochte.
Ja, viel coole Zombie-Action war es. Ich habe sogar dann vorher nicht geschaut und dachte, hey, das könnte auch eine Nicotero-Folge sein und war es noch nicht mal, sondern es war ein anderer Regisseur dieses Mal. Und Nicotero hat nur wieder Standard-Setup und so gemacht, aber er hat nicht die Regie geführt, weil es war so vom Stil her, war es so eine typische Folge, die ein bisschen raussticht aus den anderen, auch von der Machart und so. Echt geil. Ja, also
Stimmung und so. Also es war tatsächlich, muss ich sagen, hat mir persönlich wesentlich besser gefallen als alles, was die letzten Staffel gab. Ja. Jetzt ist es leider so, jetzt habe ich heute schon mal ein bisschen in die zweite reingeguckt. Ich glaube, es hält nicht lange.
Ehrlich. Obwohl ich dachte, 1 und 2 ist ja, glaube ich, sogar wirklich eine Doppelfolge, Part 1, ja, Part 2.
Ist den Teil, das ist ungefähr die Hälfte von der zweiten Episode, die ich heute gesehen habe, fand ich schon sterbens langweilig.
Okay. Ja, lass mal abwarten. Ich habe ja die Hoffnung, dass sie zumindest irgendwie das Ganze cool abschließen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie die Comics enden, weil das war ja auch eher eine Überraschung, dass die Comics dann irgendwann abgeschlossen wurden. Ich bin einfach mal gespannt, wie sie es abrocken. Und das sind halt jetzt, weiß ich nicht, die 22 Folgen oder wie viel es sind. Die ziehe ich jetzt auch noch durch, einfach damit ich am Ende auch sagen kann, durch. Also jetzt nochmal abzuspringen, du hast da glaube ich dann auch nochmal, bist auch nochmal auf den Zug aufgesprungen am Ende doch.
Weitergeht, also es scheint alles ein bisschen mehr um Negan zentriert zu sein und das ist für mich einfach der letzte interessante Charakter, der noch im
ja. ist. Ja. Ja. Obwohl ich wirklich sagen muss, und das habe ich glaube ich schon mal hier gesagt, dass ich es immer noch von mir selbst gruselig finde und gleichzeitig aber auch total spannend finde, dass ich Negan gerade auch eigentlich den coolsten Charakter in der ganzen Serie finde und ich habe ihn abgrundtief gehasst. Das haben sie schon, am Ende haben sie es geil hinbekommen, liegt vielleicht auch einfach am Schauspieler. Dass der halt einfach cool ist. Auch wenn er das größte Arschloch mal war. Ne? Funktioniert. Negan funktioniert. Und auch die anderen, es sind halt jetzt nur noch bestimmte Schauspieler über. Neue werden sie jetzt nicht mehr groß einführen in der letzten Staffel.
Ja, aber wie gesagt, also ich meine, so, ist einfach so, inzwischen muss ich sagen, nervt mich ja Daryl sogar.
Ja, Daryl ist halt, macht halt Daryl-Sachen, oder wie haben wir es immer gesagt? Ja,
Daryl macht Daryl-Sachen und ich meine, Maggie nervt mich seit Staffeln.
Maggie mochte die aber noch nie. Maggie mochte die noch nie.
Die war mir am Anfang egal, aber inzwischen nervt sie.
Okay. Ja, aber schau mal, wo es hinführt. Wir werden auf jeden Fall, wir müssen jetzt nicht jedes Mal was erzählen, aber wir werden auf jeden Fall, wenn es zum Ende hingeht, mal sagen, wie es uns so getaugt hat und müssen wir unbedingt mal ausdiskutieren.
Da muss ich mich ja beeilen und jetzt das Kompendium auch fertig lesen, damit wir dann den direkten Battle Comic versus.
Oh, da machen wir dann auch einen Spoiler-Tag rein und werden drüber sprechen, wie geht die Serie aus und du wirst uns sagen, wie der Comic ausgeht. Das Comic ausgeht. Das können wir auch machen.
Genau. Weil ich habe jetzt eigentlich seit Staffel 6 nicht mehr geguckt. Da kannst du dann auch gar nichts mehr sagen.
Hast eigentlich, ich glaube, du hast sogar eigentlich hast viel richtig gemacht, dass du es seit Staffel 6 nicht mehr geguckt hast, weil die coolsten Folgen hattest du ja dann eh schon. Ja. Die coolsten Folgen waren alle davor.
Jupp.
Und da waren immer krasse Folgen dabei. In jeder Staffel gab es da irgendwie immer eine krasse Folge, die hängen geblieben ist. Ja, das gab es dann eigentlich nicht mehr.
Schlimm,
aber ist so. Ja, aber wir sind wieder dabei und der Fips und ich ziehen es durch. Und dann können wir ja mal dann am Ende, wenn das durch ist, in 3 Jahren oder so, weil ich glaube, jetzt kommt der erste Teil, dann kommt, ich glaube, nächstes Jahr wird dann Anfang des Jahres, Ende des Jahres wird es dann abgeschlossen. Genau. Es sind ja wirklich drei Teile. Ich glaube, es sind dreimal. Ich glaube, es sind dreimal 8 Folgen.
oder so, oder 10 Folgen?
Nein, ich glaube 3x8 sind es.
Wow.
Ja, ja, es ist noch richtig viel Material und da werden schon ordentliche Durchhängerfolgen dabei sein. Wenn das jetzt schon in der zweiten Folge schon losgeht, meine Güte.
Ja, ich fand es auch schade. Also mich hat mich echt geärgert heute. Ich wollte es noch, hab's nicht mehr geschafft, noch fertig zu gucken und dann wieder Feierabend, Kinder und so. Ne? Mhm. Aber schauen wir mal,
was da ist. Jetzt morgen mal versuchen und dann schauen wir weiter. Ne? Ja, und jetzt habe ich ja noch vorhin was angeteasert. Christian, du hast noch Klassiker geschaut. Du hast nie nur einen Klassiker geschaut, du hast Klassiker geschaut. Da muss man auch unbedingt was zu sagen.
Klassiker geschaut?
Ja, ich finde, dass so ein Super 8 auch schon ein Klassiker ist. The Night of the Living Dead, ja sowieso.
Ja, okay. Aber das ist nicht der ganz alte Night of the Living Dead von 68 von Romero, sondern das Remake von
Das finde ich auch viel cooler.
Ich finde das Remake viel besser, ja. Hier von Tom Savini, hier von dem Special Effects Guru, der damals ja bei Dawn of the Dead zumindest hat er
die Special Effects gemacht. Ich finde da die Farben, die machen das irgendwie so. Also wenn ich an Night of the Living Dead denke, denke ich an diese farbige Version und nicht an die Schwarz-Weiß-Version.
Richtig. Also ich mochte die Schwarz-Weiß zwar auch, aber man merkt halt, die 60er waren halt echt schon nochmal ein ganz anderes Jahrzehnt, was auch Horrorfilme und Erzählweise angeht. Ja. Und die 80er, 90er, also der ist ja von 90, glaube ich, die machen das sehr viel kompatibler zu mir. Also die Spannung, der Spannungsbogen, der Aufbau, die Charaktere und so, das ist alles viel besser. Auch manche Handlungen der Charaktere sehr viel nachvollziehbarer, als wie es damals war.
Ja. Gab es da irgendwie eine spezielle neue Blu-ray oder warum hast du die geschaut?
Es gibt, glaube ich, schon seit einigen Wochen, Monaten so eine Veröffentlichung von diversen Blu-rays im Mediabook, im Steelbook, also in diversesten Mediabooks und so weiter, weil der Film kam, glaube ich, vor ein, zwei Jahren vom Index runter. Also der war ja, glaube ich, sogar eine Zeit lang eben beschlagnahmt, dann wurde der Beschlagnahmebeschluss aufgehoben, dann kam die Listenstreichung vom Index runter und dann, ich glaube, der ist ja sogar von Sony vertrieben, dann haben die jetzt halt eben über die letzten Monate hinweg Neuveröffentlichungen rausgehauen und da habe ich mir ein schickes Steelbook gegönnt, das ich mir an meine tolle Magnetwand geklatscht habe und wieder angeschaut, genau. Also doch einer der Klassiker, dieser klassischen Zombie-Filme, die ich sehr, sehr, sehr mag, ja. Auch hier wieder geile Effekte. Also Tom Savini hat ja auch die Effekte gemacht da. Und wirklich tolle Effekte da für die Zeit. Auch alles handgemacht natürlich, Gott sei Dank.
Ich habe nur gerade gesehen, da gibt es so eine krasse Ultimate Collector's Fan Edition mit so einem Arm, der aus einem Grab so rauskommt. Das stelle ich mir eigentlich als eine Version vor, die bei dir in deinem Setup stehen müsste.
Ich muss ja schon auswählen, weil ich nicht mehr so viel Platz habe. Aber ja, auf sowas, so Nippes stehe ich ja. Das stimmt.
Ja,
das
stimmt schon. Ja. Die sieht sehr krass aus. Da ist auch das Steelbook dabei, glaube ich.
Ah, okay.
Ja. Ist ein Amazon-Exclusive-Teil, irgendwie sehe ich gerade.
Okay, aber gibt es nicht mehr, oder? Wahrscheinlich.
Doch, 150 Euro
auf Lager. Geht ja sogar.
Deswegen kommt mir auch gerade vor, als wäre das vielleicht gar nicht so alt oder schon neu herausgekommen jetzt. Ne?
Na, ja,
August, 5. August 2021.
Ja, genau. Ja, ja. Also das Steelbook ist auch erst so um den Dreh rum rausgekommen. Ja, okay. Die Mediabooks auch. Und die Mediabooks waren relativ schnell vergriffen. Wobei ich aber auch kein großer Fan von diesen Mediabooks bin. Manche mag ich gern, weil da auch ein informatives Booklet dabei ist. Aber ansonsten finde ich halt Steelbooks sehr, sehr stylisch, wenn sie gut gemacht sind. Und das ist echt ganz gut gemacht.
Cool.
Okay. Ja, genau. Ja.
Was gab es sonst noch für Klassiker in deiner Liste?
Super 8, hast du schon gesagt, genau. Super 8 ist natürlich wirklich ein geiler Film, der sich für mehr als Klassiker macht, als er eigentlich ist, weil so alt ist er ja noch nicht. Aber er ist ja diese große Hommage an die 80er, vor allem Steven Spielberg-Ära der 80er, Steven Spielberg-mäßige Filme. Und in dem Fall auch nichts falsch gemacht und sonst irgendwas, weil Steven Spielberg hat ja auch Effekt mitproduziert. Das war ja seine Produktionsfirma, die den Film gemacht hat. Und der hat auch sehr viel J.J. Abrams da mit ihm auch abgestimmt. Und
Aber J. J. schon krass, wie der Film seinen Stil trifft. Für das, dass er doch trotzdem der Abrams der Regisseur war. Ich habe gerade nochmal gedacht, ach ja, das ist ja ein Spielberg. Und dann ist mir erst eingefallen, nee, es ist ja gar kein Spielberg. Es war ja diese Hommage an Spielberg-Kino sozusagen von J.J. Abrams.
Richtig,
also er hat schon mitproduziert und so, aber es ist trotzdem krass, wie gut man das, wie man das hinbekommt, dass es wie in Spielberg rüberkommt.
Also manche Sachen sind schon mehr so Abrams-mäßig, wie ich finde. Diese Fokus auf das Militär und viele Sachen auch, die so ein bisschen ins Düstere reingehen, das hätte Spielberg wahrscheinlich nicht so gemacht. Und da gab es auch ein paar Sachen, aber also ich hab's ja auch so gereviewt, dass ich finde es auch in dem Film, dass viele Szenen düsterer sind, als sie sein müssten auch. Speziell, weil die Auflösung am Ende ist ja so eine totale, also eigentlich eine sehr, sehr positive Auflösung. Ja. Ja. Außer halt, wenn es natürlich hart erwischt, ist das Militär, also dieser eine Colonel oder was es ist, da, der geht natürlich auch drauf und alles verdientermaßen. Aber ansonsten ist es ja wirklich ein sehr Happy Ending.
Das weiß ich aber noch, dass mich das damals ein bisschen gestört hat, weil ich nämlich das Gefühl hatte während des Films, dass der relativ düster doch ist und dass es vielleicht doch irgendwie gar nicht so freudig ist. Und dann war es schon ein sehr krasses Happy Spielberg End. Es war dann halt einfach.
Richtig, genau. Und dann ist das Alien doch das Beste der Welt. Und
ja, genau. Und das war dann ein bisschen schwierig, weiß ich damals noch. Ich mochte ihn trotzdem sehr gern. Und ich fand deine Überleitung gerade so grandios, weil ich weiß heute noch, wie cool und witzig in diesem Film diese Szene ist, wo sie diesen Zombie-Film halt drehen. Weil da geht es ja um diese Kids, die dann an so einem, glaube ich, so einem Schulprojekt, oder? Machen die mit? So einen Zombie-Film.
Es ist ein Wettbewerb. Ich glaube aber ein Schulwettbewerb, aber Schulwettbewerb, nicht an einer Schule, sondern über mehrere Schulen.
Ja. Und da haben sie sich halt vorgenommen, so einen Zombie-Film zu drehen. Und das ist halt einfach mega witzig
auch. Mega witzig, genau. Also auch mit den Pops, die sie da auffahren und dieses Drehen. Und die Firma, bei denen die Chemikalien ausgelaufen sind, ist natürlich Romero Chemicals.
Ja, voll geil.
Also ist wirklich sehr, sehr geil. Und was so toll ist, ist im Abspann von dem Film kommt ja der gesamte Kurzfilm, den sie drehen, noch vor. Stimmt, und
richtig, richtig.
Natürlich auch Szenen, die während des Films nicht gesehen worden sind. Also die haben den echt richtig gedreht und abgedreht.
Ja, genau. Der kam in der Post-Credit, kam der im Kino auch. Ich weiß, ich habe den im Kino gesehen damals, ja.
Ich habe den damals, glaube ich, weiß ich gar nicht. Nee, ich habe erst auf
Blue. Es war einfach so ein Film, den musste man im Kino sehen. So, das war so ein Feeling. Ja, richtig. Geil. Aber auch macht mir gerade richtig Bock, den mal wieder zu schauen. Und ich sehe gerade, den gibt es auch bei Prime.
Genau, der läuft auch gerade irgendwo in einem Free-Channel, genau. Ich habe ihn auf iTunes auf 4K gekauft.
Ah, 4K-Version.
Die 4K.
Okay, ja, gut. Dann werde ich da wahrscheinlich auch zuschlagen, weil ich habe da jetzt richtig Bock, den mal wieder zu schauen.
Ja.
Mach's mit den Kids und so und das typische, der typische Style, Stranger Things angehaucht, eigentlich auch ein Ding dann für den Tax und für den Philipp sicher auch. Philipp, hast du ihn schon mal gesehen? Super 8? Sagt er was?
Sagt mir was, aber ich habe ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Müsste ich vielleicht mal nachholen. Nee,
klingelt auch nicht bei mir.
Dann tut es. Okay, wenn ihr Stranger Things mögt, wenn ihr Spielberg-Filme mögt und Abrams-Style, dann ja, eigentlich ist es ein Must-See. Ja. Mhm. Gibt es auch bei Prime, wie gesagt. Aber die 4K-Version bei iTunes ist sicher empfehlenswert.
Weil also echt eine nette Mischung aus Science-Fiction, Coming-of-Age.
Ja.
Drama, so ein bisschen auch mit dabei. Ja, aber ja, mehr so Coming of Age. Es ist sehr nett.
Coming of Age mag ich ja sowieso sehr gern und deswegen, okay, taugt mir. Muss unbedingt, kommt wieder auf die Liste. Und vielleicht bei jemand anders ja auch noch. Sehr schön. Ja. Und du hast es geschafft, Christian, noch was auf meine Liste zu packen. Da hat es mich ja so richtig geschüttelt, als du das gesagt hast, weil ich sofort dran dachte, das ist halt echt schon lange her, aber das war einfach geil damals. Und zwar geht es um die Mumie. Mhm. Die Mumie war damals einfach so ein Highlight, weil die hatten da damals auch so ein Werbebudget, ich weiß das heute noch, da ging es ja nur noch überall um die Mumie. Die haben überall, alles war aufgefahren, die Mumie kommt ins Kino. Hast du dir auch gegeben? Gibt es auch 4K-Version jetzt? Übrigens nicht bei iTunes. Du hast dir also wahrscheinlich eine Disc gekauft, oder?
Ich habe mir eine Disc gekauft, genau, weil die gab es mal günstig und ich habe witzigerweise die Mumie nicht auf Blu-ray, sondern nur auf HD-DVD. Ich mag meinen HD-DVD-Player gar nicht mehr anschließen. Und es gab es günstig die 4K Blu-ray. Dann habe ich mir die halt natürlich. Und also Hammer. Also Bild und Ton. Es ist so großes Popcorn-Kino. Und ich weiß, warum ich diesen Film so liebe. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern. Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen. Aber wie du sagst, das war ein richtig fettes Budget. Und das war so richtig da hat Universal halt echt diese alte Lizenz wieder ausgegraben, was sie ja, glaube ich, auch immer wieder mal machen müssen. damit diese Lizenzen nicht verloren gehen. Ne? Also, die haben ja alle da drin. Das war ja auch damals der Grund mit Van Helsing. Da haben sie ja damals auch alles zusammengeschmissen, vom Glöckner über den Unsichtbaren, glaube ich, bis hin zu halt eben die Mumie und Dracula und Frankenstein. Und ich habe wenig damals so wenig Erwartungen gehabt. Ich dachte, das kann eigentlich nichts sein. Dann war das so tolles Popcorn-Kino, echt mehr Indiana Jones als Mumie, als Mumienhorror und ganz toll. Also echt stark. Brendan Fraser und hier auch Rachel Weisz. Ganz tolles Schauspielpaar, wie ich da finde, da drin. Ja.
Du hast den Zweier dann auch geschaut.
Ich habe mir vorgestern Abend den Zweier dann nochmal angeschaut, aber den habe ich mir nämlich mitgekauft, weil ich mir dachte, der Zweier war doch ganz okay, aber an den kann ich mich nur noch so dunkel erinnern. Mhm. Jetzt weiß ich auch wieder warum, weil der war nämlich nicht ganz okay. Der war mehr scheiße als ganz okay.
An den ich glaube, den habe ich noch nicht mal gesehen damals.
Das war der mit dem Scorpion King, also wo der Scorpion King, am Rocker Scorpion King, oh Gott, wo du, ich weiß nicht, von welchem Jahr ist der Zweier? Ist das schon 2000er oder noch nicht?
Ich hätte jetzt gesagt, dass die beide um die 2000er waren. Oder war der 1er noch Ende 90er?
Lass mich doch einfach mal schauen.
Da, wenn wir jetzt noch jemanden hätten, der mal schnell...
Also der Mummy Returns ist 2001.
Ach, und der 1er ist von 1999. Was für eine Zeit übrigens. 98, 99 kamen so krasse Filme raus.
Coole Filme, ja. Der ist 99, genau.
Das und war auch die Matrix.
Zwei Jahre Unterschied machen, unglaublich. Also die Mumie hat ja schon einiges an schlechten CGI, aber wie ich finde, noch gezielter eingesetzt. Und die Mumie kehrt zurück, hat nur noch CGI und ganz schlecht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie ein computergenerierter Dwayne Johnson als Scorpion King ausschaut in einem Film von 2001. Das kannst du heute nicht mehr angucken.
Das war anscheinend gerade der Schritt von wir gehen jetzt voll auf CGI, aber da war es halt einfach noch nicht weit genug.
Ja, genau.
Aber Ende 90er, da kamen so krasse Filme raus und ja, die Mumie gehört da bei mir auf jeden Fall dazu und habe ich auch, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Damals original im Kino, dann vielleicht nochmal irgendwie, aber dann schon sehr, sehr lange nicht mehr.
Okay. Also
Problem ist aber bei 4K übrigens, Christian, ist super seltsam, gibt es aktuell zum Streamen in 4K nur bei Amazon. Und da will ich irgendwie nicht, weil du ja mal gesagt hast, das ist nicht unbedingt empfehlenswert.
Weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwas habe ich mal auf 4K bei Amazon gestreamt, war schon okay. Der Sound fand ich immer so schlecht bei Amazon.
Okay. Aber super seltsam, dass es echt nur da verfügbar ist. Ein bisschen schade.
Also ich habe den Einsatz so oft gesehen, also bestimmt 7-8 Mal locker.
Okay.
Und den Zweier halt dementsprechend seltener. Und jetzt war ich auch warum. Den Scorpion King dann noch seltener. Und dann gab es ja diesen...
Gibt doch noch einen, oder?
Gab es noch mit dem... Da hat Jet Li mitgespielt. Ah. Mit dem Drachengott, Drachenkaiser. Irgendwie mit der Terrakotta-Armee, glaube ich. Mhm. Der war auch scheiße. Den habe ich, glaube ich, sogar erst nur einmal gesehen und weiß noch, dass das so schlecht war. Und dann gab es ja dieses unsägliche Mummy mit Tom Cruise.
Stimmt, das ist ja noch gar nicht lang her.
Ja.
War das ein Remake vom 1er oder was war das dann?
Ja, es war so ein bisschen, das hat nichts damit zu tun. Es war so ein Reboot-mäßig, weil da war die Mumie auch eine Frau und so Sachen, wenn ich mich recht erinnere. Aber der war ganz schlimm.
Okay.
Hat den einer gesehen?
Also ich. Das war eine völlige Scheiße, war das.
Ja, Philipp hat den anscheinend gesehen, ja.
Ich habe den tatsächlich nicht zu Ende geguckt, aber nee. Das ist Tom Cruise, nee, ist schon schlimm genug, aber der Rest von dem Film war auch noch schlimmer als Tom Cruise und das heißt was.
Okay, Mumie, aber auf jeden Fall für jeden, der es vergessen hat, wie geil der Film war und vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat, es gibt nochmal auf jeden Fall einen Grund, den zu schauen. 4K ist auch zu empfehlen, würdest du sagen, ist das einfach nochmal geiler oder ist es...
Ich fand ja, Bildqualität war wirklich schon gigantisch, ja.
Dass die da noch raus wollen, ne?
Ja. Finde ich auch. Also ich finde auch, der könnte auch heute noch funktionieren für jemanden, der den noch nie gesehen hat.
Ach, geil.
Manche CGIs werden ein bisschen befremdlich sein. Also gerade da gibt es ja diese Szene, wo der Imhotep dann so schreit und der Mund so groß, so lang wird. Das schaut ein bisschen befremdlich aus. Aber aber ansonsten...
Hinwegsehen.
Ja, ich werde es mal testen, wenn die Kinder alt genug sind.
Genau, wie der dann wirkt, wahrscheinlich lachen sie dich aus.
Das befürchte ich allerdings auch. Aber du hast da was gesagt, apropos nicht zu Ende schauen. Philipp, hast du denn Monster Hunter angeschaut?
Ich habe mich nicht getraut. Ich mochte ja schon das Spiel nicht. Und ich habe mir leider, schaust du dir jetzt echt einen Film zum Spiel an, das du nicht magst, wenn du davon ausgehen musst, nach allem, was du dazu gesehen und gelesen hast, dass du den Film wahrscheinlich noch scheißer findest als das Spiel. Und ich konnte es nicht angucken. Also ich habe es noch nicht über mich gebracht. Ich habe es noch im Hinterkopf, aber nachdem du es wahrscheinlich nicht ganz gesehen hast, wenn ich die Shownotes richtig sehe.
Also die Shownotes hat der Christian hat in die Shownotes eingetragen, Monster Hunter bei Sky minus halb. Habe ich jetzt auch so interpretiert, dass du den möglicherweise nur bis zur Hälfte ungefähr
gesehen hast? Genau, also ich kann den Philipp nur zitieren, ich konnte ihn nicht anschauen. Aber aus anderen Gründen. Also ich habe ihn angefangen und ich konnte ihn nicht anschauen. Es ging nicht. Ich habe dann vorgeskippt. Also ich habe so die erste halbe Stunde geschaut und habe gedacht, das kann nicht sein. Also irgendwie...
Warte mal kurz ab. Also
Mila Jojovic das irgendwie schon mal besser gehabt. Also
Punkt 1. Dann gibt es Monster. Und dann gibt es irgendwelche Fights. Kann das so schlecht sein?
Ja.
Kann das so schlecht sein?
Das kann so schlecht sein.
Na, dann versuch's mal kurz zu beschreiben,
warum. Wenn es so ein Trashfest wäre mit Gummimonstern oder sowas, dann wäre das ja voll mein Ding. Aber leider sind halt so riesige CGI und naja. Ich kann es nicht mal richtig wiedergeben. Mila Jojovic ist irgendwie von so einer Spezialeinheit, die mit ihren Soldatenkumpels durch die Wüste fahren und dann, glaube ich, landen sie in einer Paralleldimension und kämpfen gegen dieses Monster, dann taucht auf einmal so ein Typ auf, der mit seinem Riesenschwert denen hilft und ja, und dann kämpfen sie irgendwie den ganzen Film über die Monster. Da habe ich dann schon so im 5-Minuten-Schritten immer wieder gezappt und weiter geskippt.
Weil
und
die
so.
Kämpfe nicht cool sind, oder?
Nee, ist eigentlich nichts cool. Das ist nichts cool an dem Film.
Scheiße.
Also ich finde nichts cool an dem Film.
Krass. Und dann hast du ihn echt nur, dann hast du ihn ausgemacht, weil du gesagt hast, das macht wirklich keinen Sinn.
Ja, ich habe halt noch so hier mit diesem Schieberegler schnell bis nach hinten und mir das Ende noch irgendwie angeschaut, aber im Endeffekt habe ich nicht gesehen. Ja.
Krass.
Grauenhaft.
Also gibt es dann doch das, ja, da hat dich dann, weil er sich aber wahrscheinlich auch nicht, weil er kein Trash-Film ist, sondern weil er sich dann doch meint, er ist ein guter Film, oder? Weil er so rüberkommt.
Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also zum Beispiel Resident Evil von Anderson. Ja. Der ist ja auch von Anderson und der ist auch mit Mila Jojovic und ist auch eine Videospielverfilmung, was meistens immer schon heißt, der Film ist nicht gut und der Film ist eigentlich auch nicht gut und der Film ist aber Trash, aber da glaube ich auch, dass der Film eigentlich kein Trash sein will, sondern sich ernst nimmt. Aber der ist so schlecht, dass die Leute ihn als Trash eben sehen, also wie ich sehe ihn als Trash und ich finde den gut, also ich finde und ab dann glaube ich, hat der Film einen Switch gemacht und hat er gemerkt, okay, die Leute wollen Trash und dann hat er auch Trash gemacht. Also ab Resident Evil 2 kann mir keiner erzählen, dass der Anderson dann das ernst gemeint hat.
Also das nur ernst meint, was dann
kommt. Ja, das glaube ich nicht. Aber für mich hat das dann funktioniert. Und also Fans der Serie haben sich ja angegriffen gefühlt und jetzt bin ich ja Fan der Serie. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Okay. Ich habe mich da auf eine sehr stupide Art unterhalten gefühlt.
Aber bei Monster Hunter war der Ofen sofort aus, der ging gar nicht an.
Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so eine gute Zeit mit dem Spiel hatten, Peter.
Ja, ja du hast noch nicht ganz abgeschrieben, das Spiel. Du hast immer noch, glaube ich, das Gefühl, dass es doch zünden könnte. Fips fand es ja ganz schrecklich und ich schließe mich dem Fips zu 100% an, obwohl wir in einer guten Gruppe unterwegs waren, wo wir immer sehr viel Spaß haben. Mit diesem Spiel werde ich nicht warm werden. Allein schon diese Steuerung hat mich wahnsinnig gemacht.
Ich auch. Also ich glaube, allein diese Steuerung, das Kampfsystem, das wird mich abhalten davon, dass ich es doch nochmal weiterspiele.
Ja, und das hast du vielleicht auch im Hinterkopf, wenn du dann den Film schaust und denkst dir, okay, das passt jetzt aber voll zum Spiel. Hast du irgendwann gar keinen Bock mehr drauf.
Ich kann nicht viel zu dem Spiel sagen, aber es hat halt so gar nichts mit dem Spiel zu tun, auch der Film.
Auch geil. Das ist natürlich dann der Superhammer, wenn du eine Spielverfilmung machst, aber es hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern du schreibst einfach nur den Namen drauf. Ja. Und es gibt halt Monster, die gehuntet werden.
Typisch.
Ja. Leute, 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 es ist zwar die 50. Folge, ne? Aber wir haben schon wieder die 3 Stunden geknackt. Wir können natürlich jetzt gerne noch ein bisschen weitermachen, wenn ihr sagt, das muss noch besprochen werden. Weil ich habe beim Christian auf jeden Fall schon das ein oder andere, glaube ich, dass er gerne noch loswerden würde. Und der Philipp hat von seiner Liste auch noch nicht so viel durch.
Ja, aber ich glaube, es ist nichts, was nächstes Mal nicht mehr geht bei mir. Also.
Das ist der Punkt. Vielleicht kann man auch was übernehmen. Aber beim Christian, weil du hast schon sehr geschwärmt und vielleicht sollte man das nochmal doch nur kurz den Raum dafür bieten, und zwar dieses Gangs of London. Ist eine Serie, oder, die du geschaut hast?
Es ist eine Serie, genau. Also wenn ihr mir das noch kurz gibt, die paar Minuten, ich versuche es kurz zu machen, auch wenn es bei mir manchmal schwierig ist.
Weil ich weiß, dass du glaube ich, da, dass die schon eine Empfehlung ist und dann.
Also ich eier da ja schon so lange rum, das wisst ihr ja. Also aber es läuft bei Sky, das ist auch eine Sky Originals Serie. Aha. Von Sky produziert und ich eier da schon so lange rum und habe dann mir das mal wieder mal vorgenommen. Dann hatte ich, glaube ich, mal angefangen, habe ich gesehen, da gibt es auf Sky gibt's keine Untertitel und da sage ich auch gleich was dazu. Also es gibt es auf Englisch und auf Deutsch, aber bei Englisch keine Untertitel. Mhm. Genau, aber jetzt nochmal zurück. Also Gangs of London ist eine TV-Serie, eine ja, Krimi-Action-Drama- Serie von dem Regisseur Gareth Evans, der hat es auch geschrieben und Gareth Evans kennt man als Action-Martial-Arts-Fan durchaus, weil der hat nämlich diese echten Kracher wie The Raid 1 und 2 gemacht. Ah, und auch okay. Davor schon Merantau habe ich nämlich auch nochmal wieder angeschaut und da merkt man schon, dass er da so seinen Stil von diesen knallharten Kämpfen da drin und der war damals auch mit Iko Uwais, so genauso wie The Raid 1 und 2, sein Stammschauspieler damals, da gemacht hat und die waren ja wirklich bahnbrechend, was Action und Schießereien und auch Brutalität, also auch in Fights, wo die halt echt auf die Mütze kriegen und auch das Stunt-Team sich, glaube ich, richtig verletzt hat bei den Stunts, so wie es früher in den Hongkong-Filmen auch üblich war oder auch dann später in den Thailand-Filmen üblich war und jetzt halt eben da aus Indonesien kam. Das ist, glaube ich, erst Brite, gebürtiger Brite und hat halt in Indonesien diese Filme gemacht. Und der hat jetzt eine TV-Serie produziert eben, oder gemacht, Gangs of London. Und da geht es grob um ein Familienkartell aus 2 Familien zusammengeschlossen, einer irischen, einer, glaube ich, britischen Familie. Das wird nicht so thematisiert, die andere Familie, als wie die irische. Die irische wird sehr stark thematisiert, weil der Patriarch der irischen Familie wird in der ersten Folge erschossen. Und dadurch droht das gesamte Familienkartell auseinanderzubrechen, weil der Sohn alle Geschäfte einfriert und den Mörder finden will, während die andere Teil des Kartells, also die andere Familie, die Geschäfte weiterlaufen lassen möchte, weil ihre Kunden sonst alle abspringen. Und ihre Kunden sind quasi alle großen Drogenschmuggler, Waffenhändler, sonst irgendwas, Gangs und organisierten Kriminalitätsbanden, die sich so in London halt rumtummeln. Und die machen halt mit diesem Kartell die Geschäfte, in dem das Kartell das Geld wäscht für die. Also die waschen eben Drogengelder, Waffengelder oder sonst irgendwas durch Immobilienbau. Also die haben sich spezialisiert, dass sie halt quasi kriminell sind, indem sie das Geld waschen mit Bau von Hochhäusern in London. Sehr effizient und da halt wirklich Milliarden von Pfund durchgeschleust haben und dadurch auch sehr, sehr reich geworden sind, aber leider auch ein bisschen skrupellos sein mussten. Also der wird dann in Zurückblenden erzählt, wie der Junge an seinem 10. Geburtstag einen Mann erschießen muss, damit er endlich zum Mann wird und so Geschichten. Mhm. Und eben dieser Junge ist eben der Sohn von dem Patriarch, der halt über Leichen gehen möchte, um halt den Mörder zu finden. Aber eigentlich ist er so ein Milchbubi und den nimmt keiner ernst. Und das ist halt eben so eine gefährliche Mischung. Und diese andere Familie, die eigentlich das Geschäft fest in der Hand hat, also der Sohn von einer anderen Familie, der ist der große Geldhai, also der weiß die Tricks, wie er das Geld am besten waschen kann. Naja, und natürlich die ganzen Drogenleute, die finden es nicht gut, dass die Geschäfte eingefroren sind und versuchen da halt drum rumzukommen. Naja, also man merkt schon, ich erzähle jetzt gar nicht so viel mehr, es geht halt um Kriminelle, Klein-, Großkriminelle. Also
Gangster,
Action-Krimi. Es geht um Undercover-Cops, die dann natürlich dann noch mit drin kommen und versuchen, diese Familie zum Fall zu bringen, weil die natürlich nichts an der Hand habt, die unfähige Polizei und so weiter. Und dann geht's ganz viel um Schlägereien und vor allem Schießereien, also was da in den Film geschossen wird, also in den Serien geschossen wird. Auch unglaublich. unglaublich. Und halt, es kommen alle auf alle vor. Es gibt, der Mord ist in Kleinalbanien passiert, also Little Albania. Der, es gibt die türkische Mafia, der große Drogenboss der Türken, dem sein Sohn bewirbt, macht hier gerade einen auf Bürgermeister von London, den er mit seinem Drogengeld halt unterstützt. Er möchte aber eigentlich die Drogengeschäfte in London eindämmen und so weiter. Also ganz schwierig. Die größte Konkurrentin von dem ist eine kurdische Freiheitskämpferin, die mit Drogenhandel ihre kurdischen Freiheitskämpfer eben unterstützt. Da gibt es eine Szene, wo sie ihren Mann zu Tode foltern, sowas, also das liegt mir heute noch im Magen, sowas habe ich noch nie gesehen, dass die sowas.
Und das
also
im TV, krass.
Im TV, also quasi TV, ja halt im Sky. Ja, ja. Unglaublich. Also was da an Brutalität drinnen ist, ist unglaublich. Auch mit eben mit diesen Schießereien und auch Exekutionen und so. Und dann kommt auch noch ein nigerianischer Gangster, dem sein Geld geklaut wird. Der fliegt dann nach London, überfällt erstmal so eine Investmentbank und hackt allen die rechte Hand ab, weil es alles Diebe sind, die ihm sein Geld geklaut haben. Also 20 Leute oder sowas da drin, denen alle die Hand abhackt und so. Also wirklich harter Tobak. Also das stand auch in Bewertungen, habe ich danach mir so ein bisschen angelesen, dass wird teilweise gewarnt, dass Leute, die nicht so gut mit Gewalt umgehen können, das nicht anschauen sollten.
Okay. Ist die dann ab 18 dann auch?
Wenn, ja, die meisten Folgen sind ab 18, ja. Okay. Ab 16. Es gibt auch ruhige Folgen, er hat auch so ein bisschen Durchhänger dann immer mal so zwischendrin, aber es hat auch, wie ich finde, sehr gute Charaktere und sehr gute Handlung. Also diese ganze Geldwäscherei-Geschichten und diese ganzen Figuren und wie sie zusammenhängen und die ganzen Storys zusammenhängen, das ist schon sehr geil gemacht.
Also auch die ganze Gewalt nicht unbedingt zum Selbstzweck, sondern die bringt dich dann schon tief einfach in dieses ganze Ding halt rein, oder? Da bist halt wirklich dann attached zu dem.
Ja, Menschen. Also wobei Gewalt eigentlich fast immer Selbstzweck ist, weil man hätte das auch mit weniger Gewalt so gut
darstellen. Ja, aber vielleicht ist dann nicht so intensiv. Keine Ahnung, ob ja, das ein bisschen was bringt. Und als du vorhin das mit den Untertiteln gesagt hast, jetzt tippe ich mal drauf, dass diese Iren ein bisschen schwer zu verstehen sind.
Also nicht nur die. Also es ist allgemein, ich habe es auf Englisch angefangen. Naja, und es fängt schon damit an, dass er halt so einen Kleinkriminellen aus Little Albania von einem Hochhaus hängt an den Füßen und ihn mit Benzin überschüttet und anzündet. Und er erzählt dann irgendwas und ich habe kein Wort verstanden. Ich habe irgendwann mal da drin Gypsy Kids und noch irgendwas an einmal Nobody habe ich verstanden. Ansonsten habe ich nichts verstanden, weil das ist halt, entweder ist es härtestes Cockney-Englisch oder es ist Englisch-Gälisch oder es ist halt irgendwie so albanisch, türkisch, englisch oder sonst irgendwas und du verstehst diese Leute nicht. Ja. Also blieb mir nichts anderes übrig, dass ich es auf Deutsch schauen musste.
Und wie nervig ist es aber wieder bei Sky, dass sie nicht einfach Untertitel haben bei den Serien. Das ist einfach, das ist ein Glücksspiel. Hin und wieder gibt es mal welche, aber meistens gibt es keine.
Ja, vielleicht ist es in der Box auch dabei. Ich weiß es nicht. Ich habe ja nur die...
Es ist so lächerlich, es ist so lächerlich. Und die haben auch immer hardcoded Untertitel. Also die haben nur Untertitel, wenn die reingebrannt sind ins Bild sozusagen.
Okay.
Weil bei allen anderen kannst du ja auch Sprachen, Untertitelsprachen und so weiter auswählen. Also ist es auch so, dass wenn du wo Untertitel hast, dann sind die halt oft deutsch, aber reingebrannt. Also englische Tonspur, aber deutsche Untertitel und sowas.
Hätte ich sogar noch gemacht. Also ich hätte
besser
voll die Serie auf Englisch gesehen, weil das macht, glaube ich, noch viel aus. Die deutsche Synchro war okay.
Ja.
Aber ich hätte es schon sehr gerne auf Englisch
gesehen. Das nimmt dir schon ein bisschen das Flair auch bei so einer Serie, ne?
Genau. Und jetzt habe ich aber nachgeschaut und das, wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe, es gibt eigentlich nur in England eine Blu-ray-Box, die erschienen ist mit der Serie und die hat auch keine Untertitel, soweit ich das richtig gesehen habe.
Wow, okay, krass.
Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann kann ich mir auch auf Sky anschauen, auf
Deutsch. Die hat einfach keiner mehr so weit verstanden, dass man danach noch Untertitel schreiben konnte.
Ja, so ungefähr.
Also eine Blu-ray-Box dann auch von der Serie, die keine Untertitel hat, ist schon auch eine Seltenheit, ehrlich gesagt.
Ja, also man findet auch so wenig drüber. Also irgendwo habe ich auch gefunden, dass da hat einer geschrieben, dass die geschnitten wäre, die Blu-ray-Box. Auf Sky habe ich aber gesehen, sollte das alles angeblich uncut sein, also von dem Gewaltgrad, den man auch da drinnen sieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas geschnitten gewesen wäre, was sie ansonsten drin gelassen haben. Ja, also echt wirklich ganz großes Kino, in Anführungsstrichen, weil es ja Serie ist, hat mich super unterhalten, habe die auch relativ schnell durchgebinged. Ich finde es zwar am Ende hin, wurde es ein bisschen lahm, weil dann gab es nochmal ein, zwei Highlights mit Schießereien, wo sie so ein Haus stürmen, aber es hat nicht mehr so die Härte und diesen, diesen, so, diese Knaller wie die ersten zwei, drei Folgen.
Da wird dann interessant, wie die zweite Staffel wird, die ja auch irgendwie nächstes Jahr dann kommen soll. Ne? Ob das dann noch da mithält oder ob es dann...
Ja, bin ich auch sehr gespannt, weil das Ende ist schon auch ein bisschen arg. Ich fand es fast enttäuschend.
Okay, okay.
Deswegen möchte ich es ganz gern, dass ich es jemand anschaue, dass ich es mit dem mal besprechen kann. Also enttäuschend ist zu viel gesagt, weil ich habe es nicht bereut. Aber es wie so oft ist das Ende schon ein bisschen komisch.
Vielleicht der Philipp, der kann es ja schon nebenher laufen lassen. Muss er eh auf Deutsch dann machen.
Oder ja, muss mal gucken. Hat auch ein Talent, gucken, aber es ist jetzt kein so Thema, das mich so scharf machen
würde. Ja, ich habe da auch ein bisschen so das Problem mit. Ich bin ja auch nicht so der große, eigentlich nicht so der große Mafia-Fan und so Gangster-Film-Fan.
Deswegen ich eigentlich auch nicht, ja. Muss jetzt auch nicht unbedingt haben.
Müssen wir mal schauen.
Ja, aber schau dir vielleicht mal die erste Folge an.
Ja, vielleicht.
Und wenn du da in der Kneipenschlägerei, wenn dir da nicht die Kinnlade runterfällt, dann weiß ich nicht.
Okay, krass.
Eine gute Methode festzustellen.
Ja. Was, du hast alleine die 20 Typen fertig gemacht? Ja, ich hatte einen Dartpfeil. Naja, also wie gesagt, schaut es euch mal an. Also allein diese Fight-Szene in der ersten Folge.
Okay, vielleicht ist das mal eine Möglichkeit zu sehen, ob es überhaupt für uns taugt. Ne? Ja, ich glaube, der Tax ist eingeschlafen. Der Philipp hört sich bereits müde an.
Oh, so ein bisschen. Nee, aber kein Redebedarf mehr jetzt. Ja,
ja, ich habe auch keinen Redebedarf mehr. Ich habe auch viel beackert und für eine Folge 50 war das auch gut. Ich habe übrigens noch einen Funfact für euch, obwohl eigentlich ist es kein Funfact, sondern einfach ein Fakt. Ich habe mal nachgeschaut, bei unseren 50 plus 1 Folgen, die wir bisher, oder na, bis 50 Folgen, die wir bisher hatten, haben wir bereits 126 Stunden gelabert. Also knapp über 5 Tage nonstop kann man sich, wenn man sich eine Playlist bei Spotify baut oder so, kann man uns labern hören.
Geil.
Und da kommen heute einfach mal nochmal gute 3 Stunden obendrauf.
Nicht schlecht, das ist ja quasi die Zeit, die der Tax im Monat in Meetings verbringt in der Arbeit, oder?
Am Tag.
Mindestens.
Naja, gefühlt.
Auf jeden Fall. Macht es einen doch auch ein bisschen stolz, dass wir da einfach mal 130 Stunden und da haben wir ja richtig viel besprochen. Da sind natürlich alle unsere Folgen dabei, auch unsere Speedruns und unsere Themencasts, aber natürlich auch ganz viel unsere typischen Casts, wo wir ganz viel Content besprechen. Und ja, ich hoffe auch, da draußen hören das immer noch sehr viele Leute. Auch die neue Folge natürlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit.
Ich auch.
Und wir haben noch Content über. Ich glaube, wir werden nächstes Mal ein paar Sachen davon noch besprechen, oder? Da nehmt ihr was mit.
Schauen wir mal.
Es kommt schon wieder so viel Neues dazu.
Wenn ihr auch mal Wünsche habt für Themencasts oder sowas,
auch bitte. Gern,
auf unseren Discord-Server und äußert das. Ja, mach mal gerne. Ja.
Auf allen Kanälen. Ihr kennt die üblichen Kanäle, aber gerne auch auf dem Discord. Überhaupt, kommt auf dem Discord. Vielleicht können wir auch unseren Chat da noch ein bisschen mehr aktiver nutzen.
Sollten wir auch selber mal ein bisschen kultivieren. Wir können ja
was machen. Ist schon so. Ich habe es schon ein bisschen so versucht, aber sollte man mehr machen. Vollkommen richtig. Und vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Community dann zusammen. Und dann könnt ihr auch gerne mal Vorschläge machen. Gerade für so Themencaster sind wir immer ein bisschen uninspiriert. Dann machen wir doch immer, sage ich mal, den Standardcast, anstatt einfach mal zu sagen, komm, lass uns mal länger über ein Thema sprechen. Obwohl, heute war es ja auch eigentlich ein Themencast mit dem Tag seiner PS5 und dem Konsumteil. So gesehen durften wir auch heute ein bisschen länger machen. Und ja, aber jetzt sind wir auch durch und ja, dann schauen wir mal. In einem Monat gibt es die nächste Folge, neuen Content. Deathloop wird dabei sein, denke ich mal. Es kommt jetzt im September raus, Christian. Ich werde es sicher zum Launch spielen.
Diablo 2 kommt auch im September raus.
Jetzt geht es wieder los. September, Oktober, November, jetzt kommen wieder richtig Spiele-Nachschub. Und wird uns nichts ausgehen. Also wir sagen jetzt noch, wir müssen über Sachen sprechen, die wir beim nächsten Mal über Sachen sprechen, die wir heute nicht geschafft haben. Ich glaube, die Liste wird von allein so lang. Wir werden über die wichtigen Sachen sprechen. Machen wir es doch so. Na, und in diesem Sinne, eine gute Zeit und in 4 Wochen circa gibt es die nächste Geekzone.
Ist das gut?
Ja, dann
tschüss. Baba.